Nå skal jeg ned under dem. Sapskif. Ikke helt godt å se. Støyr, fisket, sadde, det blir psyk på støkker. Ikke han er altså sånn noe givende, så nå skal jeg just nå. Hallo zur Geekzone! Jetzt habe ich euch schockiert. Jetzt habe ich einfach das Outro gespielt, damit ihr alle wach seid, anstatt das Intro. Ah, aber heute mit dabei der Philipp.
Guten Abend.
Und der Tax.
Ja, schöne Grüße hier in den Februar-Frühling.
Und der Christian.
Ja, hallo auch von mir.
Und meine Wenigkeit, der Peter. Jetzt war's aber schockiert, ne? Jetzt war es gerade irgendwie komplett aus der Bahn geworfen. Das ist unser altes Outro. Ich glaube, unser altes, oder ist es unser aktuelles? Tax, das musst du wissen. Ich glaube, es ist unser aktuelles sogar.
Das ist die neueste Version vom alten Outro, ja.
Ja, genau. Und ich habe jetzt einfach überlegt, das spielen wir jetzt mal als Intro, da sind alle wach. Vielleicht schneiden wir es aber dann auch anders.
Eben. Also ich hoffe mal, dass die meisten Hörer im Gegensatz zu mir das schon mal gehört haben.
Jetzt das Allerbeste. Nee, wir lassen das so und wir spielen dann, da müsst ihr mich aber erinnern, wir spielen das Intro dann als Outro. Einfach mal so. Man muss auch mal invertieren, oder? Man muss auch mal invertieren.
Manchmal muss man das.
Muss man machen, ja.
Ja. Wir sind wieder da. Vielleicht auch ein bisschen verwirrt gerade, weil invertiert, da geht alles rückwärts. Blöd, wenn die Leute noch gar nicht wissen, worüber wir jetzt sprechen, und ich mache so komische Insights.
Keiner hat die Chance ergriffen und sich verabschiedet zur Begrüßung. Und schon wieder verbockt. Warte mal, ich gehe mal kurz durch die Drehtür und wir fangen nochmal an. Bringen wir was zu trinken mit. Also, servus. Schönen Abend noch.
Macht's gut.
Servus.
Tschüss. Mit euch. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Das lösen wir jetzt noch nicht auf, warum das alles so ist. Wir haben uns total vorbereitet, genau. Wie ihr merkt. Wir haben uns richtig was überlegt.
Es hat sich richtig was, genau, es hat einen Hintergrund.
Wir sind nicht so, weil wir anders deppert sind manchmal, das ist halt so, ne?
Nee, wir haben uns geil was überlegt einfach mal. Und das Allerwichtigste, damit es auch gut funktioniert und so weiter, haben wir auch was zu trinken hier. Und dann, lieber Tax, du darfst halt anfangen. Was hast du denn auf deinem Schreibtisch stehen?
Heute vom Discounter meines Vertrauens eine Flirt-Limonade Spicy Ginger. Da dachte ich, hey, da könnte doch irgendwas mit Ingwer drin sein. Schmeckt gar nicht verkehrt. Ja. Also das ist so das Primärgetränk. Und ansonsten schmeckt's hier auch wieder auch keine Schleichwerbung von Granini Original. Die Limo schmeckt echt gut. Und kauft euch bitte davon nicht die Light-Version. Die schmeckt furchtbar.
Ja. Von Granini? Okay. Natürlich wieder alles hier, keine Werbung.
Nein, wirklich nicht.
Sehr schön. Aber Ingwer ist echt dabei. Irgendwann nennen wir dich mal Ingo oder so. Irgendwann kriegst du noch so einen Spitznamen, weil du immer Ingwer trinkst. Immer
Ingo. Der Ingwer
Ingo. So wie Ingo, ne? Ja.
Wie Ingo.
Super Ingo.
Spicy Ginger.
Na gut.
Das hat mich auch daran erinnert. Um Gottes Willen, wenn ich dieses Bild sehe.
Dann macht der Christian mal weiter.
Macht sich's geil, das Bild, Tax?
Nein.
Hier im Chat hat gerade jemand hier Ginger Spice gepostet.
Ja.
Da sieht man, dass wir echt schon ein bisschen älter sind jetzt langsam.
Ne? Nicht alle, nur manche.
Kennt doch kein Mensch. Also Christian,
du. Okay. Ja, also jetzt genau. Ich habe heute, ich habe noch gerade einen frisch gebrühten Cappuccino hier, den ich gerade noch fertig trinke, vom Meister Barista mir selbst gemacht. Und danach trinke ich Wasser. Gesprudelt, frisch, kalt. Aus der Karaffe.
Bist du ein Selbstsprudler oder was?
Ich bin Selbstsprudler, ja, schon seit einiger Zeit jetzt, ja.
Selbst Sprudler und selbst Kaffeeproduzent?
Ist auch sogar Kaffeeproduzent nicht, nein. Nee. Mhm. Also ich fermentiere auch die Bohnen nicht irgendwie selber oder sowas. Sondern
oder verdaust die vor oder so?
Im Darm. Im eigenen Darm gegärt, genau.
Da weiß man, was
man hat. Wobei ich jetzt auch letztens habe ich meinen Wassersprudler das erste Mal gesäubert, weil der nämlich, das ist der Nachteil, wenn man selber sprudelt, dann wird der so grindig. Und das ist schon ganz schön eklig. Und deswegen habe ich das mal sauber gemacht.
Nach welcher Zeit jetzt? Oder?
Halbes Jahr vielleicht.
Ah ja.
Ja, das Münchner Wasser.
Nur Wasser drin.
Ja, aber das ist ja so
Kalk.
Okay. Genau. Und dann tropft aber das dann alles unten, dann, wenn du es raustust, dann tropft es halt immer wieder dann so runter. Mhm. Und oben, wo du es da reinsprudelst, das geht halt auch immer ins Wasser rein. Und das ist halt, das musst du halt mal mit Zitronensäure machen.
Aber keine Essensreste gefunden oder irgendwie tote Mäuse, sondern keine wirklich
einfach nur. Oder so.
Also nicht mehr als sonst, nein.
Ja, okay.
Ein paar Silberfische
ja, drinnen,
aber das ist halt normal.
Also man sieht, hast du dir einiges vor, wenn du Wasser hast. Wenn du Wasser hast, willst du ja wahrscheinlich noch viel reden, Christian. Wasser ist natürlich das Beste, wenn man viel reden will.
Richtig, genau. Aber ich rede normal nicht so viel.
Deswegen. Eben, aber heute mal, okay?
Mal schauen.
Dann der Philipp. Philipp, was trinkst du denn? Weißbier?
Ja, nach dem Wasser nur das Beste ist, wenn man viel und deutlich reden will. Beispiel in meiner suspekten Bierecke im Getränkemarkt. Denn ich habe neben einer Untergiesinger Erhellung, also hier Giesinger Hell, ne, das mag ich ja sehr gerne, habe ich mir gedacht, ich probiere mal wieder was Neues. Und ich konnte nicht dran vorbeigehen und habe ein Rammlerbräu naturtrübes Helles gekauft.
Bitte.
Das Rammlerbräu.
Wegen Ostern jetzt. Wegen Ostern jetzt.
Nee, das Rammlerbräu hat tatsächlich den wahnsinnig geilen Slogan auf dem vorderen Label stehen. Ich poste mal ein Bild von der Flasche. Das bumst die richtig.
Da kann man echt nicht vorbeigehen. Wie soll man denn da vorbeigehen? Das muss man ja kaufen.
Und ich habe mir gedacht, naja, wenn es das richtig macht, das Rammlerbräu, ja, also wenn das richtig herpumpt.
Und die Frau hat sich schon gefreut, weil du immer kichernd auf die Flasche gezeigt hast, oder?
ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, das Bild von der Flasche und drüber Ginger Spice passt jetzt auch ganz gut in unseren
Discord. Das bumst die richtige.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich werde das Rammlerbräu ausprobieren. Ganz ehrlich, hätte ich das vor anderthalb Wochen oder so gefunden, hätte ich ein neues Probierpaket gemacht. Ja, das aber stimmt. Da war leider nicht genug Zeit.
Das ist unfassbar gut, dieses Bier. Also stellt euch vor, wir hätten einen Instagram-Account. Wir könnten natürlich auch Rammlerbräu basic was posten. Vielleicht kriegen wir sogar irgendwann mal Bier. Aber wir haben ja keinen Instagram-Account.
Ja. Rammlerbräu, ey, was ist das? Ich muss mal die Brauerei googeln.
Das ist auch so eine Gaudi-Brauerei. Ich glaube, die machen...
Das ist mehr noch so Wahnsinn, aber es ist ein Hase drauf. Es ist total...
Das bumst du richtig.
Sehr schön. Deswegen, ich fand, kannst du, wie gesagt, er kann nicht vorbeigehen, wenn ich sowas...
Ey, bitte, geht mal auf die Webseite, das ist ja so gut. Da kommt erstmal, der ist schon ein Biertrinker. Heißt im Klartext, bist du mindestens 16 Jahre alt.
Also es ist ja bayerisch gehalten. Das heißt jetzt, alle, die jetzt dem Bayerischen nicht mächtig sind, ihr könnt euch wahrscheinlich trotzdem denken.
Es kommt übrigens aus, ich glaube, es ging schon.
Wollte ich nur sagen, kommt aus Unterhaching. Also
na, da kommt ja ab und zu auch
mal was her.
Nur, dass ich werde gleich mal
verköstigt.
Zum Bierkurier, Biershop, Mai, die machen alles richtig.
Ja, also wunderbar. Ja, okay, also du bist eher wieder bierig, oder wie?
Eine junge Brauerei, 2018 gegründet. Ich unterstütze
das Fan jetzt schon.
Ich bin jetzt
Fan.
Ich shop mal ein bisschen.
ist aber tatsächlich
jetzt schmeckt's. Wie schmeckt's denn?
Tatsächlich ganz schmackig. Also sie schreiben hier auf ihrer Website einem bodenständigen guten Bier mit Bums und ohne Schnickschnack. Auf den Bums warte ich jetzt noch ein bisschen. Also ich kann noch ganz entspannt sitzen. Ja, aber
es ist zumindest schon mal Naturtrieb, das macht mich schon mal heiß. Also
es schmeckt ganz gut.
Aber man muss schon sagen, sie schlachten das schon ziemlich aus auch. Also da ist der Name ist erstmal cool so.
Ach ja, echt?
Die Texte, wir können ja mal schauen, vielleicht gibt es da noch coolere Werbetexte auf der Seite, die können wir dann nochmal posten.
Man träumt ja auch jetzt irgendwie davon, oder?
Es gibt einen Spreadshirt-Shop, da kann man direkt T-Shirts von dem
Ding. Merchandising, alles. Wir haben das geilste Logo und die haben halt einfach so ein Bier.
Festbier-Fetischist.
So ein Rammler drauf.
Geht, also okay, weg vom... Ja. Vom Rammlerbräu. Super. Es wird nicht viel besser, wenn wir jetzt weg vom Rammlerbräu. Ich bin heute total prollig unterwegs, ist mir aufgefallen. Ich habe mir heute mal, ich trinke das gar nicht. Ich glaube, Christian, du bist jemand, der das öfter mal konsumiert oder konsumiert hat. Ich weiß nicht, ob du das immer noch konsumierst. Ich habe mir mal so ein Monster Energy gekauft, weil nämlich, da gibt es jetzt, das scheint neu zu sein, die gibt es jetzt auch mit Zero Sugar. Ich habe keine Ahnung, ob das...
Ach, gibt's schon ewig, ja.
Ehrlich? Weil die dort auf der Dose schreiben, als wäre das jetzt was Besonderes.
Okay, schmeckt halt noch künstlicher dann, genau.
Okay, ich habe auf jeden Fall diese unglaublich prollige. Ich habe diese unglaublich prollige 0,5er Monsterdose hier, wo ich nicht weiß, ob das gesund
welche?
Ist.
Welche?
Und dann.
Diese weiße?
Ich hätte mal
rote gestern.
Blau. Blau ist die. Also, das ist sozusagen der grüne, aber als Zero Sugar.
Ah, okay, ja, weiß ich gar nicht, ja.
Ich hätte die rote gestern, und, das war gar nicht schlecht. Das war
also ich habe diese, also gibt es eine weiße und eine gelbe mit Zero, das ist gar nicht so schlecht. Ich trinke das ab und zu schon, das ist mein Guilty Pleasure. Ja.
Es ist mir viel zu viel. Mir ist es eigentlich viel zu viel Energy Drink. Ich kann nur, also das ist das Problem. 0,5er Energy Drink,
das ist Wahnsinn. Ah, das ist so, wenn ich mir einen Film anschaue im Keller, kommt das so nebenher rein, das ist da genau richtig. Bis die Blase platzt.
Aber es gibt auch welche, die, also was ich halt krass finde, ist, es gibt ja auch Monster total, den Merchandise. Ne? Es gibt ja viele, die laufen da mit so Monster-Caps und Monster-Shirts rum. Die haben voll den Merchandise etabliert.
Hast du auch brutal viel auf Autos
irgendwie bei ja.
Was weiß ich.
Voll, auf Motorrädern. Und so. Das ist ja mit dieses Logo da, mit diesen drei Krallen da quasi als M. Das ist ja auch, haben sie schon gut gemacht und gut
platziert. Die versuchen halt so ein bisschen den Red Bull-Style hier, ne?
Ja. Genau, nur halt mit schickerem Logo halt. Red Bull ist halt.
Ja, ja, nee, ich würde eher sagen, sie sprechen schon eine andere Zielgruppe an mit ihrem
ja, Produkt. Stimmt,
so
ja.
vom Style, finde ich jetzt. Genauso wie Dr. Pepper Zero Sugar habe ich hier auch. Und was ich da krass finde, die haben so eine American Football Edition. Da sieht die Dose aus wie ein American Football, allerdings in Silber. Also echt? Ziemlich
mal ein Foto.
Das will ich sehen. Ja, ich schick dann eins mal in den Chat. Das sieht auch echt scheiße aus. Aber ich habe mir gedacht, prollig die Sachen, die hole ich mir und dann habe ich noch ein bisschen Wasser. Kein Alkohol heute. Eigentlich der Fips der Einzige, der heute mal wieder...
Na, hallo, hey. Wir im katholischen Bayern Fastenzeit ist angesagt. Da muss man jetzt auch
Bier
mal...
Stimmt.
Trinken. Stimmt. Deswegen eigentlich darf man nur Bier trinken, ja.
Eben, mach ich auch. Fastenzeit, das trifft sich gerade total gut, weil ich wollte den Tax fragen, ob er immer noch Next-Gen-Konsolen fastet eigentlich. Wie schaut es denn aus bei dir an der PS5-Front?
Also, wie schaut es denn aus? Ich warte, bis die eigentlich, wenn es die PS6 gibt oder so, das warte ich.
Der überspringt die Generation, genau. Ja. Passiert nichts.
Nee, erzähl mal, aber hast du irgendwie Versuche angestellt oder wie schaut es aus?
Ich glaube, so zweimal am Tag google ich ab, wo es eine Chance gibt. Ansonsten surfe ich die üblichen Seiten an. Ich habe nicht auf irgendwelche speziellen Notifications oder Bots gesetzt. Ich denke mal, irgendwann im Mai oder im Juni wird es soweit sein, oder? Und ich freue mich ja umso mehr. Dann gibt es vielleicht den einen oder anderen Patch. Aber es ist echt heftig. Sony ist ja selber noch ganz stolz, dass sie so viele Geräte abgesetzt haben. Aber shut up and take my money. Aber sie wollen es nicht haben. Ja, aber das sehe ich ja überall. Ob du dir jetzt einen Monitor kaufst oder eine PlayStation, es gibt fast nichts.
Ja, alles, was irgendwie Mikrochips hat, hat gerade ein bisschen Probleme, kommt mir so vor. Ne?
Selbst die Notbremsassistenten mancher Hersteller gibt es nicht mehr. Also von daher.
Ja, da leide ich auch runter.
Ja, aber das, Tax,
oder
ich glaube, dass du wahrscheinlich ohne irgendeinen Bot oder so hast du aktuell wahrscheinlich noch gar keine Chance, wenn das wirklich nur so partiell reinkommt. Weil da hat er jetzt schon der Hinterletzte macht jetzt schon irgendwas mit irgendwelchen Bots und sonstigen, dass er da Notifications kriegt oder
das bestellt wird. Genau.
Weil sogar ich habe eine eingestellt. Also.
Sogar der Philipp.
Ja, aber ich würde sagen, ich bin noch nicht so verzweifelt, dass ich mir eine Xbox holen muss.
Wo ist denn das Katsching?
Ich hab neun kleine Freunde, die laufen alle schneller.
Nehmen wir den. Der geht auf.
Jetzt gucke ich mal, ob man sich eine holen kann.
Oder ja, genau, das machst du am besten jetzt. Jetzt, super Idee, dass du das jetzt machst. Wir nehmen ja gerade live auf hier und in einer Stunde ist so eine State of Play live, wo wir auch wahrscheinlich mal.
Und wahrscheinlich sagen sie dann danach, nach der State of Play ist überall die PlayStation 5 nochmal verfügbar.
Genau, und zwar in riesigen Mengen. Insgesamt wird jeder mindestens drei bestellen können.
Und ich werde es wieder verschlafen.
Okay, aber wir haben gelernt, der Tax ist weiterhin auf der PS4 unterwegs und deswegen zockt er auch nichs. Also das ist wahrscheinlich der Grund,
das
oder?
Das ist echt krass. Also das HDMI-Kabel ist ausgesteckt, aus Gründen. Und ich müsste eigentlich die Kiste mal platt machen. Also ich müsste
echt mal recherchieren. HomePods oder was, die Schwingungen stören die HomePods?
Nee, weil ich den Mac Mini mal angesteckt hatte. Aber ich muss mal gucken, wann ich das letzte Mal die Kiste gebootet habe. Ich habe hier, glaube ich, mal ein Gnaden-Update.
Bitte, also ja, alles, du würdest auf der PS5 nicht mehr spielen, gib's zu.
Ich würde jetzt erstmal nur so die üblichen Spiele spielen, so Death Stranding oder Last of Us.
Hat noch keinen Next-Gen-Patch, brauchst du nicht spielen.
Last of Us hat noch keinen Next-Gen-Patch. Hauptsache, ich muss den Lüfter nicht hören, dann geht's mir gut.
Max, eigentlich ist für dich, ehrlich, eigentlich ist alles gut, wenn die im Sommer für dich da kommt und du die kriegst, dann gibt's nämlich auch langsam die Games, die dich interessieren. Deswegen eigentlich musst du nicht dringend. Außer man will Technikspielzeug.
Noch keine Entzugsentscheidung. Und ja, passt erstmal soweit.
Na gut. Dann Elephant in the Room, oder?
Durst auf Ramlerboy, das ist gemein.
Und ich mache jetzt auch mal meinen Drink auf, aber dann Elephant in the Room. Wir haben ja schon zum Intro so komische Andeutungen gemacht. Wir haben ja von Invertieren gesprochen und von komischen. Ich mache mal eine Dose auf. So. Komische Sachen, ne? Habt ihr gedacht, sind die jetzt komplett durch. Sind wir vielleicht auch, aber das Ganze hatte seinen Sinn und seinen Zweck. Wir haben nämlich alle vier einen Film geschaut, damit wir mal alle vier zusammen über einen Film sprechen können, über den sich es wirklich lohnt zu sprechen, weil der nicht so ist wie die meisten anderen Filme, sage ich jetzt mal.
Und wenn es normaler gelaufen wäre, dann hätten wir den sogar im Kino gesehen vielleicht. Zu
viel. Mit Sicherheit. Und zwar geht es um Tenet, den einzigen Blockbuster des letzten Jahres im Kino, kann man so sagen. Also vom Sommer. Sommer-Blockbuster war eigentlich nur Tenet überhaupt im Kino und auch nur partiell. Wir haben ihn jetzt alle schön zu Hause gestreamt. Ne? Eigentlich haben wir alle bei iTunes gestreamt eigentlich?
Ja, ich habe Amazon.
Amazon, okay. Genau, und bevor wir jetzt starten, werde ich jetzt gleich an der Stelle reinschneiden, wann ihr wieder einschalten könnt, also bei welcher Minute, wann wir durch sind. Wir werden nämlich ordentlich spoilern, sonst kann man über den Film nicht sprechen. Das werde ich hier dann gleich reinschneiden, das weiß ich ja dann in der Zukunft, ne? Das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber da ich ja in die Zukunft reisen kann, werde ich das dann entsprechend reinschneiden. Und zwar hier.
Bei Minute 46 und 40 Sekunden geht spoilerfrei weiter.
Und dann geht's los. So, jetzt kommt eigentlich die wichtigste Frage. Wir sind zu viert, wir haben ihn alle vier gesehen. Ich traue mir aber gerade nicht zu, erstmal in wenigen Worten zu erklären, um was geht's denn eigentlich? Kann das, ich glaube, Philipp und Christian, ihr habt da ein Talent für, dass ihr das könnt. Will das einer von euch einfach mal? Ja, dann machen wir, wenn es einfach ist.
Um diesen Protagonisten, den ich jetzt mal den Protagonisten nenne, weil ich den Namen vergessen habe, der berufen wird, den Dritten Weltkrieg zu verhindern, der uns zu diesem Zweck eben hier. Ja, jetzt bin ich schon raus. Also, nee, ist nicht so einfach diesmal. Also, er wird auf jeden Fall berufen, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Das ist so am Ende so die Hauptstory.
Genau.
Eigentlich eigentlich kann man so sagen. Also, ein Typ.
Und vor allem vom Protagonist, weil das sagt er im Film ja auch mehrmals über sich selber, dass er der Protagonist ist. Und es wird ja gerade so extrem zelebriert, dass er sich auch als Protagonist sieht.
Wie der Auserwählte, oder?
So ungefähr, ja. Ist super, super Spezialagent, Meister aller Klassen, der nach einem Einsatz in, was ist es, Ukraine oder Weißrussland oder was auch immer, dann in einem Opernhaus nach einem Einsatz, das eigentlich nur aber ein gefälschter Einsatz war, um ihn zu casten, wird er auserkoren, dass er der beste Mann ist, um die Welt zu retten. Weil die Welt ist jetzt schon im Arsch. Wir wissen es nur noch nicht.
Genau, weil das ist nämlich so ein Zukunftsding mit der Zeit.
Das kann man mal so allgemein sagen. Es geht so ein bisschen um, kann man Zeitreisen sagen? Nicht wirklich, oder?
Nee, also das wird ja auch umstritten. Also ich werde wahrscheinlich trotzdem immer wieder auch mal Zeitreisen sagen. Es ist Zeitmanipulation, irgendwie sowas halt. Und es ist nicht wirklich Zeitreisen, aber es ist Manipulation der Zeit irgendwie, ja.
Also machen wir es doch mal so.
Das Schöne, möchte ich gleich mal vorweg sagen, es ist, Also es hat sich mal jemand wieder Gedanken gemacht zu dem Thema und nicht einfach gesagt, man macht eine Zeitreise.
Genau.
Ja, sondern es hat sich jemand Gedanken gemacht.
Es hat sich jemand richtig viele Gedanken gemacht.
Genau, es war einfach ein Vorwand mit der Zeit.
Ja. Vielleicht stellenweise zu viele, aber das können wir ja dann noch diskutieren. Ja. Lasst uns doch mal reinstarten. Wie seid ihr denn in den Film reingekommen? Also wie hat er euch abgeholt, wenn man da so reinslidet?
Ja, vielleicht Film? Starten. Ich hatte mal wieder wie immer unseren Chat-Channel nicht richtig gelesen und da hieß es, hey, Tax, bitte mal einen Film anschauen. Und ich dachte, jawohl,
Hausaufgaben erledigen.
Genau, Science-Fiction-Film gucke ich mir an. Glücklicherweise wurde dann hier in der Wohnung mir noch erklärt, oh, da gucke ich mal, worum es in dem Film geht. Dann sage ich, nein,
besser wäre es gewesen,
mal anschauen.
Wenn deine Filmfrau gesagt hätte, du hast den schon mitgeguckt vor 2 Wochen.
Ja, genau. Sowas soll es auch geben.
In 2 Wochen.
In 2 Wochen.
Und ich war total verwirrt, weil ich etwas komplett anderes erwartet hatte. Also ich war ja sozusagen erwartungslos. Ich dachte nur Sci-Fi und dann dachte ich, ach so, das ist eine kritische Dokumentation von dieser Geiselnahme in Moskau, wo die Leute eingeschläfert werden. Auch gut, bestimmt so kritisch, passt jetzt in die aktuelle Zeit rein, kann man sich auch mal angucken.
Da kommt also, sich ja gleich dieser Nawalny.
Ja, ne? So habe ich erst mal so die ersten 5 bis 10 Minuten wahrgenommen, bis ich dann auch dachte, habe ich jetzt einen Fehler in der Matrix gesehen? Hä, komisch, sonderbar, ja, also irgendwie... Weiß nicht, Special Effects und dann auch gemeint, hey, hast du das gerade gesehen? Hä, was denn? Was habe ich denn hier gesehen? Bis mich dann der Film komplett gehuckt hat, wo unser Protagonist, sag ich mal, sozusagen in das Geheimlabor delegiert wurde, wo er sozusagen mit Aktion, Reaktion, Kausalität konfrontiert wird, dass das nicht so abläuft.
Was mich
beim Q, oh sorry, nicht beim Q. Sozusagen bei Q, ja. Also da hat mich der Film komplett gefesselt. Und ich kann echt nur an euch sagen, danke, danke für diesen Tipp. Und ich habe die ganze Zeit schon gespürt, nee, der Film, der darf jetzt nicht scheiße werden, der darf nicht scheiße werden. Und es hat er auch durchgehalten. Also
aber sagst du, gehst schon so weit, du gehst schon ins Fazit. Ich bin kurz beim Anfang. Also Sachen dazu. Ich finde es erstmal faszinierend, dass du es geschafft hast, bis gestern oder vorgestern den Film nicht mitzubekommen.
Genau, nicht zu wissen, was Tenet ist, ja.
Das war doch eigentlich das einzige Ding, das im Sommer angepriesen wurde, dass es den im Kino gibt. Der Trailer lief hoch und
runter. Wie kommt ist denn der gegangen. Nolan, was hat denn der noch so gemacht?
ich hab mich aber tatsächlich auch ziemlich wenig gespoilert. Also ich bin auch rein und habe eigentlich...
Ich auch.
Es ist eine Agentenstory. Ist auch
gut so.
Irgendwas mit Zeit. Mehr wusste ich tatsächlich nicht, wo ich rein.
Ich wusste schon nicht mal mit den Agenten nicht. Ich wusste, es ist mit Zeit, weil das war natürlich schwer zu verbergen, weil Nolan ja auch damit gesagt hat, es ist ein lang ersehnter Wunsch, da mal endlich seine Zeit-Fuck-Up-Story zu erzählen, die ihm schon seit ewig, glaube ich, irgendwie vorschwebt. Und deswegen, das wusste man, aber deswegen auch, das braucht man jetzt natürlich nicht sagen, weil wir hier mitten im Spoiler-Teil sind, aber man hätte sich auch den Film noch, also wenn überhaupt, richtig kaputt machen können, wenn man sich vorher informiert. Deswegen.
Ja, also vielleicht muss ich den Film nochmal rückwärts anschauen für das ein oder andere. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Aber bevor wir vorspulen, eine Sache, da fehlt mir die Erklärung, ich habe es auch nicht gegoogelt. Es gibt ja die Szene, wo dann unser Protagonist sozusagen ausscheiden will, weil er sozusagen loyal ist. Mhm. Und dann weiß man nicht, dann wacht er sozusagen im Film auf. Aber mir ist nicht ganz klar, vielleicht ist es auch total unerheblich, was die Leute da geschluckt haben. Also ob ist er dann bewusstlos geworden. Zuerst dachte ich, aha, jetzt haben wir diesen Matrix-Effekt. Aber es war nicht der Matrix-Effekt. Ja. Es war schon...
Okay.
Realen Welt, ja. Also das wird nicht
erklärt. Also entweder habe ich es falsch verstanden, aber ich habe es auch nicht gegoogelt, weil es war eigentlich relativ klar, dass es ja nur ein Fake-Einsatz war und es war auch nur eine Fake-Pille, um zu testen, ob er loyal ist eben.
Genau.
Und dadurch hat er sich eben qualifiziert für dieses super geheime Spezialprogramm.
Also die Pille hätte ihm seines Wissens nach hätte ihn die Pille ja umgebracht. Und ja, er hat wirklich
die Pille, genau.
Genau, er hat die Pille dann wirklich geschluckt und dadurch seine Loyalität bewiesen. Am Ende hat sie ihn vielleicht nur eingeschläfert, keine Ahnung. Oder betäubt, genau, weil er wurde dann gleich operiert, damit sein Kiefer wieder, intakt ist, weil ihm ja doch ein paar Zähnchen entfernt wurden, auf unangenehme Art und Weise.
Genau. Sie haben ja die Zähne gezogen. Genau, und das war so der einzige Glitch. Genau, das war der Punkt, wo ich dachte, sie haben eben die Zähne gezogen. Jetzt hat er alle Zähne. Und war das dann nur eine
Der hat doch gesagt, sie haben ihm seinen Kiefer gerade wieder restauriert.
Ja, okay. Geht ja das mal schnell er, so.
Ja, die haben die Technik schon. Wenn die, was die sonst an Technik haben.
Kostet ja keine Zeit.
Das habe ich leider das zweite vergessen, Tax, was mir bei deiner Ausführung, was mir noch aufgefallen ist, aber ist egal. Auf jeden Fall, du bist an Tenet bisher vorbeigeschrammt, hast wenig mitbekommen. Ich habe auch nur übrigens ein paar Trailer gesehen, immer, aber halt tausendmal irgendwelche Plakate, sonstiges.
Ja, und es gab noch einen Glitch am Anfang, aber vielleicht bin ich jetzt schon zu detailverliebt, der mir direkt am Anfang aufgefallen ist, sind sozusagen, dass die Zeiten von dem scheinbaren Sprengsätzen auch Zeitsprünge hatten.
Bitte was?
Hä? Ja, das habe ich mir unterbewusst auch mal gedacht. Nee, diese Sprengsätze im Theater, die hatten einen Countdown drauf. Und der Countdown hat Sprünge gemacht.
Oder so.
Ja. Das ist mir auch so unterbewusst aufgefallen, jetzt wo du es sagst.
Ja. Echt? Also ist mir nicht aufgefallen.
Da war irgendwas also, seltsam.
Was ich gut finde, ist, wie er am Anfang schon bevor er zu dieser Q ins Labor kommt und sie ihm die ersten invertierten Gegenstände und so das nahe bringt, dass es halt einfach so ein Zeitfuck-up jetzt schon gibt und dass das sein Ziel ist, da die Welt zu retten, wird ja da schon ein bisschen damit gespielt. Das siehst ja da schon, wie diese Kugel ja aus dem Einschlagsloch, also aus dem Einschussloch zurück in die Pistole reingeht, wo der eine versucht, ihn zu erschießen. Und wie das so ganz subtil, also nicht subtil, sondern so, aber also schon bewusst, dass man sieht, so, hä, was war das denn? Ist jetzt die Kugel da raus? Aber noch nicht so viel, wie es dann halt speziell nachher ist. Also nachher, so kommen wir dann halt noch hin, aber das wird ja immer mehr und immer mehr und gegen Ende hin ist es ja nur noch ein Feuerwerk mit Zeiten hin und her Schieberei, wo du dir dann denkst, das überfordert mich gerade ein bisschen. Und gerade am Anfang macht er es sehr langsam und sehr dezent und das fand ich sehr geil. Also gerade, wie sie sich da ranführen.
Mir hat es tatsächlich auch am Anfang wesentlich besser gefallen als später im Verlauf der Geschichte.
Am Ende fand ich es dann zu krass, ja.
Für mich, ich fand es auch angenehmer, genau. Also da hast du richtig dann Bock auf, okay, du möchtest das verstehen. Also du möchtest da wirklich jetzt, du schaust den Film jetzt weiter an, okay, was ist da los? Da ist irgendwas los, dann schauen wir mal weiter. Das werden wir jetzt schon verstehen. Das war übrigens meine Grundhaltung bei dem ganzen Film, dass ich die ganze Zeit ich war sehr angestrengt bei dem Film, weil ich grundsätzlich immer das Gefühl hatte, dass ich was verpasse, irgendeine Kleinigkeit. Und dann wird gleich drüber nachgedacht und das ins Gesamtbild gesetzt. Da greife ich jetzt auch schon ein bisschen vor. Aber grundsätzlich war das am Anfang angenehmer und wurde dann aber, wie ihr schon sagt, es wurde immer mehr und dadurch irgendwann anstrengender, dem Ganzen zu folgen. Wenn man sich vorgenommen hat, ich möchte das Ding verstehen. Wenn man sich vorgenommen hat, ich möchte das Ding verstehen.
Ja, also ich glaube,
normal ist unser Gehirn diese Linearität normalerweise nur verarbeitet. Und es war halt dann sozusagen nicht vorwärts linear.
Ja, ich weiß nicht, aber wenn ich dem Film etwas vorwerfe, es gibt zwei Sachen, die ich dem Film vorwerfen möchte, und das eine ist genau das, dass ich sage, es war überladen. Also die Ideen und Prämissen und sowas, die waren alle okay, das war alle gut, das war alles gut und es war auch absolut kein schlechter Film, ja. Aber es wurde, finde ich, gegen Ende haben sie auch diese Logik mit dieser Invertierung, also invertieren, sie machen ja keine Zeitreisen, nur nochmal zur Erklärung, sie bewegen sich ja quasi rückwärts durch die Zeit. Ja. Ich finde, sie haben diese Idee an einem gewissen Punkt in einem Maße strapaziert, dass es irgendwann lächerlich wurde.
Genau, weil es auch, also erstens nur ein paar Gegenstände, die halt invertiert sind, dann sind es auf einmal Menschen, wie die Menschen aber invertiert werden, das ist mir bis jetzt ein Rätsel, wie das eigentlich funktioniert. Dann ist es so inkonsequent mit, wenn die Menschen invertieren, müssen sie eine Gasmaske tragen.
Ja, weil sie den Sauerstoff sonst rückwärts atmen.
Genau, weil man kann den Sauerstoff nicht atmen. Ja, aber dann gibt es welche, die sie invertieren, haben diese Maske nicht. Und also das ist alles,
sie verheddern mich darin.
Genau, ich habe dann aber auch gegen Ende hin das mein Hirn so ausgeschaltet, dass ich sage, okay, ich genieße es, weil wenn ich es jetzt anfange zu dekonstruieren, das ist zu anstrengend. Du findest Sachen, die stimmen, du findest Sachen, die stimmen nicht.
Ja.
Und habe einfach für mich beschlossen, mein Gott, was nicht stimmt, ist mir wurscht. Ich genieße das jetzt einfach.
Aber das war mein Dilemma. Das war mein Dilemma. Ich konnte das da nicht. Ich konnte dann nicht auf einmal in der Hälfte des Films sagen, okay, jetzt schaue ich mir nur noch die wirklich verdammt fantastisch gemachte Action mit geilstem Sound und geiler Optik
richtig,
an.
Richtig cool, ja. Aber ich bin, glaube ich, ein bisschen dazwischen. Also ich hatte den gleichen Vorsatz wie der Christian, dass ich gesagt habe, nee, also es ist für mich sehr, sehr, sehr schwer, dass ich sage, ich dekonstruiere das jetzt wirklich gar nicht mehr. Ja. Deswegen genau. War ich wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Aber am Anfang fand ich das mit diesem Invertieren relativ cool. Ich hatte dann das gleiche Problem, dass ich eigentlich den ganzen Film lang nicht verstanden habe, wie das, was sie am Anfang beschrieben hat, wie dieses Invertieren funktioniert, wie das mit einem Menschen funktionieren soll.
Ja.
Diese Logik.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Diese das Logik
hieß doch eigentlich.
Totaler Schwachsinn. Und also sie haben es natürlich zu einem Crescendo gesteigert, ja, dass alles zu spät ist. Am Schluss die temporale Zangenoffensive von von eigentlich der gleichen Militäreinheit, die einmal
in
der Zeit und einmal
genau.
In der Zeit. Hey, also,
Wobei ich mich nie so als Actionopfer gesehen habe in dem Film. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass dieses ganze Zeitfuck-up nur ein Vorwand war, um einfach mehr Action zu zeigen.
Das Problem ist, ich glaube, wenn du es tatsächlich hinterfragt hast, was ja der Peter anscheinend mir noch mehr getan hat als der Christian und ich, wenn du es wirklich hinterfragt hast, diese ganze Story und diesen ganzen, Humbug mit Menschen, die sich rückwärts durch die Zeit bewegen, dann bleibt nur noch die Action.
Nee, genau. Und da gibt's schon ein paar sehr geile Szenen, so richtige
sehr Action.
Absolut. Also diese Autoverfolgungsjagden, mit denen dann, wo die sich dann einer vorwärts, einer rückwärts und dann die Sachen übergeben und so. Also ich meine, das hat echtes Potenzial für Kultszenen, die aber total schwachsinnig sind. Ja.
Die waren auch
genau, ganz
nicht schlüssig. Das ist das große Problem dabei, glaube ich. Diese Szenen waren in sich nicht schlüssig. Also nicht nur, dass du gesagt hast, die sind jetzt vielleicht unlogisch, weil das ist physikalisch gar nicht möglich, sondern sie waren inkonsequent. Da war nämlich auch wieder die Nummer mit der Maske und so weiter, mit der Gasmaske.
Genau.
Dem Auto, das fährt jetzt mal rückwärts, dann fährt es mal vorwärts. Ich habe mir das dann teilweise so erklärt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt siehst du quasi die Zeit aus der Perspektive von dieser Person und jetzt siehst du die Zeit aus der Perspektive von dieser Person. Deswegen kommt es dir jetzt so vor, als würde er sich vor...
Dann habe ich nicht gut genug aufgepasst, weil das fand ich schon weil das ist ja auch zeitlich versetzt, wo er erstmal vorwärts und dann halt eben dann rückwärts da durchgeht. Das fand ich schon gut. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen.
Denk mal kurz drüber nach. Ich muss nur eine Sache da loswerden. Ich glaube wirklich, dass dieser Film, dass er am Ende bei diesen ganzen rückwärts, vorwärts, sonst was invertieren, dass er da eigentlich ganz wenige, vielleicht sogar gar keine Fehler hat. Glaube ich wirklich, dass das Ding so schlüssig ist. Nur,
das traue ich ihm zu,
wirkt nicht. Das wirkt nicht. Also das ist too much, sondern du verstehst manches einfach nicht und dein Hirn verbindet die Sachen falsch und dadurch hast du das Gefühl, da stimmt was nicht. Ja. Ich glaube, dass das Problem ist, das Ding ist so am Reißbrett und so perfekt durchengineert, overengineert in meinen Augen, dass es, also am Ende hat es mich so angestrengt, dass ich froh war, als der Film vorbei war. Und ich sagen muss, ich will ihn nicht nochmal sehen.
Also
ich will ihn auf keinen Fall nochmal anschauen. Ich habe nämlich keine Szene. Was hoffst du sehr, dass in den Rückwärts
nochmal geht? Ich mach deinen Satz fertig.
Ich hatte wirklich da das Thema, dass ich einfach nur froh war, dass er durch war, dass ich mitreden kann jetzt. Und gleichzeitig war ich total traurig, dass ich habe bis heute bei Letterboxd übrigens noch keine Bewertung dafür abgegeben, weil ich dachte, da muss man jetzt drüber schlafen. Aber es gibt jetzt keine Szene, wo ich sage, es gibt ja manchmal so Filme, Christian, wo man sagt, den schaue ich nochmal, weil der hat die und die geilen Szenen, auf die freue ich mich schon. Das hat er nicht. Der hat keine fixen Szenen, wo ich sage, die will ich wieder sehen, weil die waren so geil inszeniert und so gut gemacht. Der war in sich gut inszeniert und rund. Aber ich kann mich an keine spezifische Szene persönlich gerade erinnern, wo ich sage, die war mega geil. Das war wie so ein Ritt, so ein komischer Ritt einfach. Ja,
komisch. Ja, deswegen, also was ich sage, also ganz am Anfang, was ich sagen wollte vorhin, ist, dass ich auch das die erste ungefähr Drittel des Films viel besser finde, wo er da so dezent mit diesem ganzen Thema umgeht und ganz viele Anspielungen macht, die er so nebenbei fallen lässt, die dann erst in der im letzten Drittel des Films dann aufgelöst werden, so mit dieser, ja, ach, und dann habe ich gesehen, wie eine Frau aus, hat man gesehen, wie eine Frau von dem Boot gesprungen ist, ja, so nebenbei, und da hat es bei mir nicht geklingelt. So ab dem ersten Drittel danach fing es dann an, dass viele Sachen total offensichtlich waren, so, ah, ja, ja. Oh, da kämpft er doch mit sich selber, das ist doch ganz klar, genau. Und bla bla bla, das ist doch hier, da, wo fährt er aber mit dem Auto, und dann liegt es da, also das waren so viele Sachen, wo ich mir auch nur gedacht habe, boah, ja, puh, ist zwar ganz gut gemacht alles, aber ist jetzt nicht mehr so Mindfuck. Also der Mindfuck hat mir schon gefehlt, außer das, wo du sagst, du müsstest das jetzt alles mal dekonstruieren, vorwärts, rückwärts schauen, ob das alles passt. Und darauf habe ich, hätte ich auch keinen Nerv. Und ich habe, was ich schon sehr genossen habe an dem Film, die Action, die Machart, also wie gesagt, Sound, Optik, Action, die Effekte, ja. Das war alles total toll. Und ich habe da halt, das Einzige, was ich noch im Vorfeld gehört habe, ist eben, dass der so gute Effekte hat und so viele handgemachte Effekte, weil Nolan ja auch so ein Fan ist davon, von handgemachten Effekten. Ich meine, der hat ja auch hier Christian Bale hoch auf das Hochhaus oben selber hingesetzt und festgeschnallt, anstatt das nur per CGI zu machen. Der hat auch
ja, kein CGI-Tags.
Der hat auch das Flugzeug in den Hangar reinfahren lassen. Das war ein echtes Flugzeug, der ist in den echten Hangar reingefahren. Ja. Das ist halt geil. Ja. Und das finde ich, das habe ich dann schon sehr genossen. Aber ich gebe dir recht, das Verlangen, den nochmal zu gucken, um das alles zu validieren, das ist bei mir gerade auch sehr gering.
Und weil du es gerade sagst, das mit dem Flugzeug, das war die einzige Szene, und zwar von Anfang bis Ende, die ich irgendwie ziemlich, ziemlich geil inszeniert fand. Wo ich sage, die würde ich gerne nochmal sehen. Die war ganz cool. Also Szenen, wenn es um spezifische Szenen gibt, dass du sagst, diese Szene, das Zangending am Ende, habe ich komplett schon jetzt vergessen, was da eigentlich genau los war. Außerdem habe ich es gar nicht mehr kapiert.
Das Zangending am Ende fangen dich auch blöd, auch mit dem, wenn du dich nicht selbst aus dem Haus rauskommen siehst, dann geh lieber gar nicht rein. Also das war halt, deshalb war halt irgendwie so platt. Ne? Also ich weiß nicht.
Ja. Also genau, was war das?
Da gibt es ja so viele Sachen, die ja auf so einem Zeitparadoxon ja herausspielen, dass du halt, du müsstest ja eigentlich genau das ja schon sehen, wie sie dann nachher sich zurückbewegen in der Zeit. Und das sieht man ja auch teilweise. Und da gibt es ja auch diesen, was ich vorhin schon angesprochen habe, den Kampf von dem Protagonisten gegen sich selbst, der dann rückwärts durch die Zeit läuft.
Und den hatte ich übrigens am Anfang direkt, hatte ich da schon den Gedanken, dass er das wahrscheinlich selber ist. Genau, oder dass sie das auch selber sind. Es gibt doch die Szene, wo ich weiß nicht, der Pattinson auf jeden Fall dem Soldaten den Helm runterreißt und dann einfach geht.
Ja,
das muss einer von den beiden sein.
Da war es klar. Und da war es dann, ja.
Nein. Ich habe eine Physikfrage. Wie war denn das? Ich dachte, aus dem Flugzeug fällt lauter Gold und Co. Und er hatte irgendwie Plutonium in der Hand gehabt. Wird es in Gold gepresst? Gold gepresstes Latrinum oder wie heißt das?
Nee.
Also irgendwie strahlt es da nicht? Ich war bloß echt...
Nee. Das Gold ist die Bezahlung aus der Zukunft. Okay, das ist die Bezahlung aus der Zukunft. Die wird sozusagen da durchgeschickt. Ja. Deswegen hat er ja auch mal diese Goldbarren, die der Bösewicht dann auch mal bekommt. Das ist sozusagen seine Bezahlung letztendlich.
Alles klar.
Ich dachte, so habe ich, aber das wurde ja auch nur, weil ich es nachgelesen habe. Weil nehme ich jetzt meine Frage an euch. Was war das Erste, was ihr gemacht habt, als der Film vorbei war? Was habt ihr gemacht?
Ich habe nach Tenet Explained gegoogelt, um zu schauen.
Ich hab gegoogelt nach Tenet in a nutshell.
Nee, ich mache das ja manchmal bei Filmen, und dann hat sich bewährt einfach Explained, weil da gibt es ganz gute Videos dann dazu. Und ich muss sagen, wir haben diese Explained-Videos relativ wenig mehr offenbart, als wie was ich aus dem Film schon mitgenommen habe. Und da muss ich sagen, dann ist es halt ein guter Mainstream-Mindfuck, weil dann so Normalhirn wie ich rausgehe und sage, da habe ich ja doch fast alles verstanden.
Das war schon, das war im Großen und Ganzen schon okay. Ich glaube, du konntest, es war nicht komplett unmöglich, wie bei manch anderen so Mindfuck-Ding der Handlung bei einem Mal anschauen zu folgen.
Mhm. Ja? Also was möglich ist bei dem Film, dass man ab einem gewissen Punkt einfach sagt, ich muss nicht alles verstehen und ich bin trotzdem unterhalten und habe am Ende das Gefühl, dass ich der Handlung einigermaßen folgen konnte. Ich weiß, wer gut und böse ist und wie es ausgeht.
Ja. Was tatsächlich auch geht, was ich bei mir jetzt eben feststelle, man kann den Film gucken, kann danach sagen, im Prinzip war es ein ganz furchtbar, wie du sagst, overengineert und ein ganz furchtbarer Humbug. Man hat sich aber trotzdem die Zeit gut unterhalten gefühlt.
Ja. Weil es einfach großes Kino ist. Also es war echt ein großes Kino. Es waren gute Schauspieler, es war geile Locations.
Aber
es war der Sound, also diese Sound, ich war vom Sound
angetan. Wo immer der Sound dann so schneller wurde.
Dann eben da drin rein. Alle auf einmal ist auch ein super Sound übrigens für die Hörer.
Weißt du das? Das kann er schon. Nein, das war schon, also wie gesagt, das war schon, das war
wir müssen ja, wir müssen ihn bewerten, glaube ich.
Ja, also, erreicht er niemals irgendwie so einen Kultcharakter, wie es Matrix oder sowas erreicht hat.
Mhm. Null.
Also da ist er
Er erreicht noch nicht mal bei mir, und das heißt was, erreicht bei mir noch nicht mal ein Inception, obwohl ich Inception noch nicht mal so gut fand. Ich mochte Inception nicht besonders.
Also genau das wollte ich nämlich auch noch anbringen, den Vergleich. Also ich fand Inception einen deutlich besseren Mindfuck, weil er nicht sehr viel besser fand. Und ich fand Inception als Film auch besser.
Ja, ich auch. Obwohl ich Inception allgemein nicht besonders gerne mag, weil er mir zum Ende raus hinten ein bisschen komisch ausfasert. Also das hätte man geiler machen können, glaube ich. Aber das ist sehr geschmacks. Aber er ist verständlicher, und ich finde, Inception allgemein hat auch die geileren Szenen, die ich gerne nochmal auch schaue.
Jetzt die spannende Frage, profitiert dieser Film in seiner Bewertung von der aktuellen Pandemie, dass er letztes Jahr der einzige war? Nehmen wir den positiver auf? Nehmen wir den positiver auf, weil wir nach sowas irgendwie so ein bisschen ausgehungert sind, nach so einem cineastischen Erlebnis?
Nach dem ganzen Netflix schon, den man zwischendrin schauen musste, oder wie? Dass man jetzt mal wieder ein richtiges Kino sehen.
Ich habe so das Gefühl, wenn wir den jetzt in einem ganz normalen Jahr einfach so als einer von relativ vielen Filmen angeguckt hätten, dann wäre das
mit die Kinder vom Bahnhof Zoo vergleiche, ist der recht,
Dann wäre unser Feedback wahrscheinlich ein bisschen anders.
Ganz sicher, ja. Ja, das stimmt.
Mich hat er exzellent unterhalten, muss ich echt sagen. Also vielleicht Brainfuck anstrengend.
Max, was hast denn du als erstes gemacht, als er vorbei war?
Ich bin dann ins Bett gegangen und habe aber am nächsten Tag danach Tenet Wikipedia mir angeschaut. Ja.
Schon, oder? Also ich glaube, dass jeder, der den schaut bis zum Ende und nicht... Weil ich auch entweder alles checkt oder gar nichts checkt, der googelt danach und will einfach wissen, was da los ist.
Gezwungen zu googeln danach.
Ja. Und dann ist eigentlich manches klarer. Ja.
Das fand ich aber schon, der Film hat genug Eindruck hinterlassen, dass ich das gemacht habe. Also es gab auch Filme, die haben nicht genug Eindruck hinterlassen, Mindfuck waren, wo ich das Bedürfnis gar nicht hatte, mich näher auseinanderzusetzen. Aber mit
ich will auch nie sagen, dass der tatsächlich völlig schlecht wäre oder sowas, ja.
Wir fallen noch zwei Sachen ein.
Der Film. Unbedingt anschauen.
Bevor wir zur Bewertung kommen, noch kurz zwei Sachen. Hattet ihr auch das krasse James Bond-Feeling, gerade die erste halbe Stunde?
Nein. Absolut.
Das wollte ich ja gerade noch anbringen.
Diesen Locations, fandet ihr es auch ein bisschen krass, dass er manchmal für ein einziges Gespräch nach Indien reist, um dann wieder nach Oslo zu reisen?
Ist das so hochgradig Diversity supported sozusagen?
Aber warum für ein Gespräch nach Indien?
Er muss halt den Waffenhändler ausfindig machen. Also,
das hat der Einzige. Aber er ist auch nochmal für ein Gespräch da nochmal hingereist. Gespräch.
Das steht noch in meinen Notizen, das ist nämlich mein Hauptkritikpunkt. Genau das, was du gesagt hast. Das, was du jetzt wahrscheinlich als positiv empfindest, ist für mich der größte Nachteil. Dieses Bond-Feeling. Das ist schon.
Na, für mich ist es nicht positiv.
Es klang positiv. Also für mich, ich fand es echt als Nachteil, weil ich finde ihn zwar cooler als Bond teilweise, also diese Schlägerei in dem Restaurant, in der Küche, das war dann schon ziemlich witzig.
Ja. Der Schauspieler war cool, finde ich. Der ist echt cool.
Aber er wäre gar nicht so der Typ dafür gewesen, dass er hier dieser super Haut rauf und Fuzzi ist. Aber egal, das war halt geile Action. Aber vor allem die Tussi und der Waffenhändler, der russische Waffenhändler da, das sind so Stereotypen, wie du sie aus jedem Bond-Film, das hat nur noch die Katze auf dem Schoß gefehlt.
Ja, das war perfekt gecastet, das hat gut gepasst, das hatte dieses...
Ja, aber war das, wollte man sich da selbst persiflieren, ist halt die... Das Bond-Feeling, das war mir zu viel, und besonders die Reiserei, die war irgendwie seltsam. Öfter auch an dieselbe Location dann wieder, dann ein Gespräch in der Straße und dann sind wir wieder in Oslo und nicht mehr in Mumbai.
Ja, okay, alles klar. Genau. Ja, vor allem, wo ich ja da auch in Mumbai auch so überrascht war, wo kommt denn jetzt dieser Pattinson her und ist der jetzt von derselben Truppe? Und das ging so schnell, das war mir zu rasant erzählt.
Und inverses Bungee-Springen, sage ich nur.
Das war ganz, ganz nett. Ja. Und zweite Sache, hattet ihr am Anfang auch ein bisschen so ein Control-Feeling? Also ich spreche vom Spiel-Control mit diesen Objekten, die sozusagen durch die Zeit hatte ich so kurz ein bisschen so Control-mäßig so das Feeling. Das waren so meine Anleihen noch. Wir müssen ihn bewerten.
Ist Q nicht mehr vorgekommen? Das fand ich ein bisschen schade dann. Ja.
Wir müssen ihn bewerten. Was kann man da für ein Element? Man könnte so eine Kugel als Bewertung machen, so eine invertierte Bullet sozusagen. Wie viele invertierte Bullets gibst du dem Film tags 1 bis 10?
Ach, Unterhaltungswert locker eine 9.
Nimm mal den ganzen Film an sich, also komplette Filmbewertung. Ja, ja. 9 Bullets, okay, 9 alles klar.
Tags ist großzügig.
Wow, Philipp?
9 ist krass, ja.
Nee, gebe ich nicht. Also ich würde ihm jetzt mal vielleicht 7 geben. 7 Bullets.
Okay. Christian?
Ich muss mal nachschauen. Also ich habe ihm, glaube ich, bei Letterboxd 4 Sterne. Also ich hätte dann auch eine 8 einfach hochgerechnet. So eine 7 bis 8, genau. Ich hätte da so ein bisschen geschwankt. Aber ich war einfach, wie du schon gesagt hast, overwhelmed von dem Missing AAA-Kino vom letzten Jahr. Wahrscheinlich ist das der Bonus, mindestens dieser halbe Stern oder halt dieser eine Punkt-Bonus. Ja.
Also bei mir kriegt er jetzt wohlwollend 6 von 10 Bullets.
Und da ist schon Innovationsbonus drin, weil wirklich dieses Auto-Rückwärtsfahren, Physik, oder wie er selber mit sich kämpft, diesen Rolle rückwärts sozusagen.
Genau.
Fand ich schon. Das ist also alles ganz geil. Und wie es gedreht ist, ist auch
das spannend. Viel in dieser Bewertung drin. Musik und auch wie das gedreht ist, das muss ich schon sagen, das hat er. Das ist geil.
Das ist bei mir halt leider fast alle 6 Punkte, weil ich, wenn ich, je länger ich über den reinen Plot und so nachdenke, ja, ist es bei mir eher einfach das visuelle Gesamtding, 2,5 Stunden einfach mal wieder AAA-Kino vom Feinsten anschauen. Deswegen kriegt er, glaube ich, die Punkte bei mir. Ja gut, wir haben ihn besprochen. Wir hatten einen Film, wo wir alle 4 sprechen können. Das war jetzt relativ lang, aber ist doch auch schön, dass wir mal ein Thema zusammen hatten. Ne?
Auch mal was.
Ihr Süßer. So, wie kommen wir jetzt von Tenet weiter? Wie machen wir weiter? Ich finde ja immer gut, wenn man den Christian einfach mal ein Thema jetzt gibt,
weil
Christian
kann das interpretieren und nochmal durch Tenet rückwärts durchgehen. Nein, Schmarrn, das machen wir jetzt
nicht. Nein, das machen wir dann nächstes Mal. Nee, Christian, oder willst du gleich noch weitere Filme nennen, die ähnliche Qualitäten aufweisen?
Weil ich habe nicht den dummen Fehler begangen. Ich habe mir nach Tenet am nächsten Tag, glaube ich, Retroactive angeschaut. Ein Film, den wahrscheinlich nach eurer Reaktion her zu urteilen, kein Schwein kennt. Doch, du kennst den, ne?
Ja, klar.
Also ich kannte mich witzigerweise nicht, mir ist der entgangen. Ich habe den bei einem Podcast aufgeschnappt, wo einer halt den als einer seiner Lieblings-80er, es ist aber eher 90er, glaube ich, Actionfilme gelobt hat. James Belushi als Gangster, der eine runtergekommene, also eine Polizeipsychologin, glaube ich, die selber gerade mit psychischen Problemen zu kämpfen hat und per Anhalter unterwegs ist, mitnimmt und sie dann quasi Zeuge wird, wie er seine Frau umbringen will und halt ausrastet und dann flüchtet und dabei in eine Zeitschleife gerät, weil nebenan in einem Labor mitten in der Wüste Zeitreisen erforscht werden und der das geschafft hat, die Zeit irgendwie um 12 Minuten zurückzudrehen und sie sich dann immer in so einer 12 Minuten Zeitschleife bewegt, um diesen Mord und das Verbrechen zu verhindern.
Murmeltiertag?
12 Minuten halt nur. Wenn das
ist halt ein kurzer Tag.
Genau.
1997. Wie bist du von Tenet? Bist du nur wegen dem Thema dann draufgekommen, dass du den jetzt
schaust? Nein, ich habe den schon Ewigkeiten hier daheim liegen, weil ich den eben gesagt mal in dem Podcast gehört habe und dann habe ich gesehen, den gab es für ein paar Euro bei Amazon oder bei eBay gekauft habe oder so. Auf jeden Fall habe ich den dann auf Blu-ray da gehabt und dann hat das halt eine Weile gedauert. Ja, und dann habe ich mir gedacht, so nach Tenet, nach so ungefähr der 300 Trilliarden Dollar Produktion macht Sinn, also diesen doch ein bisschen B-Movie-mäßigen Film anzugucken. Es war keine gute Idee. Aber er hat seinen Charme, muss ich schon sagen. Also er hat seinen Charme, aber ich finde das Overacting von James Belushi, das passt so gar nicht. Das ist unter aller Sau. Das ist wie diesen fiesen Gangster kann der einfach nicht spielen. Das ist schlimm.
Aber der Film hat dich dann wieder geerdet oder wie? Der hat dich einfach wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Ja.
Genau. Also und ich kann den auch echt empfehlen. Also entweder, wenn den jemand eh nostalgisch im Hinterkopf hat, wie der Fips, dann kann er mir zustimmen, dass man den sich durchaus auch mal wieder angucken kann.
Ich fand den lustig.
Weil der echt lustig ist.
Der Filmgeschichte.
Ja, null. Aber gut.
Retroactive von 1997 mit James Belushi und die anderen kenne ich nicht.
Kenne ich auch nicht.
Ich kenne auch keinen sonst so. Das okay, aber auf jeden Fall, ist es dann eher unterhaltsam, lustig oder ist es dann auch irgendwie Thriller oder was ist es denn?
Nee, schon mehr auf Action-Thriller. Der nimmt sich ernster, als er sollte. Ja. Deswegen, ja, ist so ungewollt los, lustig.
Dann vielleicht doch lieber Bill und Ted schauen, oder? Für Zeitreisen und reine Comedy.
Ja, stimmt.
Okay. Das war eine schöne Überleitung. Jetzt sind wir nämlich direkt von Tenet von ganz oben einfach mal wieder auf die Erde gekommen. Genau. Können jetzt wieder über normales cineastisches Zeug sprechen, das aktuell so in den verschiedenen Portalen gibt, obwohl du relativ viel wieder Blu-rays geschaut hast, Christian.
Faszinierend. Ja, habe ich, ja. Ja, ich kann da nicht
von ab. Willst du noch was aus deiner Liste gleich zusätzlich mit reinnehmen? Vielleicht was auch noch im Bereich. Ja, mach ruhig.
Es ist leider nichts für Zeitreisen. Genau. Leider. Ich glaube, der Fips hat auch nur die Sachen weggelassen, an die er sich nicht mehr erinnert. Deswegen. Dann machen wir jetzt erstmal die Zeitreisensachen, komm.
Ja, cool, Zeitreisen-Time.
Muss ich dann tatsächlich auf Sharknado 6 zurückkommen?
Ja, genau.
Also ich hatte die zweite Sharknado-Trilogie auf dem Plan, diese Episode, ne? Weil kam ja irgendwie in irgendeinem unserer vielen Chats auf diese beschissenen Hai-Filme, ja? Und nach dem großen Erfolg von Philipp spielt beschissene Indie-Spiele, habe ich mir gedacht, Philipp, schaut jetzt mal beschissene Indie-High-Filme. Aber also das nächste Mal spiele ich tatsächlich, glaube ich, insgesamt alles in allem lieber wieder beschissene Indie-Spiele.
Die gar nicht so beschissen waren, mein Freund.
Eben, ja. Deswegen sage ich ja. Also hier.
Sprichst du nochmal Cuphead?
Ja, genau. Nee, also cool. Ich verschweige da jetzt ganz viele, ich spreche aber mal ganz kurz, den Sharknado muss man natürlich ansprechen. Also Sharknado ist halt, ich glaube, einer der kommerziell erfolgreichsten Trash-Filme aller Zeiten, oder? Christian, machst du das?
Ich glaube schon, ja. Aber also das ist wahrscheinlich der einzige
Grund, warum es... Warte mal ganz kurz, 4, 5, 6 sind die alten von George Lucas dann, oder?
Ja, genau.
You Hope and Return of the Shark.
Das waren tatsächlich die ich am Ende noch nicht gesehen hatte, weil ich irgendwann nach Episode 3 auch ein bisschen die Schnauze voll hatte mal davon. Also ich meine, Sharknado geht es ja...
Episode 3 sagt er sogar. Sehr gut.
Dass irgendwelche Tornados grundsätzlich Haie aufsaugen und die Haie fliegen dann immer rum und werden mit Kettensägen, Lichtschwertern und allem Möglichen abgemeuchelt, ja, bevor sie die Menschen fressen oder drauffallen oder irgendwie sonst umbringen. Und hier in der zweiten Trilogie gehen sie dann natürlich ganz arg ab, weil da gibt es nicht nur Sharknados, sondern da gibt es nämlich auch Fire Sharknados, ja, die dann aus Feuertornados bestehen und Sun Sharknados und Electric Sharknados und jedes Mal ist halt quasi die gleiche Familie, die immer mit leicht wechselnder Besetzung von irgendwelchen Freunden und was weiß ich was gegen diese Sharknados kämpft. Und also sie lassen natürlich keine Anspielung auf irgendeinen Film aus. Insofern hat es fast einen gewissen Unterhaltungswert. Also egal ob Indiana Jones oder hier die Mutter der Familie, die Tara Reid, die wird irgendwann endet im dritten Teil stirbt sie und im vierten kommt sie dann wieder als Cyborg umgebaut und hat so eine auswechselbare Hand unter anderem. Die kann auch ein Lichtschwert oder da kommt dann so eine Kettensäge aus dem Arm und ein Humbug natürlich, dass alles zu spät ist, ja. Und ich bin mir tatsächlich aber nicht sicher, wissen die Schauspieler da wirklich, dass sie einen Scheißfilm drehen? Also gerade bei Terror bin ich mir nicht sicher.
Ich bin mir nicht sicher, ob sie es beim ersten Mal, wo sie mitgespielt hat, wusste, was sie da dreht. Aber danach hat wahrscheinlich die Verzweiflung gegenüber dem leeren Bankkonto gesiegt, dass sie das einfach weitermacht.
Ja, wobei man auch natürlich auch sagen muss, also du siehst gerade, finde ich, jetzt in der zweiten Trilogie schon, dass da halt vielleicht doch eine plastische Chirurgie zu viel stattgefunden.
Da war eine, ja, das heißt aber noch lange nicht, dass sie sich das leisten kann. Nee, aber das gerade bei ihr, die, das ist echt schlimm.
Ist aber meine Frage, habt ihr mal irgendwie Making-of oder irgend sowas angeschaut? Weil manchmal traut man diesen Schauspielern und Schauspielerinnen gar nicht zu, was die doch für eine Selbstironie haben und was sie dann doch da, wenn sie mal normal reden.
Ich traue es, glaube ich, nur Tara Reid nicht zu.
Ja, das ist aber manchmal überraschend. Das ist manchmal was wirklich überraschend.
Statistisch sein soll, aber ich bin mir bei den meisten Schauspielern tatsächlich sicher, dass sie genau wissen, was sie da für einen Scheißdreck produzieren. Ja. Und ich meine, gut, also spätestens mit Teil 4, 5 und 6 müsste ihnen klar gewesen sein, dass es ein totaler Schwachsinn ist, ja. Wobei sie haben witzige Gastauftritte hier, ne? Hier der David Hasselhoff war drin, dieser Dog the Bounty Hunter Typ war drin. Also
die ganze Verzweiflung gegenüber dem leeren Bankkonto.
Ja, die ganze amerikanische Prominenz taucht da auf in den Filmen. Also es ist echt witzig zum Anschauen. Aber es sind halt also einfach.
Ja, eben. Also der Unterhaltungswert ist meiner Meinung nach extrem hoch.
Ja,
ist halt nur der Anspruchswert ist extrem niedrig. Ja.
Es ist halt eine Aneinanderreihung von Schwachsinn. Das muss man, Entschuldigung, ich habe mein Mikrofon gerade an die Wange gekratzt. Man muss einfach sagen, es ist eine Aneinanderreihung von Schwachsinn.
Ja, aber man kriegt, was man erwartet einfach.
Man kriegt genau das, was du erwartest. Ich finde es ja schade, dass Snakes on a Plane nicht auch so ein Franchise geworden ist, ja, wie Sharknado.
Das stimmt. Der war auch Potenzial gehabt, weil das war der deutlich bessere Film.
Ja.
Und habe auch erst nachträglich mit dieser Selbstironie umgesetzt. Am Anfang haben die das ja echt ernst gemeint, dachte ich.
Ja, aber wie gesagt, der war fast schon zu gut, um als Trash-Film durchzugehen wahrscheinlich.
Das stimmt.
Und vermutlich in der Produktion auch zu teuer. Ja. Aber der sechste Teil von Sharknado geht eben auch um Zeitreisen. Deswegen kamen wir ursprünglich drauf, weil da nämlich der Sohn der Familie aus der Zukunft zurückkehrt in dieser Inkarnation in einer Gastrolle Dolph Lundgren.
Geil.
Ja, um seinen Vater durch das post-Sharknado-apokalyptische Wasteland von Las Vegas, glaube ich, marschiert. Also er fängt in Las Vegas an und irgendwann ist er auch am Roten Platz in Moskau. Ganz, ganz schlimm. Und da kommt dann der Sohn mit in einer wunderbaren Zurück in die Zukunft-Referenz in so einem Military Humvee angeflogen mit so einer mikroschlechten Version von einem Fluxkompensator, ja, und entführt den Papa in die Vergangenheit, der dann in 5 oder 6 Epochen jeweils den damals herrschenden Sharknado besiegen muss. Logik noch weniger als Tenet?
Ja, also. wenn der Nolan hören wird jetzt.
Totaler Humbug, ja. Aber sauwitzig zum Anschauen mit super vielen Popkulturreferenzen und Referenzen auf andere Filme, auf alte Filme, auf allen möglichen Scheißdreck, ja. Und also, ja, es war unterhaltsam, das anzuschauen.
Ich muss aber dass du so in so kurzer Zeit das echt geschafft hast, ja, echt, also die drei und beziehungsweise ja davor ja auch nochmal die anderen drei geguckt zu haben, weil das ist, ich schaue die mal ganz gern, aber in Dosen. In kleinen Dosen, aber
es
sonst
war drei Stunden zeitweise. Ja. Es war das relativ
schnell. Nicht in so riesigen Monster Energy Drink Dosen. Also ich habe echt Respekt vor dieser, ob ich die ganz trinken kann. Ist boah. Ja, aber jetzt fehlt mir eine Frage. Jetzt hast du ja alle 6 gesehen. Sticht denn einer von den 6 Sharknados raus und man sagt, der ist besonders geil?
Genau, Episode 5 ist der beste.
Der wirklich besonders geil ist einfach.
Also das ist der erste. Nee, ich würde den am 6. empfehlen, weil ich glaube, im 6. Teil siehst du in einer Szene, siehst du die Tackerklammern, mit der sich Tara Reid ihre Haut gestrafft und an die Stirn getackert hat.
Das ist doch echt wieder cool.
Also es ist wirklich, du kriegst, was du erwartest, wenn du diesen Film guckst. Also musst du nur das Cover anschauen, dann weißt du, was passiert. Ja.
Wo läuft dann Sharknado? Wo schaut man sowas?
Oh, das habe ich, glaube ich, Amazon. Amazon hatte die
im Angebot. Stimmt, der hatte die, glaube ich, ja. Okay. Ja, jetzt könnte ich die Überleitung.
Kommt da dann noch was?
Aufschnappen.
Oh ja, Überleitung. Dolph Lundgren. Christian, hast du da vielleicht was im
Petto? Ja, das wäre jetzt nur wegen der Chance, weil ich habe einen Film mit Dolph Lundgren angeschaut, nämlich auch auf Blu-ray. Ich habe Dark Angel nochmal geguckt. Den von 1990, den Dark Angel mit einem noch ziemlich jungen Dolph Lundgren, noch nicht so schlimm wie in Sharknado 6, wo er einen Cop spielt, der gegen einen außerirdischen Drogendealer kämpfen muss. Und wer kennt den Film? Außer Films. Nicht?
Nein, ich glaube, es gibt eine Fernsehserie, aber das ist nicht mit Lundgren, ne?
Nee, hat auch nichts damit zu tun.
Ich kenne ihn, glaube ich, nicht.
Also,
aber Jessica Alba halt, ne? Also, ich habe nur die Serie geschaut.
Eine unglaubliche Empfehlung, aber, glaube ich, schwer zu gucken heute ohne nostalgische Verklärtheit. ich habe den damals gesehen, wie ich 15, 16 war, deswegen ist der halt auch hängen geblieben. Ein ziemlich dummer Actionfilm, aber die Prämisse ist so geil. Dieser Außerirdische kommt ja auf die Erde und spritzt den Menschen Heroin, um ihnen dann das frei werdende Endorphin im Gehirn abzusaugen, weil das nämlich die viel geilere Droge ist, als wie dieses billige Heroin. Okay. Und klaut er erstmal von so ein paar Gangstern das Heroin und das spritzt dann halt irgendwelchen Leuten und killt die dann halt, haut ihnen dann so eine Nadel ins Hirn und ihnen das dann das rauszusaugen. Und dann kämpft halt eben Dolph Lundgren, der dann auch noch einen FBI-Jungspund an die Seite gestellt bekommt, mit dem er zusammenarbeiten muss. Und natürlich ist das so halb Buddy-Movie-mäßig wieder. Und beide sind die coolsten Säue der Welt. Dolph Lundgren halt die obercoolste Sau mit seiner 90er-Jahre-Fokuhila-Frisur und Schulterpolster-Jacke. Das ist ein Traum zum Anschauen. Es ist wunderbar, ich habe es geliebt. Und dann kommt da natürlich auch noch irgendwann ein intergalaktischer Polizist, der den Drogendealer ja jagt und dann machen sie zusammen halt, ich glaube, spielt L.A., wenn ich mich nicht täusche, machen sie alles platt. Sehr geil.
Das war die beste Erklärung.
aber Dolph Lundgren halt. Also
das, aber Dolph darum Lundgren.
Ging's ja jetzt.
Genau.
Darum ging es ja.
Super. Aber damit genug zu Dolph Lundgren.
Wenn wir schon bei alles platt machen sind. Jetzt wird es schwierig.
Ich habe gar nichts. Für Ludwig, das habe ich ihm versprochen.
Okay, alles platt machen sind. Der Christian macht jetzt den Ludi, unseren treuen Hörer, platt mit einer Filmvorstellung. Dann nochmal. Was geht's?
Das war ich nicht.
Der Fips macht den platt.
Der Fips.
Ich hatte es dem unserem treuen Hörer Ludi versprochen. Ich habe extra für ihn ein Review von Prevenge gemacht.
Prevenge.
Ach, Prevenge. Jetzt. Oder Prevenge wahrscheinlich eher, weil da geht es um eine schwangere Frau. Ja. Ein britischer, nennt sich schwarzhumorige Comedy, ja. Mhm. Geht um eine hochschwangere Frau, die ist furchtbar schwanger und ihr Partner verunglückt bei einem Kletterunfall, weil er von seiner Gruppe getrennt wird, irgend so ein Humbug. Und auf jeden Fall spricht danach das ungeborene Baby mit ihr und befiehlt ihr quasi die Leute umzubringen, die am Tod seines Vaters schuld sind.
Boah, voll geil.
Prevenge. Nee. Ich schaue gerade das Cover an.
Prevenge. Es ist also nicht nur eine schwarzhumorige britische Produktion, sondern es ist auch eine schwarzhumorige britische Produktion so auf 80er Jahre BBC-Niveau.
Also die Bewertungen sind ganz gut.
Ich weiß, die Bewertungen sind ganz gut. Ich kann mich da nicht 100% anschließen, das weiß ich. Das
sind wahrscheinlich alles nur so Fetischisten, die das geguckt haben.
Aber man muss natürlich auch sagen, ne, es ist entstanden mit einem Budget von $104.000.
Ich lese das auch gerade und Box Office 94.000. Noch nicht mal die 104 wieder eingespielt.
Naja, aber sowas lebt ja von Direct-to-Video, also von der Videoauswertung.
Ja, das war auch so ein Filmfestival für Cannes und sowas. Ja, das war so ein Fantasy-Filmfest-Ding. Prevenge. Ich würde sagen, ich habe irgendwann ab einem gewissen Punkt auf Englisch geguckt und da war es wesentlich besser im Originalton. Aber ich glaube, der schwarze Humor kommt im englischen Original noch ein bisschen besser rüber. Aber es ist halt eine $104.000-Produktion. Dafür kriegst du ja nicht mal einen Schauspieler, der schauspielern kann. Geschweige denn,
sind gute Filme für weniger entstanden. Also so ist es nicht.
Auch wunderbar. Also man kann
sich getraut, das so einen Film auf Deutsch zu schauen.
Hat, glaube ich, ein Zehntel gekostet, wenn überhaupt. Also,
ja, Das,
und wie geil ist Velocipastor?
Ja, eben. Ich habe das für Fuel getan, hier diesen Film anzugucken, damit ich ihm jetzt sagen kann, es kommt eine schwangere Frau vor, du kannst den auch gucken.
Aber die ist nicht so besonders hübsch, finde ich. Das ist ja schon eine britische schwangere Frau.
Das ist ja an dem Punkt völlig egal, weil die blickt sowieso auf den Baum.
Und in diesem Sinne leiten wir über, bevor
es rassistisch wird, ne? Das darf er auch nicht sein.
Leiten wir über. Ich habe echt das Problem, dass ich ja wirklich, ich habe nichts geschaut. Das
ist gar nichts.
Du bist echt. Hat im letzten Mal echt nichts geschaut. Nee, gar nichts geschaut. Ich habe ja
Serien, keine Dokus,
Retro-Games und sowas. Nee, gar nichts. Ich habe nichts geschaut, bis auf Tenet. Und das gestern. Und der Tax hat mehr geschaut als ich dieses Mal. Das ist schon auch krass.
Das ist hart.
Und Tax, du hast auch nochmal einen Blockbuster geschaut. Hier Kingsman, Golden Circle auf Netflix. Ist ja doch, muss man ja schon sagen, ist ja schon eher ein AAA-Titel, oder? Ja.
Hast du denn den ersten Kingsman geguckt?
Ja, definitiv. Den ersten haben wir geschaut und ich war so verwirrt. Ich dachte, ich hätte den schon gesehen, aber wir konnten uns eigentlich an fast nichts erinnern.
Den Golden Circle jetzt meinst du? Jetzt ist er weg.
Also, oder ich? Ab von jeder.
Wenn ich halt, ist er weg.
Tax, du warst gerade weg. Ich glaube, du musst nochmal neu ansetzen, bitte.
Ah, okay. Also geht's jetzt hoffentlich mit dem Sound?
Ja,
jetzt geht alles. Dachte, ich hätte den schon gesehen gehabt, aber ich konnte mich an keine Szene erinnern. Man müsste echt mal gucken, wann es den das erste Mal zum Ausleihen gab. Der Anfang super bombastisch, fernab von jeder Physik. Und es hat echt so im Kingsman-Style richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Ja, also Hirn abschalten, schöne Optik. Ich hatte mir sogar notiert, ein wenig hat es mich an Far Cry-Optik erinnert später dann. Und super Unterhaltung. Also unbedingt angucken. Wer von euch hat ihn noch nicht gesehen?
Oder ist jetzt der Golden Circle der Einser oder der Zweier? Ich habe es jetzt nicht kapiert. Zwei getan.
Das war der Zweier und ich hatte schon gedacht, oh, das wäre jetzt Teil 3, weil ich mich an kaum was erinnern konnte.
Und wie heißt dann der erste nur Kingsman?
Ja, Kingsman.
Heißt der erste nur Kingsman, ja. Ah ja, okay. Nee, ich habe den nicht gesehen, ich werde den auch nicht
schauen. Es kommt auch ein Dritter, gell?
Es kommt ein Dritter, der zum Prequel genau. wird, ja.
Was für ein Prequel? Was ist denn der Scheiß? Prequel.
Ja. Wie sie halt diese Geheimorganisation ins Leben rufen.
Ist es eigentlich schon mal vorgekommen, dass irgendein Mensch gesagt hat, oh geil, ein Prequel? Oder eher nicht so? Also ich kann mich nicht erinnern.
Guter Punkt. Nee.
Bei Batman war es nicht.
Also wie Star Wars Episode 1 angekündigt wurde, habe ich es noch gesagt.
Ja, da wusste man es noch nicht besser, ne? Die haben den
Scheiß noch nichts gekauft und so. Ja. Also ein Reboot ist war was anderes, aber so ein wirklichen Prequel jetzt, muss ich sagen, nö. Ihr Prequel kommt irgendwie immer dann, wenn ihnen hinten raus nichts mehr einfällt. Dann sagen wir, jetzt müssen wir vorne ansetzen.
Es ist 11.
Aber zurück.
Oh, es ist 11. Wir schalten nämlich jetzt nebenbei schalten wir
Glocke rein.
Nebenbei schalten wir nämlich State of Play jetzt ein und falls da was Wichtiges ist, wird man das direkt hier im Cast euch mitteilen.
Oh, ich sehe gerade irgendwie 1 Million Playstations zu bestellen. Ich gucke gerade.
Also, ja, genau, aber das sollten wir jetzt.
Letzte ist gerade.
Wir sollten es trotzdem hinkriegen, noch weiter zu casten natürlich. Okay, Tax, das war jetzt eine sehr dürftige Zusammenfassung. Ja. Kann man ganz grob sagen, was es für eine Art Film ist? Weil ich habe, wie gesagt, ich habe eins auch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, was es da eigentlich geht. So irgendwelche Typen.
Action.
Ein Actionfilm.
Das ist ein Actionfilm, wie es das vorstößt.
Kannst ganz grob wenigstens sagen.
Geheimorganisationen bekämpfen andere Bösewichte, ohne dass man das Gehirn einschalten muss. Also ich glaube, das ist sozusagen genau das Gegenteil hier von unserem Tenet-Film, wo du dir noch Gedanken über Kausalität und Zusammenhang machst. Und das ist echt reines Popcorn-Kino. Und ja, also geht halt hier so ein bisschen auf das Styling ein in London und mit aberwitzigen Waffen und einfach extrem vielen Gadgets, die im realen Leben wahrscheinlich gar nicht funktionieren würden.
Ja. Der erste ist meiner Meinung nach deutlich, deutlich besser als der zweite. Der zweite hat echt so ein paar so Problemchen, da fand ich, also das passiert auch auf eine Comic-Vorlage, wobei die Comic-Vorlage auch schon so geschrieben wurde mit dem Film im Hintergrund, dass wie er das damals schon bei Kick-Ass gemacht hat, das ist nämlich auch von Mark Miller, Kingsman. Und die Comic-Vorlage ist aber auch nochmal eine Nummer cooler. Beim ersten Kingsman geht es halt darum, dass lauter Prominente entführt werden und er begibt sich dann, also wird halt diese Geheimorganisation darauf beauftragt, diese entführten Prominenten oder halt den Bösewicht dahinter zu enttarnen. Und da gibt es schon ein paar sehr geile Szenen, weil er halt einfach so ein obercooler Geheimagent ist, so very British. Und sein Neffe, den er dann aber mit in diese Geheimorganisation reinzieht, ist halt so ein Versager, so ein Jugendgangster aus dem Vorort von London, der halt da überhaupt nicht reinpasst. Und das ist schon, fand ich schon ziemlich witzig. Mhm. Und beim zweiten Teil versuchen sie das auch nochmal zu kopieren, ja, diesen Humor so mit den Amerikanern, weil da ist ja Channing Tatum dann dabei. Und dann gibt es nämlich das amerikanische Gegenstück zu dieser Very British Gentleman Organisation. Das sind halt dann aber mehr so die Howdy Cowboys, die das halt dann machen. So ungefähr,
ja. Ja, es rutscht ein bisschen ab von der eigentlich dieser so typisch britisch James Bond Persiflage, wo ich jetzt mal sagen würde, yep. Rutscht es ein bisschen ab in so argen Klamauk.
Ja, Klamauk kann man schon nennen, ja. Hochglanz-Klamauk mit viel Unterhaltungswert.
Aber hey, es spielt ja Pedro Pascal mit und Pedro Pascal spielt den Mandalorian und er spielt Joel in The Last of Us. Freunde, mhm. Das ist ja stimmt. Großartig, oder nicht? Nee, Klamauk sag, kann ich gar nicht.
Dann musst du jetzt den Film trotzdem gucken, weil der da mitspielt.
Na.
Weil der Mandalorian.
Channing Tatum spielt mit. Channing Tatum hat ein Spiel mit, das haben wir doch letztes Mal auch schon besprochen, das Thema, oder? Hier mit Magic Mike. Das war der Tax, glaube ich. Ja. Das war doch dein Lieblingsfilm letztes Jahr, oder? Wie war das? Genau.
Okay. Also ich mag Channing Tatum schon ganz gerne, ehrlich gesagt. Deswegen, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der zweite Teil nicht so gut ist wie der erste.
Ja, der erste Teil ist tatsächlich ohne Klamauk. Weil
genau, wir kriegen ja nochmal das Feedback hier. Ja.
Der zweite, jetzt muss ich nochmal drauf zurückkommen. Klamauk. Wenn der Peter jammert, er schaut sich Tenet nicht an. Also da kannst du ja Kingsman auf keinen Fall ein zweites Mal angucken.
Ich habe mir ja Tenet angeschaut. Achso, ein zweites Mal. Ich schaue mir Kingsman nicht mal ein erstes Mal an. Deswegen habe ich das Problem im zweiten Mal dann gar nicht.
Doch. Peter schaut lieber zum 81. Also, Mal Blade Runner jetzt.
Doch, sei halt nicht Teil 1 und Teil 2 ist wirklich nett. Das sollte man schon gesehen haben. Kingsman
ist. Ja, ist auch sicher voll meins. Jetzt seid's mal ehrlich. Also ganz.
Nee, ja. Nicht voll deins, ja.
Nee, überhaupt nicht.
Muss ich mir nicht antun, wenn es mir nicht gefällt. Es wäre so, wie wenn der Philipp jetzt Blade Runner alle zwei Wochen anschaut. Eben. Muss ja auch nicht sein.
Das reicht einmal im Jahr.
Echt schade, wie kann man das nicht anschauen? Ja, also auf jeden
Fall. Aber Tax, du hast dann noch mal was auf Netflix geschaut, da war ich erstmal total irritiert, weil ich dachte, du sprichst irgendwie vom Original und warum auf einmal und was ist mit dir los? Deswegen erzähl mal, was hast du noch geschaut?
Ein Drive-by-Watching. Irgendwie gibt es ja wieder viel Marketing-Buzz und ich bin ja total angetan von Babylon Berlin. Und jetzt stellt sich heraus, es gibt eine neue Serie auf Netflix, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo und
mit Axel F., ne?
Mit Axel F. und Harald Faltermeier, ja. es wirkt sehr realistisch gemacht, sozusagen von der Requisite. Und die ganze Zeit, wenn ich mal kurz in diese Serie so passiv reinseppe, ärgert es mich, dass ich im Hinterkopf habe, oh, das ist eine der teuersten Produktionen. Und hat jemand von euch schon reingeschaut? Hast du mal kurz reingeschaut, Philipp?
Nee.
Haben wir schon gesagt, um was es geht oder noch nicht?
Ja, warte, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, ja. Also so wie der Drogenstrich von früher in den 80ern.
Pretty Woman auf Deutsch, habe ich doch gesagt. Ne?
Ja, Pretty Woman auf Deutsch, genau, auf dem Piep-Piep-Piep-Piep-Piep-Klo. Und dann ärgert es mich richtig, dass verkrampft Special Effects eingebaut werden, die also so gar keinen Sinn ergeben. Also vielleicht eher denken sich dann die Postproduktion, da können wir das Geld aller Drogen verbrennen. Und ihr habt es ja auch schon mal im Chat erwähnt, da wird gar kein Energie investiert ist, auf die heutige Zeit zu transferieren.
Also.
Ja, wobei ich damals noch dachte, weil es gibt doch jetzt auch auf Amazon eine Serie dazu. Und nicht nur den, es gibt, glaube ich, eine neue Serie.
Netflix, oder? Ich bin gerade total irritiert. Warum hast du da Netflix geschrieben? Und du hast die Serie geschaut auf Prime, oder?
Ich denke die ganze Zeit, das ist auf Netflix.
Aber du hast die Serie geschaut, die ist neu auf Prime.
Das ist ein Prime-Video, wahrscheinlich.
Ja, ja. Das ist auf Prime, ja, ja. Na gut.
Durcheinander gebracht. Schäm dich.
Dann darf man quasi den Kollegen nicht
zuhören. Alles dieselbe Mischpoke. Ja, ja.
Das einzig Coole ist, ein positiver schauspielerischer Wert ist, es spielt eine Schauspielerin mit How to Sell Drugs Online, diese Nerd-Tussi, das müsste ich mal googeln, die passt da ganz gut rein in das Bild, aber das ist auch alles.
Aber wär's nicht geil gewesen, wenn der einfach nicht in den 80ern spielt?
Total, es ist...
Wenn der einfach das Thema jetzt aufgreift?
Ja. Ich verstehe das nicht, wen sie halt, ich meine, jeder, also in unserem Alter, wahrscheinlich auch sogar der Peter, der hat doch einfach die Nase voll von Christiane F. Also jeder kennt das, ja. Genüge hat es im Deutschunterricht geguckt oder sonst irgendwo. Und oh,
ja, wir haben es sogar echt in der Schule geschaut.
Ja, klar, glaube ich, jeder. Das, ja, das hat abschreckende Wirkung. Aber das hatte halt eine abschreckende Wirkung, weil du damals, in den 80ern, war das ein riesen Tabuthema, Drogen und Drogenstrich und alles. Und das dann zu zeigen und diese Buchverfilmung da zu machen, das war halt, das war bahnbrechend damals, aber das, da holst du halt heute nichts mehr hinterm Ofen vor. Und die Jugend von heute, ja, die ganz anders, die ja mit einer Drogenaufklärung ja groß werden, da muss es ganz anders angehen. Und was wollen sie jetzt? Wollen sie jetzt da irgendwie verklärte Altleute wie uns, die ja sagen, ah, das ist ja gut, dann haben wir mal jetzt modern gemacht, erreichen? Glaube ich nicht. Also mich erreichen sie
genau
nicht.
Genau, was wäre denn die Zielgruppe von dem Ding?
Also habt ihr da jetzt auch abgehört ein bisschen, weil ich finde es so abschreckend. Wenn ich zum Beispiel Stranger Things anschaue oder andere Filme, dann denke ich mir, boah, geil, coole 80er-Jahre-Filme, Walkie-Talkie, richtig geil.
Und alles, was ich da sehe bei... 80er-Jahre-Strich.
Ja, 80er-Jahre-Strich. Und wenn ich mir jetzt hier wir Kinder vom Bahnhof Zoo angucke, denke ich mir, ein Glück, dass ich in dieser schrecklichen Zeit nicht mehr leben muss. Also furchtbar. Es wird so dargestellt, Fotowandtapete, brauner Teppichboden.
Aber war der Straßenstrich in Realität ein bisschen cooler, ne? Ich habe den cooler in Erinnerung.
Ja, vielleicht weißt du das. Aber vielleicht geht es ja wirklich auch darum, dass man da mal die dreckige Seite der 80er zeigt. So.
Ja.
Aber wer will das sehen?
Wer will das dünner David Bowie-Lieder? Jetzt mache ich nichts Falsches gegen David Bowie sagen. Auch schon der ganze Soundtrack ist so schrecklich.
Ja, aber ist es nicht doch so teilweise so ein bisschen modernisiert, weil sie so... So, doch sich so ein bisschen Instagram-mäßig rumtussen und die auch in den Clubs, ich habe nur gehört, war bei, glaube entweder bei Bader Binge oder bei Kino Plus, haben sie da so ein bisschen drüber hergezogen, dass sie da eben auch in den Clubs irgendwie so Elektromucke da so spielen, um halt doch das ein bisschen zu modernisieren, aber halt in den 80er Jahren hat keine Elektromucke in den Clubs gehört.
In dieser Serie spielt Florence and the Machine und ich musste mal auf ein Florence and the Machine-Konzert gehen. Und das sagt, glaube ich, alles. Googelt mal danach. Mir ist es zu esoterisch, diese Musik. Und nee, also, wie gesagt, hier wird es im Haushalt konsumiert. Mir tut es um die Bandbreite leid, ja. Und vor allem um das Invest, welche geilen Filme oder Dokumentationen man dann hätte doch drehen können.
Mhm.
Ja, also.
Okay.
Das ist eher.
Also eher. Wir können es gar nicht mehr empfehlen. Wer die 80er nochmal, wer das, ja, keine Ahnung. Ich würde es einfach gar nicht empfehlen, obwohl ich nicht gesehen habe.
Es ist einfach nicht cool, also das auch anzuschauen. Ich denke mir, die armen Geldgeber, die dann sich denken, boah, wir haben ja ein super cooles Konzept, kennt ihr die 80er und Drogen und so voll geil. Ja, da investieren wir.
Ich weiß jetzt auch nicht, also ich weiß nicht, ich erwarte mir auch nicht einen coolen Film, wenn ich die Kinder vom Bahnhof zuschaue.
Ja, null. Null.
Also ich weiß, also wer das ja vor keine Ahnung wie vielen Jahren da schon ja besser gemacht hat oder halt mal den halbwegs ersten Schritt, war ja sowas wie Trainspotting, das ganze Thema mal anders aufgegriffen und halt auch trotzdem eine abschreckende Wirkung gezeigt hat und so. Ne?
Ja, und es ist noch nicht mal ein Humor dabei. Also es gab noch nicht mal was, wo ich sage, haha, das war jetzt lustig oder...
die Kinder vom Bahnhof Zoo sollten nie lustig sein. Die war immer ein verfluchtes, verficktes Elend.
Ja, aber dann ist es auch nicht dramatisch genug dargestellt, oder? Ich bin schon so abgestumpft, denk mir. Ja, dann zeigt, wie es richtig geht. Also, ja. Hm.
Ja, aber irgendwie mit, also machen wir mal ein bisschen Meta gerade. Also gerade Prime und Netflix, das ist jetzt wieder von Prime wieder selbst produziert, oder? Prime-Produktion und so weiter, richtig Geld wahrscheinlich in die Hand genommen, bla bla.
So eine Scheiße wäre nicht von Netflix gekommen.
Ich hätte ja warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich finde es faszinierend. Eine Sache, die ich echt nicht so erwartet hätte, die aber jetzt wirklich eintritt, ist ja, was Disney Plus da gerade veranstaltet. Und zwar, dass Disney Plus, als das Ganze angekündigt wurde und gelauncht wurde, hatte ich da ein ganz anderes Feeling, wo ich dachte, ja gut, da machen sie jetzt irgendwie ihren Kanal, wo sie ihr Disney-Zeug drin haben und warum auch immer. War mir nicht so ganz bewusst. Jetzt ist es ja so, dass sie mit diesem Stars, das sie jetzt da launchen, haben sie ja ihre Produktpalette und ihre Filmpalette und alles, was sie anbieten, ja enorm erweitert. Sie gehen ja da auf Erwachsenenunterhaltung letztendlich. Christian, weißt du das genauer? Ist das auch von ihren, gehört das alles zum Disney-Konzern, was da drin
dann ist? Ja, das ist ja hauptsächlich der Fox-Content. Die haben ja das Problem, dass ja Fox Filme hat, die ja auch älteres Publikum anspricht, wie halt die Alien-Reihe zum Beispiel. Oder halt auch auch aus Marvel, nicht Cinematic Universe, aus Marvel-Universum hier, Logan war ja R-rated.
Ja. Oder bei Serien auch hier Walking Dead ist auch
mit drin. Genau, Serien Walking Dead ist dabei oder halt, also da ist jetzt echt ja, ziemlich viel mit reingekommen. Deswegen ist es nicht nur Erwachsenenprogramm, sondern es ist ja auch zum Beispiel die unglaublich geile Krimiserie Castle mit dabei oder Buffy ist jetzt auch mit dabei wieder und Akte X ist da drin. Ja. Und so, also richtig geil. Also ich glaube, mein Disney-Abo ist eines der, das ich überhaupt nicht mehr überlege gerade, ob ich das.
Also erstmal fand ich es überraschend, als es gelauncht ist, haben sie halt einfach mal den Content, den sie hatten, reingepackt und mit Mandalorian ein ziemlich geiles Zugpferd, haben wir ja auch schon thematisiert. Ist eine geile Serie. Christian, wir haben es, glaube ich, beide noch nicht geschafft, jetzt mal Staffel 2 zu schauen.
Nein, leider immer noch nicht.
Müssen wir dringend tun. Aber und dann haben sie peu à peu aber übers Jahr auch da echt geile Filme, also ihre geilen Filme da drin gelauncht, wo ja echt cooles Zeug dabei war und eigentlich regelmäßig packen sie neues Zeug auch rein. Und ja, jetzt kommt dieser große Hammer, dass sie für relativ wenig zusätzliches Geld, wenn man Neuabonnent ist, ich glaube jetzt kostet das Neuabonnent mehr? 2 Euro oder so?
Im Monat? Bisher waren es glaube ich 6,99 im Monat und halt eben 70 im Jahr. Und jetzt kostet es halt, glaube ich, 8,99 im Monat.
Genau. Und du kriegst halt Content ohne Ende. Das ist zwar jetzt erstmal allgemein jetzt nicht unbedingt der frischeste Content im Großen und Ganzen, sondern es ist halt viel Content, den es gibt, aber viel guter Content. Aber also wirklich,
du musst auch einfach mal sagen, haben über Mandalorian und WandaVision haben wir ja schon gesprochen.
Ja.
Wenn ich jetzt die Serienproduktionen auf Disney Plus anschaue, das sind bis jetzt noch weniger, nächsten Monat oder übernächsten Monat sogar hier, glaube ich, Falcon and the
Winter Soldier. Aber diesen Monat startet doch noch Falcon, oder?
Nee, diesen Monat nicht mehr, so, der hat ja noch 3 Tage. Der kommt, Anfang März, also der ist relativ nah dran. März,
okay. Ja, aber es ist überschneidend. Aber
allein, wenn ich diese 2 Serien nehme, ich bin nicht der riesigste Star Wars-Fan, trotzdem habe ich Mandalorian gerne geguckt, ja. Also einfach, weil es funktioniert, auch wenn du nicht Star Wars-Fan bist. Ja. Aber allein, wenn ich mir schon die Production Values anschaue, mit denen die da rangehen.
Das ist ein kleiner Unterschied. Ja.
Das ist ein solcher
himmelweiter Unterschied. Ja. Deswegen habe ich den Bogen jetzt gespannt. Wenn ich das jetzt vergleiche mit so dem Durchschnitt Netflix Prime Produktion. Und ja, da sind teilweise echt geile Sachen dabei. Teilweise. Aber wirklich, das würde ich sagen, das ist nicht der Durchschnitt, sondern der Durchschnitt. Dann hat Disney da einfach mal eine ganz andere Qualität, die sie da an den Tag
gehen. Die gehen halt hier Netflix, gut, Amazon sowieso, aber auch Netflix geht halt tatsächlich mehr auf Masse. Was ich bei Netflix tatsächlich zum Teil inzwischen ganz lustig finde, wenn du nicht mit einem hohen Anspruch rangehst, sind diese ganzen Lokalproduktionen von Netflix Schweden, Netflix Türkei, Netflix Mosambik und was weiß ich, was sie alles haben, ja. Also das finde ich teilweise tatsächlich ganz lustig zum Anschauen.
Ja, gerade von denen kommt aber auch mal noch ein bisschen innovativer Content. Richtig, die sind nicht gut, aber das ist mal wenigstens auch eine andere Art von Film.
Genau.
Oder anders gefilmt, ja.
Ja, also da
geht es. Aber was du, bei, was, du, was du bei den Disney-Sachen einfach siehst, jetzt nicht unbedingt Stars, wie gesagt, das ist alles eigentlich aktuell noch Content, älterer Content, da sind aber jetzt auch schon Eigenproduktionen drin. Hast du da mal reingeschaut, Christian? Ich habe nur gesehen, dass du auch Stars auf der Liste hast. Die haben ja, genau, auch eigene Serien und Serien produziert schon. Ja. Also Stars Exclusives.
Habe ich aber, nee, habe ich nichts geschaut. Also ich wüsste auch jetzt gerade keine. Nee, also ich fand nur das als Thema, so als Thema interessant, dass halt eben der Stars-Content jetzt gelauncht ist und was da halt eben alles an Content dabei ist. Allein dieser Back-Katalog, der da drinnen ist, ist halt gigantisch, wie ich halt schon gesagt habe, und freut einen. Und das halt noch on top zu dem Back-Katalog von Disney plus den aktuellen Neuproduktionen von Disney und halt eben, wenn man zum Beispiel ja eben Marvel-Fan ist, diese unglaublich funktionierende Marketingmaschinerie mit den Serien, die Kinofilme anzuheizen und umgekehrt, das so zu vermischen, ja. Das ist, ja. da schwebe ich, also ich bin ja jetzt nicht der Ober-Super Marvel-Freak und kenne mich
ich ja gar nicht, aber ich
nicht so gut aus wie der Film.
Ich finde es toll, wie sie es machen, aber wie es einfällt und was sie aus dem Produkt machen.
Ich finde es mega gut, ja.
Ja, und man merkt es aktuell, also Disney hat gerade einen ziemlichen Aufschwung in allen Bereichen, obwohl ihre Parks immer noch nicht offen sind, geht es dem Konzern wohl gerade ziemlich gut so. Also die Zahlen, ja,
der Bereich ist ziemlich scheiße, aber ansonsten,
Kino-Sparte
müssen sie halt auch gucken, wenn sie mal halt jetzt noch ein Jahr lang keine Filme launchen können.
Bis ich diesen Avengers Campus besuchen kann.
Nee, aber Disney Plus hat ja, ich habe leider die Zahlen nicht im Kopf, aber die haben einfach im letzten Quartal so und so viele Abonnenten zugewonnen, jetzt über Weihnachten, das muss Wahnsinn sein.
Es kam erst vor kurzem, kam die Nachricht, sie sind nach Amazon und Netflix jetzt Platz 3, was in der Kürze der Zeit echt eine gute Leistung ist und mich würde es nicht wundern. Und ich glaube, bei Amazon, die sind halt anders rangegangen, die sind halt einfach da. Und Netflix... sehe ich jetzt, also ich persönlich für mich am skeptischsten mit ihrem Konzept für die Eigenproduktionen, wo halt echt nur so TV-Niveau rauskommt fast. Also,
du darfst aber auch nicht vergessen, Netflix hat insofern trotzdem ein leichtes Spiel, weil sie halt quasi überall mit im Cross-Selling drin hängen. Wenn du dein Sky Plus Abo oder wie der Scheiß heißt holst, kriegst du Netflix dazu. Wenn du Magenta TV holst, kriegst du Netflix dazu.
Mhm, ja, aber dafür zum Beispiel, aber man muss sagen, zum Beispiel Apple featuret jetzt ganz groß Disney im iTunes oder in der Apple TV App.
Ja, ich glaube,
da gibt es auch irgendwelche Deals.
Ich weiß, ihr leiht eure Sachen gern bei Apple aus oder kauft die auch, aber ich glaube, dass das für Apple nicht das Riesengeschäft ist im Moment. Ich glaube, das läuft eher so nebenbei.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Gerade mit ihrem Apple TV oder wie hieß dieser Streaming-Dienst, den sie da ganz groß im
Brimborium
TV Plus gestartet haben, der ist ja, also ich weiß nicht, vielleicht ist es nur, weil ich das nicht nutze, aber für mich ist dieser Streaming-Dienst an sich schon wieder tot mit dem Monatsabo. Da passiert ja.
Naja, also die bringen sogar die, ich glaube, die sind im Markt und auch die werden über die Zeit, weil einfach die finanziellen Mittel da sind und der entsprechende Qualitätsanspruch werden, die da auch Sachen liefern.
Naja,
jetzt haben sie ja zu den Fans. Staffel 2 kommen jetzt auch zu den meisten Serien gerade jetzt so und ich denke, das geht schon, ist jetzt aber noch nicht der Riesenplayer. Bei Disney ist einfach in welcher Kürze der Zeit, weil sie einfach einen geilen Katalog schon an Produkten hatten, die in den Markt gekommen sind. Stars übrigens habe ich jetzt eher so das Gefühl, jetzt wo wir drüber sprechen, es gibt eben jetzt auch schon Produktionen, die Stars-Produktionen, Stars-Exclusives. Das wirkt dann schon ein bisschen so, als wäre Stars nochmal ein eigenes Label. Deswegen haben sie es auch nicht, haben sie es auch separat benannt. Also sie sagen ja Disney Plus und da ist jetzt Stars mit drin. Unter Stars können sie nämlich jetzt auch Sachen, kleinere Sachen produzieren, die vielleicht eher so Netflix-Prime-Niveau haben. Und machen sich dadurch ihre Marke Disney nicht kaputt. Ne?
Aber hast das du denn da mal ein Beispiel? Klar. Ich möchte jetzt nur sicher gehen, verwechselst du es aber nicht mit Stars, mit Zept?
Nee, also das war groß gefeatured, deswegen gehe ich schwer davon aus, dass sie da eigene Produktionen haben unter dem Stars-Label, aber ich kann das gerne nochmal rausfinden.
Also sie wollen jetzt neue Eigenproduktion rausbringen, aber sie wollen ja eine Alien-Serie launchen, die unter dem Stars-Label läuft, weil das ja Fox-Content ist und das ist ja auch Erwachsenen-Content und den trennen sie ja dann auch stark von Disney.
Ja, und das sind, glaube ich, schon ein oder zwei Serien, die ganz oben angepriesen sind und da würde mich jetzt wundern, wenn ich das verwechselt hätte, dass das ein anderes Z ist, sondern das wird direkt in der Disney-Plus-App ganz oben
ich sehe jetzt werden aber nichts, die was angepriesen. Neu, also du meinst diese hier Love, Victor, nee, Big Sky,
Elfstone. Die haben so ein Label. Die haben so ein kleines Label in der Ecke, da steht Star.
Die sind hier so Star Original.
Genau, Star Original.
Aber ich kenne die schon. Also mir sagt das irgendwas.
Ja gut, weil du schon auch aus der Zukunft die Filme, die Serien schon geschaut hast, weil die jetzt halt durch hast.
Ich habe mich jetzt kurz invertiert, nochmal für den Cast.
aber das sind schon so Exclusive-Dinger, ne?
Es hat Star Originals.
Ja. Das meine ich, so wie Sky Originals ja auch. Also Sky sagt ja auch Originals zu seinen Produktionen.
Das sind nicht sonderlich viele.
Aber ich glaube, dass das eben so Zeug ist, dass sie eben nicht unter Disney-Label laufen lassen, weil Disney hat einen anderen Anspruch. Ich glaube, da sind auch nochmal die Budgets andere. Sondern unter Star haben sie jetzt die Möglichkeit, da direkt zum Beispiel Netflix zu attackieren, weil sie da vielleicht in kürzeren Produktionen mit weniger Budget
Der Katalog sieht tatsächlich eher nach Netflix aus, mit so ein paar Ausreißern wie Deadpool. Und Kingsman, The Secret Service ist übrigens auch drin.
Aber schlau, wie sie das anstellen und wie sie jetzt da ordentlich, glaube ich, die anderen in Schützen bringen, weil sie einfach
den Backkatalog macht. So genial. Ja. Weil was da drin ist, da habe ich gleich schon wieder Panik, wie ich das alles schauen soll.
Ja, also ich finde den jetzt auch nicht schlecht. Ich habe bei Star tatsächlich jetzt gerade eben nebenher das erste Mal reingeguckt. Und da sind.
Es heißt übrigens nicht Stars, ganz wichtig, es heißt Star, aber das haben wir gerade ein paar Mal falsch gesagt.
Ja. Ich habe es selber.
Da ist übrigens auch hier der Vorgänger von Dings drin, von hier, wie heißt Tax Deutsche 80er Jahre Prime-Serie, Kinder vom Bahnhof Zoo, hier gibt's Pretty Woman, kann man auch gucken.
Dieser Vergleich hinkt einfach.
Wenn man sich eine authentische Prostituierten-Story in den 80ern anschauen will. Ich sehe, die haben coole Sachen. Die haben hier Sons of Anarchy, könnte ich mal fertig gucken. Ich könnte Burn Notice nochmal gucken. Also ich glaube, da werde ich öfter mal
rein. Lost ist dabei, das kann ich jetzt auch mal fertig gucken.
Ja. Scrubs nochmal komplett. Naja, was zu tun.
Sie haben übrigens, jetzt habe ich auch die Anzahl, es sind insgesamt 60 neue Filme, 270 zusätzliche Serien und 4 Star Originals. Das ist sozusagen das Startline-Up. Und ich denke mal, unter dem Star Originals-Label werden halt so Sachen kommen, wie wir es jetzt von Netflix und Prime wahrscheinlich kennen. Da können wir mal schauen, ob die dann qualitativ vielleicht anders sind.
Schaut das gerade auch aus, so qualitativ,
ja. Fips, das kannst du ja dann alles testen, wenn nachdem Netflix und Prime ja eh schon wieder durchgespielt sind, erstmal für bis der nächste Content kommt.
Ja, also viel. Ich finde schon noch ein bisschen was. Also, geht
schon noch. Und Taxi, Disney Plus schon auf dem Radar gehabt bisher oder eher noch gar nicht?
Noch gar nicht. Ich warte jetzt erst noch auf meine PlayStation. Nee, also muss ich gerade noch nicht konsumieren. Einzige Mandalorian, ja, das wird mich halt schon reizen dann. Schon
sehr also so, ich denke mal, so kannst du so einen Monat mal Abo machen und Mandalorian durchbingen, würde dir, glaube ich, sehr so viel laut bereiten.
In den Osterferien.
Es gibt ja Monatsabos. Kann man ja auch mal nur für einen Monat abonnieren, das schauen, was einen interessiert und dann wieder canceln.
Ist mal doof, aber das kann man machen, ja.
Ne, so viel nutze ich es jetzt auch nicht, muss ich sagen, weil, wie gesagt, es ist noch nicht so viel Content drin. Ich finde es nur einfach, und übrigens, die App ist gut gemacht, egal auf welcher Plattform. Die Disney-App ist einfach die ich am liebsten benutze.
Es ist nur nicht so viel Content drin. Nö, gar nicht.
Nee, so viel Content für mich, sorry, ich habe es abgeschnitten. Ja. So viel Content für mich. Nein, es ist sau viel Content drin, aber es ist halt nicht so viel für mich, weil ich jetzt schon mal alles, was Helden in Strumpfhosen sind, eher nicht so schau. Und dann wird es schon wenig.
Ich hab, glaube ich, gerade eine Kategorie Walking Sim-Verfilmungen gefunden. Das ist doch dann für mich,
oder? Nee, aber ehrlich, fandet ihr auch die App sehr angenehm zu benutzen?
Absolut, ich finde die super. Super angenehm. Auch die Web-Oberfläche nutze ich auch. Ich
benutze die auch auf dem Apple TV sehr gerne. Übrigens da noch ein Hinweis. Disney Plus auf dem Apple TV ist 4K. Disney Plus auf der PS5 ist bis zum heutigen Tag immer noch kein 4K. Die PS5 steuert kein 4K aus. Deswegen schaut nicht die Sachen auf der PS5 an, obwohl die Disney Plus App da sogar in 4K hinschreibt.
Ja, ich werde nämlich jetzt mal, ich habe mir nämlich vorgenommen, ich muss unbedingt Tor 3, nämlich unbedingt mal wieder gucken, weil ich den erst einmal gesehen habe. Und natürlich aus aktuellem Anlass Doctor Strange. Und da habe ich mir vorgenommen, dass ich die mal über mein Apple TV streame, über Disney Plus. Obwohl ich habe ja die Blu-rays da, aber wenn wir mal gucken, ist ja 4K gestreamt und wie der Sound ist. Mal gucken.
Ich Da sagst du aber was. Ich glaube, Doctor Strange kann man wirklich nochmal gucken, bevor es Multiverse of Madness losgeht.
Eben, also mindestens nach der ersten Staffel WandaVision muss man dann nochmal den ersten Doctor Strange gucken.
Ja, ja.
Ach, wie toll.
Wollen wir kurz mal über Serien sprechen? Ich glaube, weil wir bei Disney Plus ja eh gerade angekommen sind, Christian und Philipp, ihr habt was, was ihr beide primär besprechen wollt. Wir müssen da nur ein bisschen auf die Timebox schauen, glaube ich. Weil wenn wir das jetzt frei laufen lassen, dann
würde wir frech, da kann ich ja nochmal ein Getränk kurz
in den Hintergrund holen. Wir versuchen das kurz zu halten, weil es ist ja auch nur ein Update von der letzten Mal schon angesprochen. Ja.
Genau, es geht um einen Fisch namens Wanda, glaube ich. Habt ihr jetzt.
Genau.
Wanda Fischen, ja.
Es ist Kung Fu Panda, Kung Fu Wanda heißt der, glaube ich.
Wanda Fischen, das ist dann der zweite, in dem man versucht, in dem versucht wird, Wanda zu fischen. Okay, nee, erzählt mal, ihr habt WandaVision, ist das jetzt durch? Ist die
noch nicht.
Serie abgeschlossen?
Zwei Folgen fehlen noch.
Na, warum reden wir dann heute schon drüber? Da reden wir ja nächstes Mal wieder drüber.
Was Geiles. Da reden wir das nächste Mal wieder drüber mit dem Abschluss, genau.
Dann haut mal raus. Dann erzählt mal. Update.
Fips, your stage.
Oh, my stage, ja. Also, das ist schon wieder viel passiert. Ich muss schon wieder zurück nachdenken. Also, wir hatten
bis Episode 4 letztens mal.
Ach, du Scheiße. Genau. Jetzt muss ich die Episoden wieder auseinanderkriegen. Also, was hatten wir denn da? Also das war erstmal die Episode, welche
war das? Das ist wie bei Sharknado, die kann man nicht auseinanderhalten.
Genau, das waren ja, die Folgen waren ja alle aufgezogen wie Comedy-Sets,
Sitcoms
aus den 50ern oder 60ern, 70ern, 80er gab es, 90er und jetzt kamen schon, die letzte war die 2000er.
Genau.
Und zwischendurch gab es einmal die fünfte, glaube ich, war ja so eine Reveal-Folge, wo mehr in der realen Welt gespielt hat, um so die Hintergründe oder halt die Sword-Einheit zu verfolgen, was sie machen, um Wanda zu stoppen.
Oder halt genau, also ich meine, es ist halt inzwischen auch klar, also dass hier Wanda diese Kuppel selbst erzeugt. Ne, das war so angedeutet vorher, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben. Inzwischen ist aber zumindest klar geworden, dass sie also mit ihrer Magie, ihrer Gedankenkraft eben diese riesige Kuppel erzeugt. Vision wacht immer mehr auf, also der kapiert immer mehr, was um ihn rum eigentlich vorgeht. Also ich erzähle jetzt mal so ein bisschen übergreifend. Ne?
Aber du spoilerst auch ein bisschen, oder? Das muss man vielleicht, ja.
Ja, ich spoiler, es geht nicht ohne Spoiler. Oder Christian, geht es ohne Spoiler?
Es geht schwer ohne Spoiler.
Also ich versuche es jetzt mal so grob so zusammenzufassen, ja. Und sie machen einfach wieder total viel abartig coole Dinge. Also hier der Quicksilver taucht wieder auf. Also der Bruder von Wanda, der ja stirbt hier in Avengers.
Im zweiten stirbt
Quicksilver und Quicksilver taucht aber wieder auf. Und sie machen da, der bei mir ein bisschen gedauert hat, der Scherz, bis ich ihn kapiert habe, sie machen da diesen super Scherz, dass sie hier meinen, ja, Wanda hat die Rolle einfach neu besetzt. Ja, sie hat ihn neu besetzt durch den Schauspieler, also der Schauspieler, der Quicksilver spielt hier in WandaVision, ist der gleiche, der ihn in einem der X-Men-Filme gespielt hat.
Das ist so ein bisschen komisch, Peter, ist aber so. Es gibt quasi zwei Quicksilver. Es gibt ja auch mehrere Comic-Universen. Und es gibt eben auch für Quicksilver, gibt es sogar, also für Wanda und Quicksilver, die beiden Brüder, Geschwister, gibt es ja zwei Backstories, woher sie kommen, wer die Eltern sind. Und eine ist eben die beim Marvel Cinematic Universe verwendet wird und dort auch verwendet werden darf von den Lizenzrechten. Und eine ist die von X-Men von den Lizenzrechten verwendet werden darf, die ja bei Fox lag. Also mittlerweile ist ja alles wieder Disney, aber vorher lag es halt eben bei Fox total abgefahren. Und das waren zwei unterschiedliche Schauspieler, die aber denselben Superheld gespielt haben.
Genau, und der wurde jetzt halt quasi hier reingeschrieben, als der den Wanda nachbesetzt hat als ihren Bruder.
Und mega Fanservice.
Mega Fanservice zum einen, zum anderen kannst du das natürlich jetzt auch so ein bisschen interpretieren, dass sie an diesem Multiversum arbeiten, was ja auch mit Multiverse of Madness, die Serie wird ja ein Tie-In in den nächsten Doctor Strange Multiverse of Madness. Das heißt, sie arbeiten mit den Multiversen. Das heißt, im Prinzip haben sie damit natürlich den Weg, die ganzen Fox Marvel-Filme nicht komplett ungeschehen zu machen, sondern einfach zu sagen, das passierte halt woanders im Multiversum. Das wird so verstanden. Und es gibt jetzt eben auch, gibt nur so am Rande, es gibt schon diese ganz viel Gerüchte und Fantheorien, dass in dem nächsten Spider-Man-Film die anderen beiden Schauspieler, die vorher Spider-Man gespielt haben, Andrew Garfield und
Tobey Maguire,
als Spider-Man aus einem anderen Paralleluniversum auftreten werden.
Aber geil, da findet ihr euch zurecht, aber Tenet hat irgendwelche komischen Sprünge.
Ja, weil es komplett logisch ist. Weißt du, es ist hier komplett logisch. Nein, also wie gesagt, also das war erstens ein mega Fanservice und zweitens hat es halt wirklich wieder, was sie bei der Serie echt meisterhaft drauf haben, ist die Leute zum Diskutieren und zum Theoretisieren zu bringen. Ja,
ja, also ich habe viel mehr Spaß damit, also fast viel mehr Spaß damit, mir danach, so ist von Screen Crush zum Beispiel, diese alle Easter Eggs und die Episode erklärt und Fantheorien dazu anzuschauen, als wie die Folge selber.
Ja, ja. Und ja, also wie gesagt, Vision
wird. Aber der Vergleich ist ganz gut. Ihr habt dann auch mehr Spaß sozusagen, da so mitzutüffeln, als es zum Beispiel im Beispiel von Tenet, wo es einfach nur darum geht, ich möchte irgendwie den Film einigermaßen kapieren und gut ist, ja, weil ihr halt bei WandaVision eine echte Lore dahinter habt, die über. Ja. Das ist halt der Unterschied.
Du kannst sagen, was du willst. Also hier der Kevin, der Alpha Kevin von Disney, der macht es schon meisterhaft.
Der gute Feige.
Ja, der gute Feige, die gute Feige, ja, die noch nicht ranzlig ist, der hat es schon, also der hat sich da sein eigenes Denkmal jetzt schon gesetzt damit, weil ich meine, man muss mal überlegen, über welche Masse an Filmen und jetzt noch mit Serien und allem er wirklich ein durchgehendes Universum baut mit Referenzen, wo du auch tatsächlich Fans hast, die jede noch so kleine Inkonsistenz bemerken. Ja,
eben.
Und es treten einfach, also mir wäre jetzt keine größere Inkonsistenz bekannt in dem Universum, die bis jetzt aufgetreten wäre. Ja, du kannst jetzt theoretisieren, dass hier die Darcy oder sowas, die in WandaVision auftaucht, in Thor ja eine ganz andere Rolle hatte. Ja, also da war sie, glaube ich, irgendwie Sprachwissenschaftlerin und jetzt hier ist sie irgendwie Sword-Beraterin. Aber
wir haben sie wieder zur Rate gezogen. Sie war ja
keine
Beraterin angezogen.
Das haben so ein paar als Logikbruch oder sowas, wobei ich das nicht als Logikbruch sehe, weil da ist einfach viel Zeit vergangen. Du weißt ja nicht, was die gute Frau in der Zwischenzeit gemacht hat.
Dann schon auch ein bisschen Haarspalt da. Aber also, wie gesagt, die Fangemeinde ist sehr undankbar, weil die zerpflücken dir halt alles.
Ja, aber er hat es geschafft, tatsächlich sich diese Fangemeinde jetzt nicht noch zu verkacken. Und
null. Und zwar halt auch und wirklich so mit dem Thema umzugehen, dass es Mainstream-mäßig eine Cash-Cow geworden ist, als auch bei den Fans beliebt bleibt und nicht wie halt so oft dann, wie viele von den Spider-Man-Filmen, die Sony so verkackt hat, dass sie halt die Fans von Kopf gestoßen hat, Mainstream-mäßig halbwegs erfolgreich waren, aber bei den Fans einfach nicht beliebt waren.
Ja, man hat dabei nicht das Gefühl, er verkauft die Marke irgendwie. Und sogar Dinge, die er modernisiert, also in sich modernisiert er sehr, sehr cool.
Ja.
Ja. So dass die Fans einfach auch sagen können, okay, damit kann ich leben. Und das finde ich einfach, also muss man einfach lobend erwähnen, ja.
Aber, weil wir hatten es ja gerade mit diesen Reintüfteln und diesen Fan-Ding, Philipp, findest du nicht auch? Also ich genieße gerade diesen wöchentlichen Rhythmus. Auch wenn es schwerfällt. Dass man halt
sagt,
aber ich finde, das passt gerade so gut, dass du da eine Woche drauf wartest, den dann schaust, die Folge, und ich kann da gerade wieder richtig Gefallen dran finden, anstatt, dass ich halt sehe, oh, jetzt ist eine neue Staffel da, 20 Folgen, kannst du durchbingen, genau, ja. Und so, hey, du schaust die Folge, ich gucke danach, ich höre danach oftmals, da gibt es immer hier vom Movie Pilot einen Podcast dann oft dazu oder dann gibt es eben hier von Screen Crush da diese Easter Eggs und
ja, du kannst das ganz anders genießen, was natürlich auch wirklich damit zu tun hat, dass was Disney Feige hier inszeniert haben, tatsächlich fast schon kleine Filme sind.
Also von der Qualität. Ich finde ja geil, die Serien sind auch alle gar nicht so lang ausgelegt. Das hier eben WandaVision ist ja auch als One-Off, also das sind 9 Folgen und das ist, glaube ich, keine zweite Staffel und sowas.
Nee, die Serie ist vorbei nach 9 Folgen.
Weil sie halt eben die Sachen auch ineinander überfließen lassen zu den Filmen.
Richtig, und sie sagen ja auch, sie haben so viele Geschichten, die sie noch erzählen können. Ja? Oh. Also er hat ja, glaube ich, im Interview gesagt, es wird sicherlich Serien geben, die mehrere Staffeln kriegen. Einfach weil ich sagen
würde. Ja, genau, diese What-Ifs und sowas zum Beispiel.
Genau, aber es wird nicht, jede Staffel wird mehrere Serien.
Nein, die meisten eben nicht.
Die meisten eben nicht. Die meisten werden einfach schöne Tie-Ins für die Filme werden.
Genau, ich glaube jetzt 17 Serien sind geplant und allein 11 noch dieses Jahr oder wie viel dieses Jahr? Ja,
ziemlich viel. Also 7 oder 8, glaube ich,
waren es. Ja, das ist wirklich, ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht mehr, aber es ist erschreckend hoch, wo du dir denkst, oh mein Gott. Aber ich habe so Lust drauf. Jo. Und da ist so viel geiles Zeug dabei. Ich bin jetzt schon angefixt auf hier Falcon and the Winter Soldier.
Obwohl wenn sie die Qualität halten, Falcon and the Winter Soldier wird sicherlich geil. Loki wird sicherlich unglaublich. Loki
wird der Hammer. Vor allem wird Loki, glaube ich, eben genau diese Sache aufgreifen, dass er ja den Tesseract hier im Endgame ja aufsammelt, weil eigentlich ist er ja tot. Und dadurch dann jetzt alles wunderbar schön kaputt machen kann. Das ist, also ich freue mich da so drauf.
Ja, das ist, und du weißt ganz genau, ich meine, es setzt die Filme vor, das passt zu den Filmen, du wirst jedes Mal geile Cameos haben, du wirst einfach genießen können, du wirst wahrscheinlich bei jeder Serie wirst du genau wie jetzt bei WandaVision nach jeder Episode wieder tüfteln können und rumtun, was könnte das jetzt bedeuten, weil das Universum einfach auch so gigantisch groß ist, ja. Und
genau.
die Hawkeye-Serie kommt ja auch noch. Ich hoffe ja immer noch, dass sie irgendwann mal eine Serie über seine Zeit als Ronin machen.
Ja, so ich dachte, die Serie wird sogar seine Zeit als Ronin.
Nee, das wird, glaube ich, eher die Geschichte, wie er Kate Bishop ausbildet als Nachfolgerin.
Ach, okay. Na, egal. Ich kann nur empfehlen, es gibt vom Movie Pilot gab es letztens so eine Übersicht über alle Marvel-Serien, die da jetzt kommen. Und da haben sie auch dann so grob hier mal besprochen und halt dann auch den Hype-Faktor drauf. Und ich habe mir echt schwer getan, und zu sagen, boah, da habe ich ja, also es gab nichts, wo ich gesagt hätte, das interessiert mich nicht. Und
jetzt bin ich gar nicht so spannend, wie sie es machen.
Ja.
Aber zum Beispiel She-Hulk.
Ah, mega hyped.
Habe ich total Bock drauf, aber auch schon zu einem gewissen Teil, weil ich einfach wissen will, was machen sie draus?
Ja.
Weil ich muss leider bremsen. Nein. Aber was ich da echt raushöre ist, und es passt halt zu diesem Disney Plus Konzept, was die da gerade liefern, hat Qualität.
Ja.
Auf verschiedenen Ebenen. Und da hat einfach auch die Qualität, dass es sowohl euch als Fans, es ist auch echt gut gemacht, oder? Da ist auch ein Production Value drin. Also das wirkt auch gut. Das ist nicht richtig irgendwie hingerotzt und nur wir machen auch Fanservice und viele Referenzen, sondern es ist auch einfach geil handwerklich gemacht.
Nein, Special Effects und alles muss sich nicht verstecken hinter den Kinofilmen.
Wahnsinn. Und das ist halt krass. Und das ist halt echt krass in so einem Streaming-Ding, dass du für deine 7-8 Euro dir im Monat holst.
Wow. Unglaublich.
Ja. Da ist Power. Und da siehst aber auch, da wird schon auch rein subventioniert natürlich, weil das muss jetzt auch erstmal irgendwann wieder reinkommen, aber das Disney-Label kriegt dadurch auch einen enormen Wert.
Ich glaube ganz ehrlich, dass sie gerade diese Marvel-Serien zum Teil einfach auch als große Werbekampagne für den Film sehen.
Ja, voll geil, dass du eigentlich sagst, hey, dann machen wir einfach nicht so viel irgendwie Trailer, sonst noch was, XY-Teaser, sonst was Zeugs und noch Werbekampagnen, sondern wir machen einfach Serien und die Leute haben dann so Bock auf die Filme. Und gleichzeitig abonnieren sie unseren Streaming-Service, der Geld kostet. Besser geht's ja nicht. Also das ist ja
klar.
Clever. Richtig clever. Und da ist Konzept dahinter. Das habe ich am Anfang echt unterschätzt bei Disney Plus. Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich ihnen nicht so zugetraut. Ich hätte gedacht, sie wollen dann auch in den Markt Gutes, dann sind sie da und alles ist gut. Aber das ist wirklich ihr großes Ding. Da setzen sie jetzt drauf. Und sie sind vorbereitet drauf.
Die haben ja, glaube ich, auch noch 2 oder 3 Star Wars Spin-Off-Serien angekündigt, ne?
Ja. Da kommt das.
Also
faszinierend und machen sie echt gut und sie wissen, sie sind auch da an der Zeit.
Können auf die Art und Weise, ja.
Ja, ja. Und der Kanal ist der richtige heutzutage. Das im Kino, dass das Kino wegbricht, das wird jetzt erstmal ein Thema sein, dass ihnen Kino wegbricht, aber auf Dauer wird ihnen das nichts mehr ausmachen, glaube ich. Nee, also da kommt genug
rüber. Du darfst nicht vergessen, wie oft hast du dir gerade bei solchen Sachen wie Star Wars als Fan einfach ganz oft gedacht, Mensch, ich hätte jetzt total Bock, das wäre doch ein geiles Thema hier, die Vorgeschichte von Lando Calrissian oder was weiß ich was, die Kindheit von Yoda oder keine Ahnung was, ja. Was du dir als Fan halt so denkst.
Ja. Darf ich ganz kurz auch den Karlauer bringen? Ich habe doch letztens, wie wir über die erste Staffel von Mandalorian gesprochen haben, dass ich ja sogar meine Kinder auf meiner Seite hatte, die dann Baby Yoda so süß fanden und gesagt haben, damit würden sie ja sogar Star Wars gucken. Jetzt haben sie rausgefunden, beziehungsweise habe ich ihnen erzählt, dass Baby Yoda schon 50 Jahre alt ist. Und dann haben sie gesagt, das ist ja gar kein Baby, das ist ja ein Opa, das wollen sie nicht mehr sehen, das ist ja eklig.
Oh Mann, wie geil. Ja, aber ganz ehrlich, wie oft habe ich jetzt schon gehört von verschiedensten Leuten oder im Podcast, dass viele gesagt haben, sie haben ihre Liebe zu Star Wars verloren. Sie konnten mit Episode 7 bis 9 auch wenig anfangen. Und sie haben gesagt, Mandalorian hat ihnen wieder das Star Wars-Feeling vermittelt. Und ja, wenn sie das hinkriegen mit den weiteren Serien, wenn sie diesen Style weiter beherzigen, dann holen sie auch wieder ihre ganze Star Wars-Fanbase zurück. Absolut, die sowieso. Ja. Das ist genial. Und gleichzeitig kommt es auch beim aktuellen Publikum gut an. Also es ist ja nicht so, dass das nur Nostalgie ist. Ne?
Also 7 hatte mich ja total, das weißt du ja noch. Da haben wir so abgefeiert.
Und 8, 9, ich mag 7. Ja, ich mag 7, 8, 9 schon auch gerne. Ja, 8 und 9 aber ganz ehrlich, das Feeling ist ein anderes. Das Feeling, ja genau. Also 7 hat mich voll abgeholt, aber das Feeling ist ein anderes. Und da gibt es ja auch die Story von Werner Herzog, der ja sowieso ist ja eigentlich mein Highlight in Staffel 1, ist echt Werner Herzog. Ich finde jede Screentime von ihm in der Serie so geil. Also was für ein cooler Charakter. Und der hat ja irgendwie in so einem Interview erzählt oder in einem Making-of, dass er, als er am Set war, und anscheinend ist er wohl schon ein ziemlicher Star Wars-Fan oder halt auch einfach mit dem Ganzen groß geworden und da im Filmbusiness und so weiter und so fort, da war das halt ein Riesending. Als er den Baby Yoda das erste Mal gesehen hat, da musste er sich wirklich eine Träne verdrücken, weil er da war er so angetan, wie liebevoll die sozusagen das ganze Star Wars-Ding in diesem einen neuen Charakter reingebracht haben. Und da wissen wir ja sowieso, dass sie da sehr stark sind, dass sie neue Charakter immer wieder mal einführen. Wir wissen aber auch, dass das oft ziemlich nach hinten losgeht. Jar Jar Binks mal so als Beispiel.
Ja, ich glaub,
bei Robotern waren sie jetzt immer sehr gut, aber dieser Baby Yoda, was der ausgelöst hat für einen Hype, und sogar die gestandenen Schauspieler dann sagen, das war irgendwie ein krasses Erlebnis. So.
Wahnsinn. Ja, du musst halt, also ich glaube, bei Star Wars haben sie jetzt echt wieder die Chance, da was zu machen, und ich hoffe, sie bauen das jetzt über irgendwie solche hier Boba Fett und so langsam auf. Ja,
ja. Ja.
Und sie müssen halt von dem Schmarrn, den sie gemacht haben mit den letzten Filmen, weg. Und sie müssen eigentlich wieder zu dem zurück, was Star Wars am Anfang war. Es war ein schön erzähltes Märchen.
Ja.
Die mittleren drei Episoden Star Wars, die zuerst in die Kinos kamen, waren im Prinzip Märchen.
Wo du es auch so richtig gesehen hast, Lukas hatte sich da schon Gedanken gemacht, auch über die Lore von der ganzen Welt und von den Charakteren. Das hat er ja schon. Aber kaputt gemacht hat das ja dann erst, wie er sie angefangen hat auszuerzählen. Weil ich meine, die Lore, so viel ist dann nicht. Also das war schon genug. Und dieses Mysterium über die Lore und über Darth Vader ist der Vater von Luke Skywalker und Anakin. Wer war das wohl als Person und so? Das war viel, viel, viel cooler, das Mysterium zu haben, als wie dieses auserzählte Rotz, den er dann dahingeschmissen hat.
Was und natürlich auch daran lag, dass er eine rotzige Geschichte erzählt hat.
Ja, und da war er halt dann größenwahnsinnig. Der Lukas hat sich halt damals aufgespielt, so wie es jetzt Feige jetzt macht mit dem Marvel-Universum, nur dass das halt der Feige kann und Lukas irgendwie nicht geschafft hat, seine Charaktere oder halt das ganze Universum sinnvoll und fangerecht aufzuarbeiten. Ne?
Ja.
Und die Folgen daraus, das, was ja dann unter Disney entstanden ist mit 7, 8, 9, das ist ja, kann man ja wirklich mehr als drüber streiten.
Also ich als Nicht-Fan dieser Teile behaupte ich mal, 7, 8, 9 war eine gigantische Steigerung zu 1, 2, 3.
Auf jeden Fall.
Ja, es war aber immer noch lang nicht auf dem Niveau von 4, 5, 6.
Und weißt du was, ich mochte es, glaube ich, auch so unglaublich gern, weil ich wieder so froh war, dass wir das Star Wars so auf der Leinwand zu sehen war. 7 hat mir einfach auch von den drei neuen am besten gefallen. Aber dann kam jetzt Mandalorian und dann habe ich jetzt durch Mandalorian erst gemerkt, wie gut Star Wars wirklich sein kann und was Star Wars eigentlich wirklich ausmacht.
Richtig, und ich meine, ey,
was hast du da wieder?
Ja. Diese Star Wars Spin-Off-Filme, ja. Wie hieß Rogue One und sowas.
Rogue One, ja.
Darüber breiten wir gleich mal ganz arg den Mantel des Schweigens.
Ja, interessanterweise mochte ich die beide gern.
Vergleich sie qualitativ mit Mandalorian und auch vom Star Wars-Feeling her.
Das ist der Punkt. Der Mandalorian hat das alles ein bisschen relativiert. was da,
Rogue One, weil was der Mandalorian da gut unterhalten, ja, auch wieder ein Märchen erzählt.
Ja, sag Tax, du hast Mandalorian noch nicht gesehen, ne?
Nein, der Mandalorian, das ist fast, bringt fast wie Tenet. Die Mandoline, ja. Mhm.
Bitte? Okay.
Tax, bist du sicher, dass es Ingwer war? Nicht irgendwie Peyote-Kaktus oder so?
Was ich sagen will, Tax, Mandalorian bringt dich wieder in ein Star-Wars-Feeling, wo du dann merkst, irgendwie Episode 9 zum Beispiel bringt das nicht. Ist nicht dieses Feeling, das du da dann hast. Mhm. Genau, muss man schauen. Wer es schon gesehen hat, kann es wahrscheinlich auch echt nachvollziehen. Und das war unser großer Disney Plus und WandaVision-Teil. Ich würde ganz kurz, da ich gerade merke, dass der ein oder andere möglicherweise auch kurz mal ein Päuschen braucht hier in unserer Viererrunde, mache ich mal kurz eine ganz kurze Zusammenfassung von dem Sony State of Play. Ich habe nämlich so nebenher ein bisschen reingeschaut. Ehrlich gesagt haben sie in erster Linie die Titel, die jetzt angekündigt sind, mit mehr Gameplay gezeigt. Also sie haben hier Returnal gezeigt mit echtem Gameplay und viel Gameplay auch. Da kann ich mir jetzt viel besser vorstellen, was da los ist. Also jeder, der an Returnal eh schon interessiert war für die PS5, sollte sich da mal die State of Play Wiederholung anschauen. Sie haben Deathloop nochmal gezeigt. Das wird, glaube ich, echt ein Biest. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig geiles Game. Also da kamen nochmal mal ganz coole Szenen rüber. Und für den Christian eigentlich total spannend, sie haben Sifu angekündigt. So ein Combat-Heavy-Action-Game im asiatischen Samurai-Setting. Das ist der Christian nämlich, glaube ich, auch gar nicht da. Aber der findet das ja schon enorm. Das müssen wir dann nochmal aufgreifen. Aber
ich habe an SeaWorld gedacht. Ich dachte so ein
Aquarium. Nee, Sifu, S-I-F-U. Aber Tax, ich habe das Gefühl, es wird immer weniger schlimm, dass du noch keine PS5 hast. Weil ich glaube, zum Sommer und dann spätestens zum Herbst kommen die wirklichen Brecher. Und auch in Horizon 2 kommt erst zum Weihnachtsgeschäft. Und da sind dann auch genug Titel in der Bandbreite dabei, dass du auch was für dich findest. Weil jetzt die Titel, die aktuell draußen sind, würde ich sagen, da ist nichts, was dich wirklich fasziniert. Ja,
ja, ganz ehrlich, mir geht es ja eher um das Erkunden der neuen Hardware sozusagen. Also diesen
aber ohne Software schwierig.
Ohne Software schwierig. Ne? Ich bin ja schon mit dem, ich wollte schon Astrobot sagen, aber mit dem.
Du spielst Astro.
Mit dem Controller-Demo-Spiel sozusagen. Ich glaube, da habe ich schon viel Spaß.
Was es dabei nicht ist, um das nochmal zu sagen, es ist wirklich ein vollwertiges Jump and Run. Damit hättest du schon viel Spaß, aber danach würdest du sagen, und jetzt hätte ich gerne so einen großen Titel. Und ich denke mal, Deathloop könnte was für dich sein, ist aber jetzt auch nicht hundertprozentig dein Spiel. Aber da musst du einfach noch ein bisschen warten.
Was ist denn dran an den Controllern, die sich falsch kalibrieren? Ist das Thema durch? Oder?
Nee, es ist ein Dauerthema.
Okay. Ich denke, das ist das Standardthema, aber das, wie gesagt, das gab es im DS4 auch. Ich hatte, wie gesagt, 3 Controller, 3 DualShock 4 und 2 davon hatten einen Drift. Einen habe ich dann selber repariert. Also ja, mein PS5-Controller funktioniert.
Wie ich das jetzt hier von iFixit gelesen habe, ist es tatsächlich das gleiche Problem, das du bei allen Controllern hast. Allerdings hat sich Sony wohl teilweise für Mikroschalter und diesen ganzen Kack entschieden, der dafür bekannt sind, dass es bei dem einfach immer passiert.
Sind es nicht einfach
diese Equivierer? Oh, damals auch schon beim
C64. Es sind mehrere Dinge, die sich da abnutzen teilweise. Teilweise sind es einfach die Federn, die ausleiern. Das ist, glaube ich, halb so schlimm. Das könnte man wahrscheinlich sogar noch beheben von selber. Ja. Und teilweise sind es einfach diese Druck, ich weiß nicht, ob man das noch Mikroschalter nennt oder ob das jetzt irgendwas anderes ist, die hier an die der Stick anschlägt, um seine Richtung anzuzeigen. Und die kannst du eben nicht reparieren selber, weil die irgendwie mit 16 Lötpunkten pro Stück irgendwie mit der Platine verbunden sind. Mhm. Und da hast du keine Chance. Und es ist allerdings ein Teil, wo bei dem der Hersteller selber sagt, dass die irgendwie nach 2 oder 20 Millionen Bewegungen einfach ein Arsch sind. Ja? Und das haben sie dann eben ausgerechnet, wie lange du da brauchst, wenn du irgendwelche Actionspiele spielst. Und das war das, was ich neulich hier geschrieben habe, irgendwie 200 oder 400 Spielstunden. Mhm. Leere geplante Obsoleszenz von diesen Dingern. Und das, also, mei, bis ich 400 Stunden schaffe, auf einer Konsole zu spielen, das dauert ein Weilchen. Ja? Trotzdem, ich finde es, ich hatte das beim Xbox-Controller ja auch schon mal, aber ich finde es grundsätzlich ärgerlich, wenn du eine geplante Obsoleszenz bei irgendeinem so einem Ding hast, das irgendwie 60 oder 70 Euro kostet. Da finde ich das relativ unverschämt. Vor allem, weil es ja anders ginge.
Ja. Ja, aber ja. Wahrscheinlich muss man jetzt überlegen, welche Hardware hat die nicht mehr einkalkuliert heutzutage.
Ja, also ich glaube, es ist eine Frage des Ausmaßes. Also wie gesagt, ich weiß nicht, hast du den kompletten Ding da bei iFixit angeschaut?
Nee. Ich hab mir nur gedacht, der Controller drift immer derselbe Scheiß, solange es mich nicht betrifft, ist mir egal.
Bei denen war halt ein Fazit, in dem Fall ist es besonders ärgerlich, weil es jetzt nicht, man, der neue Elite 2 Xbox-Controller hat ja auch so das ein oder andere technische Problemchen. Bei dem wäre es wohl besonders ärgerlich, weil sie gemeint haben, es wird einfach früher oder später jeden PS5-Controller treffen. Es wird nicht 50% treffen, es wird nicht 20% treffen, nicht 70%, es wird jeden einzelnen PS5-Controller früher oder später betreffen, solange Sony diese Schwächen nicht ausbügelt.
Okay. Ja, dann muss wohl bald eine Iteration 2 beigelegt werden.
Deswegen einfach mehr Demon's Souls spielen oder dann, wenn es dann mal kommt, Elden Ring.
Ich kaufe mir jetzt eh Zeit noch einen zweiten Controller. Ich habe eh nur bisher habe ich nur einen Controller, voll lame. Ich will unbedingt einen zweiten, damit meine Ladestation besser aussieht.
Ja, deswegen tut es, glaube ich, auch nicht weh, wenn man die Konsole jetzt ein bisschen später kriegt, zumal ja dieses Jahr eh relativ wenig cooles Zeug erschienen ist bisher.
Ja. Gerade für den Tax haben wir gerade eben gesagt. Ja. Es gibt cooles Zeug. Ich will es nochmal sagen, auf der PS5 gibt es doch eine Auswahl an Spielen. Aber zum Beispiel für den Tax, würde ich jetzt sagen, würde ich jetzt nichts finden, wo ich sage, das Spiel ist ihn wirklich dauerhaft.
Dass der Kojima sein Death Stranding einfach nochmal patcht.
Die kommen alle dieses Jahr.
Du wirst genug finden, was du irgendwie gut spielen kannst, das ist ja gar keine Frage, aber ich finde es schon auch ein bisschen arm teilweise, dass dann irgendwie diese Next-Gen-Patches teilweise ein halbes oder dreiviertel Jahr nach Release der Konsole
rauskommen. Ja, Wahnsinn, das macht mich ja ganz kirre. Ich habe mir jetzt halt im Sale Avengers gekauft, weil ich mir jetzt WandaVision so angefixt bin, gedacht, und das Spiel soll ja, der Singleplayer-Kampagne soll ja echt ganz okay sein. Und Fanservice, habe ich gedacht, das schießt dir. Und danach habe ich erst gelesen, dass der PS5-Patch noch gar nicht da ist. Aber er kommt wohl im März.
Ne? Der kommt relativ zeitig. Ich finde es, ganz ehrlich, ich finde es aber einfach von den meisten Herstellern echt arm zu sagen, der Patch kommt jetzt nach einem halben Jahr. Oder kommt er noch später?
Auflösung, die Option, die schon da war, ist
bei. Das wollte ich gerade sagen.
Vor allem,
weil es meistens tatsächlich gar keine richtig aufwendigen Updates sind, die da kommen. Und dann hast du natürlich solche Vollrohrkrepierer wie mein Lieblingsspiel 2019 Control, ja, die allen Ernstes sagen, sie machen eine Version, bei denen die Safe Games nicht kompatibel sind und die man auch noch extra kaufen muss. Ich sage, seid ihr deppert?
Aber im PS Plus drin ist.
Nicht die große, oder? Nicht
die volle. Doch die PS5-Version.
Ja. Und das ist fair, aber wie gesagt, was mir jetzt trotzdem nichts bringen würde, wenn die Safe Games nicht gehen. Ich habe Control zwar geliebt, aber ich würde mich nicht mehr um die DLCs zu spielen, durch das komplette Spiel nochmal neu durchballern.
Ja, das checke ich auch nicht. Ich weiß nicht, ich denke, da ist auch viel Strategie gerade dahinter, so in der Art, wie viel investieren wir gerade in die Patches, warten wir, vielleicht machen wir doch noch einen Remaster anstatt nur einen Patch. Schauen wir mal, warten wir mal noch ab. Momentan ist die Base ja eh noch nicht so groß an Leuten, die
Konsolen. Ja, ich glaube, das ist das zweite Problem, das uns bei diesen Next-Gen-Konsolen wahrscheinlich dieses Jahr noch begleiten wird, weil sie ja auch schon gesagt haben, es ist jetzt keine Besserung in Sicht. Und du hast es ja überall, du hast es bei den neuen Grafikkarten, du hast bei allem, was irgendwie Chips beinhaltet, hast du ja teilweise echt ein Beschaffungsproblem dieses Jahr. Ja. Ich glaube, das wird eines der Probleme sein, dass wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass einige Publisher ihre Spiele sogar noch absichtlich ein bisschen zurückhalten für die nächste Gen, bis die Base größer ist. Weil,
kann man noch schieben.
Weil er hat ja hier neulich der Sony Mastermind selber schon gesagt bei dieser Ankündigung, dass hier jetzt Days Gone kommt, der für PC. Da ging es ja unter anderem auch um dieses Thema, dass sich diese Exklusivspiele wirtschaftlich überhaupt nicht rechnen.
Ja, aber sie kommen raus.
Ja, sie kommen raus. Nee, aber das wird ein Problem sein. Sony kann das machen, das wollte ich nur damit sagen. Sony kann und genau wie Microsoft mit ihren Studios jetzt diese neu gekauft haben, die können natürlich sagen, hey, wir machen das, weil es für unsere Konsole ist. Ja. Aber nimm Ubisoft oder EA, die haben überhaupt kein Interesse dran, eine Software für eine Konsole zu veröffentlichen, die vielleicht 5 Millionen oder 10 Millionen Mal verkauft ist bisher, weil es einfach nicht mehr davon gibt. Weil das wird sich für die niemals
lohnen. Ich glaube, 2,5 Millionen oder sowas gibt es jetzt PS5.
Ja. Ja, ist lächerlich.
Das ist nix.
Ja, das ist doch dafür. 4,5? Ja, auch echt. 4,5? egal ob 2,5, 4,5 oder 5 Millionen, ja, dafür wird kein Publisher irgendwie ein dediziertes Spiel rausbringen. Da musst du froh sein, wenn sie die neuen Features unterstützen, weil sich's halt einfach überhaupt nicht lohnt.
Ja, aber jetzt ganz kurz, lass mir nur eine Sache weiter sagen, bevor der Philipp hier wieder den PS5-Teil einfach kapert.
Ich kapere doch gar nicht.
Ich habe State of Play kurz beschrieben und Christian, du warst nicht da. Ganz wichtig, es wurde Sifu vorgestellt, ein Combat Heavy Action Game.
Das habe ich gesehen, ich habe es laufen lassen.
Ja, genau, das sah voll fit für dich aus. Und sie haben sonst halt Spielszenen gezeigt und ich glaube Returnal und Deathloop werden so die nächsten großen Dinger.
Ja, genau. Und hier wie heißt es? Kena?
Dieses Kena, wo wir so Bock drauf haben.
Ja, genau. Das sah ja auch richtig geil aus. Also es war jetzt, ich habe es jetzt nicht ganz gesehen, werden wir nochmal nachher anschauen, nichts Überraschendes dabei, außer dieses Sifu.
Sifu war das einzig wirklich Neue, glaube ich. Beim Rest haben sie halt Gameplay gezeigt.
Ja. Genau. Und Returnal hat mich richtig, richtig gehuckt. Ja. Auch.
Returnal schaut krass aus, ja.
Ja. Wobei Absolver halt war auch relativ hart, ne?
Absolver fand ich jetzt, hat mich nicht gereizt. Ich habe es ein bisschen gespielt. Ich fand diesen Grafikstil madig.
Mhm.
Das hat mich nicht gereizt. Das Kampfsystem war gut.
Ich habe es nochmal kurz angespielt. Das hat mich so überhaupt nicht erwischt, aber.
Genau.
Hier die absolut brandheißen News für euch. Gerne müsst's. Also wie gesagt, wer Bock auf Returnal und Deathloop hat, schaut euch mal die neuesten Videos von der State of Play an. Da gibt es genug Deathloop neues Gameplay zu sehen.
Richtig cool auch, ja.
Deathloop ist natürlich schon spannend. Das hat mich auch gereizt.
Ja, die kommen jetzt dann eh zeitnah. Cool,
da ist das Problem, dass ich wahrscheinlich bis dahin einfach keine PS5 aufstellen werde.
Wahrscheinlich, ja.
Aber dann kannst du bei Deathloop wahrscheinlich auch hoffen, dass es sehr zeitnah auch auf der Xbox kommt, oder?
Oder?
Letztendlich Bethesda ist.
Na, ich weiß nicht, ob sie haben gesagt, sie honorieren den Vertrag mit Sony. Und ich weiß ja nicht, was in dem Vertrag
steht. Jahr. Ich glaube, in dem Jahr stand ein Jahr Sony-exklusiv.
Ah, okay. Ein Jahr, okay.
Ja, gut, das ist schauen wir mal, ob du bis dahin dann auf dem freien Markt eine PS5 kriegst oder ob die immer noch vergriffen sind.
Aber Tax. Das heißt, wir würden jetzt noch 12-mal Tax PS5-Drama am Anfang der Geekzone kurz besprechen. Das wäre krass.
Oh no.
Ich will ja hoffen, dass der Tax früher in den Genuss kommt.
Ja, ich glaube einfach, dass die ganzen jugendlichen Caddies da schon alles abonniert haben und ich da jetzt erstmal leer ausgehe. Aber ist kein Drama. Also.
Aber du machst doch auch zeitweise, machst du doch aus mit IT. Also im Zweifelsfall könntest du dich ja auch mal einen halben Tag hinsetzen und dir was Cooles hinstellen an Batterie, die dich benachrichtigt. Also dann theoretisch.
Vielleicht doch nicht so wichtig, ja.
Vielleicht auch nicht so wichtig. Da wir jetzt bei der State of Play waren, ist es für euch okay, da wir jetzt ja auch schon die 2 Stunden mal wieder geknackt haben, dass wir langsam mal ein bisschen so ins Gaming und in die sonstigen Metathemen übergehen? Natürlich, Christian, haben wir da bei dir viel abgeschnitten von deiner Liste, aber...
Machen wir ja immer.
Ich darf nur ganz kurz eins erwähnen für den Tax, das glaube ich interessiert ihn sehr.
Dann macht es.
Auf Arte gab es eine Sendung Making Waves, The Art of Cinematic Sound.
Ja, habe ich auch schon angeschaut.
Okay, dann, weil wie gesagt, das hätte ich dir speziell ans Herz gelegt. Ansonsten kann ich das auch, es war okay. Also es war jetzt nicht die beste Doku, die ich gesehen habe. Es waren ein paar sehr interessante Fun Facts dabei. Es geht um die Geschichte des Kinosounds und zwar nicht der Musik, der Musik in Filmen, sondern des Sounds in Filmen. Also Sound Editor, Sound Geräuschemacher und dann halt auch die unterschiedlichen Tonformate und wie sie das dann genutzt haben, von Mono über Stereo über Surround und sehr witzige kleine Fun Facts, wie zum Beispiel, wer dafür verantwortlich ist, dass das Kinoformat sich mal zu Surround entwickelt hat, von Stereo zu Surround, weil damals waren die ganzen Kinoproduzenten gemeint, Sound ist unwichtig, Musik ist unwichtig, was wir brauchen sind Schauspieler, was wir brauchen ist Optik, sind Bilder und der Ton war sekundär. Und jetzt ratet mal, welche Person oder welcher Film dafür verantwortlich ist, dass es Surround Sound gibt.
Ich dachte, Stanley Kubrick oder so, aber...
Warte, sag jetzt mal nichts. Welcher Film? Sag mal ein Jahrzehnt auf. Zumindest. Sag mal
ein Jahrzehnt. 70er.
70er.
Star Wars.
Das wäre jetzt meine initiale Idee gewesen, aber das ist es nicht so leicht zu erraten, oder wie?
es ist nicht leicht zu erraten, nein. Nein, nein. Also
ich weiß, richtig, in 70ern zu wenig
war's dann, es war dann schon die ganze Gang rund um Lucas und dann eben auch, der war ja auch dicke mit dem Coppola. Mhm. Und der Coppola hat es in Apocalypse Now sehr zelebriert, weil er war der Erste, der dann auch Soundeffekte, hier Helikopter von links nach rechts fliegen hat lassen und so. Und da waren sie alle weg, hin und weg. Und auch bei Star Wars, der Lucas hat dann auch einen, der ist so einen super bekannten Soundeditor gehabt. Und das sind Leute, da gab es halt auch Kinos, die hatten Stereo und es gab Kinos mit Surround und die waren halt alle in den Kinos angestanden mit Surround und sind da halt dann, da haben auch da das nochmal begeistert geguckt. Aber das erste war Barbara Streisand mit A Star is Born. Weil sie gesagt hat, sie macht diesen Film nicht, wenn es nur Stereo ist. Es muss klingen, als wären die im Konzertsaal.
Und da hättest du jetzt erwartet, dass das einer von uns errät.
Also ich hätte fast gesagt.
Barbara Streisand.
Hammer. Nee, und die hat sich da richtig stark dafür das gemacht.
Ich habe meine Barbara Streisand Poster gestreichelt und haben mir gedacht, Mensch, Barbara, wenn du das mal gewesen wärst. Ne?
Aber da ging es halt auch um viel Sound bei dem Film. Vielleicht war ihr das Ding besonders wichtig, ne?
Das war ihr schon wichtig, ja.
Ja, krass. Ja, ich habe es mal mit auf die Shownotes inklusive Link in der ATM Mediathek, sollte da ja noch eine Zeit verfügbar
sein. Genau, genau. Geht, glaube ich, noch bis April oder so verfügbar und es wird im März auch nochmal ausgestrahlt auf Arte selber.
Okidok. Dann Gaming. Und wieder mal ist die Liste beim Tax leer. Das kann so nicht weitergehen, ja. Tax. Du hast doch zumindest ein Apple Arcade oder und du hast doch ein iPad. Du könntest ja schon was zocken.
Ja, die Zeit war durch. Nein, ich hab nebenbei programmiert. Ich habe Swift UI gespielt. Ist ja auch eine Spielerei.
Okay. Wow. Tja.
Aber das hat wie gespielt. iOS-Entwickler schimpfen gerade auf Tax, wo er gesagt hat, ihr Job ist eine Spielerei.
Swift UI ist doch echt. Nee.
Bauklötze spielen, ne?
Nee, sag mal so, es beschäftigt halt und amüsiert genauso wie ein Spiel vielleicht. Wenn man es jetzt okay. nicht vorher machen muss.
Okay. Und beim Philipp ist die Liste jetzt auch nicht so lang. Aber Philipp, nö, du kannst deine mal durchklappern.
Ich komme kaum zum Spielen. Also
das kann man nicht so gut nebenher, ne? Wie Filme und Serien. Ne?
Ja, richtig. Also ich habe zu viel zu tun eigentlich, um jetzt irgendwie, und meistens habe ich dann abends auch überhaupt keinen Bock mehr, mich jetzt irgendwie in ein Spiel richtig reinzufuchsen, weil ich habe da immer diese elendigliche Zwickmühle, dass ich eigentlich Bock hätte, mal wieder was zu spielen, wo ich mich so kontrollmäßig reinfuchsen kann. Mhm. Aber leider abends meistens, wenn ich irgendwann um 9:30 dann doch mal irgendwie Freizeit habe, Kinder im Bett sind und sowas, mich echt nicht mehr dazu durchringen kann, da jetzt nochmal was anzufangen.
Ich kann dir nachempfinden, ja. Das ist schwierig manchmal, ja.
Weil, Christian, wie kann das sein? Wird das doch ganz gut, schaffst du es doch immer ganz gut, dann doch was anzuzocken oder durchzuzocken? Demon's Souls nee. Zum Beispiel mal locker.
Das lag aber auch, da hatte ich noch Urlaub und so, das ging da besser.
Okay, aber du, ja, aber Christian, Philipp, du hast trotzdem zwei Sachen getestet zumindest oder gespielt.
Genau, wir haben zumindest Multiplayer-mäßig mal hier Ghost Recon angespielt, das neue, nicht Wildlands, sondern das andere, das Name mir gerade nicht mehr einfällt.
Breakpoint, nee.
Breakpoint, ja, genau.
Mit dem Breakpoint.
Genau, mit dem Josh Berntal als Antagonist, nicht der Protagonist, wir haben Antagonist, wir sind so
alles heute.
Hammer. Ich fand ja das erste schon schön. Die Fahrphysik war halt beim ersten scheiße, ne? Da habe ich, glaube ich, damals die Geschichte
erzählt. Was meinst du mit ersten Ghost Recon?
Future Soldier, nein. Ghost Recon Wildlands, Entschuldigung.
Future Soldier, da hat Christian und ich unseren Spaß gehabt, weil das so scheiße war. Und dass du mit Fahrphysik ein Problem hast, das wundert mich jetzt. Ist das bei Breakpoint eigentlich besser? Da haben wir gehört, dass es auch da nicht unbedingt immer dein Ding ist mit dem Fahren.
Das ist pauschal nicht mein Ding, aber es ist tatsächlich insgesamt besser gelöst als bei dem Teil vorher.
Autopilot oder was?
Genau. Nein, das Spielprinzip ist ja eh so Squad-Based-Shooter-mäßig, Third-Person, ein bisschen Strategie, anschleichen scheitert es bei uns meistens ein bisschen. Es ist immer, als habe ich aus Versehen doch geschossen.
Ja, genau. Oh, super. Ach, das war gar nicht schleichen, das war die Granatentaste.
Genau, das ist tatsächlich was öfter passiert, als ein Lieb sein sollte. Und aber es ist ein anständiges Spiel, kann man spielen.
Sagen wir mal so. Hat das nicht auch irgend so einen speziellen Patch und was bekommen und ist dadurch jetzt besser? War da irgendwas?
Ja, oder das war, glaube ich, auch ein ziemlicher Schund, als es rauskam. Mhm. Hat sich tatsächlich jetzt auch, wie immer bei diesen großen Spielen, hat sich jetzt gemacht. Es hat halt wirklich eine sehr schöne, sehr, sehr weitläufige Open World mal wieder, in der du auch echt richtig gut in der Gegend umeinander gurken kannst und Hubschrauber fliegen und du bist echt cool. Zum nächsten Einsatzziel. Also was so ein bisschen langweilig ist, ist, du suchst dir deine Missionskarte, die total beschissen gemacht ist, die kapiere ich immer noch nicht, suchst dir dein nächstes Einsatzziel raus und dann bist du halt erstmal 10 Minuten unterwegs. Und in der Zeit
da hätten wir den großen Vorteil auf unserer PlayStation-Runde, da ist ja der Christian dabei und der Christian ist ja unser Map-Experte. Also der ist derjenige, der kümmert sich darum, dass wir immer dorthin kommen, wo wir hin müssen.
Es ist nicht das Problem, nicht dahin zu kommen, wo man hin muss. Es ist einfach, dass der Weg so weit ist.
Nee, weil du meinst, die Map ist irgendwie auch so scheiße gemacht oder so.
Nee, die Missionsauswahl ist tatsächlich total kacke gemacht. Also das ist so, wie ja oft in diesen semi-instanzierten Multiplayer-Geschichten. Jeder hat natürlich einen anderen Story-Progress, weil der Singleplayer und der Multiplayer nahtlos ist. Das heißt, jeder kriegt immer andere Stories, Jobs angeboten, Aufträge, und wenn du einen Auftrag hast, dann hast du irgendwie 10 Sekunden Zeit, schnell irgendeine Taste zu drücken, dann können den alle annehmen und die müssen dann den auch wieder annehmen, und wenn sie das nicht tun, hast du einen brutal unübersichtlichen Missionsscreen, wo irgendwo deine Missionen versteckt sind, und da musst du, die Menüführung ist wie in dem Teil vorher genauso beschissen und überladen, muss ich einfach sagen, ja. Okay. Aber es spielt sich nett, wenn du mal so ein bisschen drin bist und keiner aus Versehen die Granatentaste statt dem Nachtsichtgerät drückt. Macht auch das Infiltrations-Gameplay tatsächlich Spaß.
Und es ist so ein realistischer Shooter und spielt man dann gegen KI oder Player versus Player? Nee,
es ist so pseudo-realistisch. Also es ist tatsächlich gegen KI. Also du erfüllst quasi im Multiplayer genau die gleichen Missionen wie im Singleplayer. Das ist meistens infiltriere dieses Gebäude, was dann meistens heißt, dass man sich irgendwie ein bisschen mit Abstand auf einen Berg legt und alle snipern, solange es geht. Und dann geht man mal rein und erschießt den Rest von Hand.
Okay.
Aber mit realistisch hat es tatsächlich auch nicht wirklich
viel. Hat es dann irgendwie auch Progression und Looting und Leveling und sowas?
Massig.
Okay, das macht's halt dann für die Langzeitmotivation aus.
Ja, also wie gesagt, wie die Langzeitmotivation ausschaut, bin ich mir noch nicht 100% sicher. Es macht mal so Spaß, vor allem kannst du es halt wirklich schön zu viert spielen.
Und ja, da vielleicht die kleine Side-Note, solche Games ist ja immer cool, und da wären wir ja, wären wir auch auf der PlayStation eine Viererrunde. Wir sind ja jetzt dann wahrscheinlich bald dran, dass wir Division 2 mal anzocken. Division 2 anzocken, weil das ja doch auch einige Patches und sonstiges bekommen hat. Das haben wir uns jetzt alle geschossen und das wird dann unser nächstes.
Ja, viel Erfolg. Das ist so ein Franchise, das mich nie abholen konnte.
Ich habe es nie gespielt bis jetzt, aber so Christian, also wir haben gerade auch ziemlich Bock drauf, weil ja auch, du weißt nicht, ob das du schon gespielt hast. Hast das du schon gespielt, das eins oder das zwei?
Beide.
Du hast beide gespielt und Christian, hast das?
Ich habe keins von beiden gespielt.
Ja, genau, ich habe auch noch keins gespielt, aber die anderen beiden, die dabei sind, die finden es sehr cool.
Ich mag die Settings furchtbar gern und alles, aber irgendwie...
Also mich jetzt alleine nie unterhalten, das weiß ich ganz sicher. Aber
mir wird so schnell
durch die Stadt laufen und schießen, da habe ich...
Und unsere Leveln- und Looten-Runde, also wir haben da irgendwie eine ganz gute Runde, wo wir halt dann immer...
Das kannst du schon machen, also beim Zweier hat es mich ein bisschen dann abgeschreckt irgendwann, weil die meistens die Endgegner in den Instanzen halt teilweise echt, also gab mal irgendwie so ein ganz bekanntes YouTube-Video, das ging dazu auch rum, von den ersten, die so einen großen Endgegner gelegt haben, der da per Update reinkam. Mhm. Und das war halt dann wirklich, die standen dann halt tatsächlich 20 Minuten in dem Raum, jeder hinter seiner Deckung, haben abwechselnd geschossen. Einer ist immer rumgelaufen, hat Munition und Granaten verteilt. Die anderen haben die ganze Zeit geschossen. 20 Minuten lang nur stur auf den Gegner und dann war der tot.
Geil, das ist voll unseres, gell, Christian?
Ja. Also es subsumiert
für mich. Da kann man ja nebenher labern, das ist ja super.
Wotan, ich sag ja nur Wotan.
Wotan, der Boss bei Borderlands
3, von dem härtesten Raid, ja.
Okay, wir schweifen ab, aber Ghost Recon Breakpoint ist auf jeden Fall,
mal, ist das dran? Ich fand es nicht so, aber ich fand,
wir sind so hyped, dass wir es, glaube ich, ganz geil finden, aber wir sind ja auch welche, die über ein Jahr lang Borderlands 3 in alle Facetten irgendwie spielen und platinieren, also irgendwie, glaube ich,
können wir uns
da schon festbeißen. Aber Ghost Recon Breakpoint nochmal so kurz, spielt ihr das jetzt noch? Also ist das euer Game jetzt regelmäßig? Ja, aber dann ist doch sicher gar nicht so schlecht. Für so einen Vierer-Koop gegen KI, wer auf sowas Bock hat, coole Sache.
Das kann man, man kann es auf jeden Fall spielen. Also wie gesagt, mir fehlt halt auch, das ist wieder kein echtes Highlight. Weißt du, was ich meine?
Kein Borderlands.
Ja, aber da geht es ja, bei den Koop-Sachen geht es ja ein bisschen auch um die, einfach um die, um
das. Ja, natürlich, deswegen kann man es spielen. Aber es ist halt einfach kein, als Game, rein aus Game-Gesichtspunkten ist es halt kein echtes Highlight, wo ich
jetzt freiwillig...
Apropos,
da kommen wir dann noch zu, Christian. Da kommen wir dann zu, oder? Wir haben nämlich ein richtig krasses Highlight, das wir gerade zu vier zocken, das wir eigentlich so zwar erhofft haben, aber nicht erwartet haben, dass es uns so hookt. Aber Christian, gerne mach du den Anfang.
Na, mach ruhig du, weil... Das Ehre mit dem Erik.
Stimmt, weil du kommst zu sehr entschwemmen. Ja, also wir haben ja, Christian und ich haben ja beide schon davon gesprochen, dass wir ja Ghost of Tsushima auf der PlayStation sehr gerne gespielt haben. Ich habe es leider noch nicht durch, weil es mich ja dann wegen des Settings ein wenig abgehängt hat, was an mir liegt und nicht an dem Spiel, weil das Spiel macht eigentlich das meiste wirklich sehr richtig und sehr gut. Und dann ist es bei Ghost of Tsushima ja so, dass so ein Legends-Mode der Mode heißt Legends, wurde nachgereicht, zwar so ein Koop-Modus, wo man auch erst so denkt, ja klar, jetzt reichen sie irgendwie Multiplayer nach, weil irgendwie wollen sie wahrscheinlich noch Microtransaction-Kohle machen oder sonstiges. Naja, aber man hat auch schon viel Gutes von dem Modus gehört. Also ich habe auch in anderen Podcasts schon gehört, der ist echt gut. Ich habe sogar schon mal gelesen, irgendwie, man bekommt da geschenkt eigentlich ein zweites Spiel obendrauf. Also so krass haben das sogar manche abgefeiert. Und dann haben wir gesagt, ja, wir brauchen ja eh mal wieder ein Vierer-Game. Schauen wir doch mal in Legends rein. Und dann haben wir uns, ihr hat sich dann Tsushima geholt und dann sind wir da rein. Haben sie auch angespielt und es ist eigentlich nichts anderes. Man geht rein, man sucht sich eine Klasse aus. Wir haben jetzt vier verschiedene Klassen. Wird auch gehen, dass wir die gleichen Klassen spielen, ne, Christian? Was natürlich nicht so schlau wäre wahrscheinlich.
Ja.
Genau, wir haben alle vier Klassen, die es gibt, haben wir auf uns verteilt, so ein bisschen auch auf das, der eine ist halt gern Sniper und so. Das passt zu jedem ganz gut, glaube ich, so wie es gerade aufgeteilt ist.
Also Pfeil und Bogen, Sniper.
Ich wollte gerade fragen.
Ja, genau, Pfeil und Bogen natürlich. Assassin, oder? Nee, ich weiß gar nicht, was ist die Klasse?
Ich weiß gar nicht, Hunter oder sowas.
Genau, sowas. Naja, auf jeden Fall ist es dann, dann hört sich es erstmal primitiv an. Es gibt jede Menge verschiedene Maps. Im Vierer-Koop kann man auch nur diesen Modus im Prinzip sinnvoll spielen. Es gibt auch noch so einen Story-Mode im Zweier-Koop. Da weiß ich gar nicht, wie cool der dann ist. Wahrscheinlich ist der auch total geil. Wir können ihn halt zu viert nicht zocken. Den müssen wir mal probieren, Christian, ohne dass die anderen
beiden bekommen. Genau, also wenn wir machen einfach dann zwei Zweiergruppen und wenn du Bock hast, ich auf jeden Fall. Ich will den unbedingt spielen, unbedingt.
Ja, aber wir haben jetzt den Vierer gespielt und der Viererkurve ist erstmal, es gibt verschiedenste Maps und am Ende ist es nichts anderes in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, Bronze, Silber, Gold. Man fängt mit Bronze halt an, natürlich ist halt erstmal auch, ist man ja auch zu schwach. Und dann ist es eigentlich ein Wave-Shooter mit so Checkpoints. Das ist sozusagen, man muss am Anfang drei Checkpoints einnehmen, die sind von den Gegnern besetzt. Und danach kommen mehrere Wellen an Gegnern, die dann versuchen, diese Punkte zu erobern. Und man muss halt dann sich gut absprechen zu viert, am Anfang vielleicht auch aufteilen auf die verschiedenen Punkte. Dann kommen zwischendrin Boss-Waves, die dann ein bisschen anstrengender und schwieriger sind. Wenn man die schafft, kriegt man danach aber auch bessere Belohnungen. Und Ziel ist es, im Bronze-Modus 15 Wellen zu überstehen. Was bedeutet halt, nicht alle Punkte zu verlieren oder es dürfen nicht alle vier gleichzeitig sterben. Sonst ist der Run sozusagen komplett beendet. Wenn man das schafft, kriegt man natürlich auch die besseren Belohnungen. Was dann wiederum heißt, man kann seinen Charakter hochleveln und bekommt Items, bekommt entsprechende Punkte, mit denen man dann auch weitere Skills hochleveln kann. Und ich finde das Schöne bei dem Game, Christian, da kannst du mir vielleicht auch deine Meinung zu sagen, dass das Ganze nicht so überladen ist. Also es gibt jetzt keinen fünfseitigen Skilltree und es gibt nicht 30.000 verschiedene Items, sondern es gibt immer mal wieder Items und es gibt, und da kannst du relativ schnell und gut vergleichen, macht es Sinn, das abzugraden? Ja, nein. Und im Skilltree gibt es auch nicht so viele Einträge. Ne?
Das ist ganz auch unterschiedlich. genau, die Anzahl der Skills ist sehr überschaubar. Also du hast auch, musst auch am Anfang relativ lange spielen, bis du dann mal einen anderen Skill freischaltest. Und dann merkst du dann, ach, der ist ja gar nicht additiv, sondern ich muss mich entscheiden, nehme ich den Skill oder den anderen aus dieser Reihe. Und das macht es ganz interessant. Und eben auch beim Loot, also es gibt dann unterschiedliche Kategorien, also es gibt Schwerter und Bögen und dann gibt es noch einen Bonusgegenstand, wie zum Beispiel so Kunais sind so kleine Messer. Anstatt dessen kann man aber auch so ein Dirt Throw, das mal Dreck wirft, oder eine Sticky Bomb kriegt man dann auch mal. Ja. Da kann man sich halt entscheiden, welche man nimmt. Die werden immer besser und du kriegst halt aber, wenn du einen so einen Run gemacht hast, je nachdem, wie viele Boss Waves und dein Reward Tier dann höher kommst, kriegst du dann vielleicht dann, wenn du halt nur einen schaffst, eine Belohnung. Wenn du alle schaffst, kriegst du halt vielleicht 3-4 Items als Belohnung. Also echt überschaubar. Du spielst schon so eine, ja, Dreiviertelstunde spielst an einer Wave, wenn du die komplett haben willst. Auf Silber haben wir es ja noch nicht geschafft, alles mal durch, auf Bronze schon. Und
wirklich? Wir haben noch keine Silver Wave bisher ganz geschafft, oder?
Nein, noch nicht. Nein. Ja. Also es ist, sehr, das heißt, ist dann auch sehr fordernd und wie gesagt, wie schon gesagt, das ist reduzierte von den Items, das gefällt mir am allerbesten, weil das hat mich bei Borderlands dann am Ende so gestresst, dass du einfach, ich habe das mal gehört, bei Nioh hatte dasselbe Problem, da hat das einer mal bezeichnet als Pinata of Trash. Wenn du so einen Gegner dann legst, dass dann echt ein Haufen Scheiße an Items rauskommt. Und du guckst dann, also ich habe es dann am Ende so leid gehabt zu vergleichen, ist da jetzt eine Waffe besser oder nicht, und habe wahrscheinlich 3/4 der besseren Waffen einfach auch weggegeben, weil ich mich richtig verglichen habe, was mich nicht mehr gereizt hat.
Das hat auch seinen Reiz, ja. Gell? Das ist ein Diablo, hast du es im Prinzip auch. Allerdings für so ein, wenn du auch viel spielen willst und nicht eigentlich zu viel Item-Management machen willst, ist so ein Spiel, da wurde ein bisschen eingedampft, da ist natürlich geiler, weil du nicht so viel Zeit in den Inventories verbringst, sondern einfach machst dann kurz einen Loadout neu und dann geht's schon wieder los. Ja.
Ja, ich bin ja noch groß geworden, wo da Items was Besonderes waren, also in den alten D&D-Rollenspielen und sowas, da hast du dich halt so über jedes Schwert plus eins gefreut und hast halt nicht einfach so ein Übermaß an Items
gehabt. Und das kommt jetzt wieder so ein bisschen zurück, ne? Also man kriegt ja dann, wenn man dann sagt, hey, ich habe ein blaues Item, sozusagen, das ist halt besser als das grüne Item, ich habe ein blaues Item und das hat den und den Wert, voll geil und so. Man freut sich mehr über diese Belohnung, weil die nicht so, so mengenmäßig, Pinata of Trash finde ich sehr schönes Beispiel, über einen regnen.
Ja, wir feiern nee, uns gerade.
Was total witzig ist bei der ganzen Sache, wir haben ja jetzt Division 2 eigentlich schon und haben eigentlich auch alle Bock, das zu spielen, aber ich habe jetzt schon wieder Bock, dass wir nächste Woche doch weiter noch Legends zocken, weil es einfach echt Spaß macht und weil die Progression sehr gut ist.
Damit. Genau, ich bin da noch nicht durch. Also ich will mindestens, dass wir mal eine Goldwave versuchen, machen, hinkriegen und halt die Story-Missions, genau. Und
dann also faszinierend gut, ne?
Ja immer noch Raids, also das, was wir jetzt haben, ist ja so ein Multiplayer-Mode, aber es gibt noch andere Multiplayer-Modes. So.
Es gibt auch noch auch für Vierer, glaube ich, oder? Es gibt dann doch noch welche. Ich meine zumindest.
Ich meine auch, ja.
Ja, aber der war irgendwann noch nicht freigeschalten und so. Aber nichtsdestotrotz, dieses kleine Update, das ja auch parallel sozusagen zum PS5-Upgrade mit 60 FPS und so weiter kam, ist halt einfach mal kostenlos mit drin. Und wir zocken es gerade richtig, richtig gern. Also da haben wir gerade mega viel Spaß. Und es gibt da keine Microtransaction, wie man vielleicht anfangs denken könnte, dass man da groß was kaufen muss, um überhaupt sinnvoll spielen zu können. Nee, das ist für sich einfach ein rundes Game. Reiner Fanservice, reines ja, warum auch immer. Wir finden es gut. Ja, deswegen, wir haben auch hier, habe ich auch auf meiner Liste noch, Christian, wir haben Destruction All-Stars, glaube ich, nur einmal oder so angespielt. Es ist ja im PS Plus, ein Exclusive für die PS5, kam raus, sollte wohl ein bisschen oder soll ein bisschen in den Hype von einem Rocket League und Sonstiges reingehen. Was ist es? Es ist im Prinzip ein Spiel, das macht eine Kombination gefühlt aus eben einem Rocket League und einem Destruction Derby irgendwie in der Art. So kommt es mir rüber von der Aufmachung und von dem, was man macht. Man ist in so einer Arena, man fährt mit Autos auch irgendwelche steilen Rampen, kann rumspringen und es geht halt darum, das gegnerische Team primär eigentlich Punkte zu sammeln, indem man gegnerische Fahrzeuge beschädigt oder vernichtet. Ja, wir haben es noch nicht ausgiebig gespielt. Also es ist, glaube ich, für so einfach mal ein Game, das man einfach kostenlos halt kriegt, kostenlos in Anführungszeichen. Es ist ganz nett, aber es hat uns jetzt nicht so mega gehuckt, ne? alle zusammen nicht. Wir fanden es zwar nett, aber es ist nicht so, dass wir es nochmal gespielt hätten. Weil auch Legends geradezu dominant ist. Es ist einfach, wir nutzen die Zeit dann, die wir einmal in der Woche zusammen haben, dann doch eher, um in Legends weiterzukommen.
Genau, das ist ja zu meiner Freude. Also ich meine, bei mir war das mit Ansage, irgendwie so Autofahren und so, ja, war ich eh schon nicht so scharf drauf. Ich dachte am Anfang, ist es doch mehr so ein bisschen mehr wie Twisted Metal, ist es aber nicht. Und hat mich dann jetzt gar nicht gereizt. Dieser ganze Aufmachungsstil, die Charaktere, das alles ja. Das war alles so nach Schema F, Multiplayer, Formel gemacht, so, ja, wir versuchen was wie Rocket League oder so in die Richtung.
Schon, gell. Also im Nachhinein, ich war erst ein bisschen hyped, weil ich es ganz witzig aufgemacht fand und das Tutorial so ganz geil fand und so reinkommen ins Game. Aber dass ich mich da jetzt richtig reinnörde, da nutze ich die Zeit dann doch, dann spiele ich lieber nochmal Vollgeist, weißt
du? Genau, und das hat mich ja schon fast gewundert, dass sogar, also unsere andere Legends-Mitschreiter, einer davon ja so mega begeistert war von dem Destruction All-Stars, dass es kommt. Aber auch der spielt gerne Legends weiter.
Ja. Das ist halt manchmal der Fall. Also es ist, glaube ich, für jemand, der gerne diese Richtung Rocket League und so weiter geht und so den Fortnite-Grafik-Style mag, für den ist natürlich der Hammer. Ich glaube, das taugt dann schon. Für uns ist jetzt vielleicht nicht so das Ding. Hat mich total übrigens an Fortnite erinnert, vom reinen Style, auch der Figuren und so.
Das stimmt.
Schon sehr, ja, das stimmt.
Genau, weil angehaucht. Da gibt's ja, es gibt ja irgend so eine Frau, die hat einen Helm mit Katzenohren und auf dem Helm ist ein Display. Und das witzigerweise hat sich diese Figur, meine Tochter, als Avatar bei der PS5 ausgesucht. Und wir waren alle der felsenfesten Überzeugung, das ist aus Fortnite. Und sie hat das auch gedacht, sie spielt ja kein Fortnite. Bis ich dann gecheckt habe, das ist ja aus Destruction All-Stars. Ja.
Okay. Ja, und da versucht man halt einfach vorhandenes Klientel auch auf das Game halt zu kriegen, denke ich mal. Ob es aufgeht, werden wir sehen. Also ich höre jetzt nicht den großen Hype, dass Destruction All-Stars das Multiplayer-Spiel der Stunde ist.
Ja, ich glaube, so einen Hype kannst du immer nicht planen. Ich glaube, das...
Ja, und Moment, das wirkt eben sehr geplant, ne? Das wirkt verdammt normal. Wir nehmen ein paar Formeln.
Sowas zu planen ist eigentlich schon verloren.
Das riecht danach, wir nehmen ein paar Formeln, packen die in einen Sack und dann wird es schon funktionieren. Ja, eben wohl gerade nicht, ne?
Nee.
Genau, obwohl die Playerbase sicher groß ist, ne? Die Playerbase ist groß, durch PS Plus haben es halt am Anfang viele, das hat ja Folge jetzt auch relativ clever gemacht, halt da direkt reinzugehen.
PS Plus und wenig Content auf der PS5 wird das schon mindestens jeder PS5-User, der PS Plus hat, auch mal gespielt haben.
Ja, aber wir sind vier Leute und von uns hat erstmal danach keiner mehr groß gespielt und das ist schon mal ein Indikator. Genau, aber wie gesagt, Legends hat das gerade ausgestochen an der Stelle.
Und wie? Ausgestochen, im wahrsten Sinne des
Wortes. Christian, hast du sonst noch auf der PS5, hast du sonst schon irgendwas weiteres gezockt, nachgeholt?
Also ja, ich habe auf der PS5 gespielt, allerdings ein PS4-Spiel habe ich gespielt. Nein, fangen wir erstmal mit dem PS5-Spiel an. Oh, was habe ich ja gerade vergessen? Ich habe
ja mal. Ja, du hast. Gott sei Dank hat er die Überleitung nicht verkackt. Nein,
ich habe sie. mittlerweile ist es nach Mitternacht hier in unserem Podcast und es geht nicht spurlos an mir rüber.
Das ist natürlich.
Vor allem ohne Bier, mein Gott, wie soll ich das?
Geht das doch sowas? Das war doch von vornherein eine scheiß Idee.
Ja, da haben wir. Ja, vor allem Rammlerbräu. Hey, wo kriege ich das jetzt her?
Ich bin aber inzwischen bei der Untergiesinger Erhellung und die ist eigentlich schon noch.
Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Ich habe schon eine Idee für unseren heutigen Folgentitel, aber das wird eine Überraschung, glaube ich.
Das Bumstick-Scheid. Also Miles Morales habe ich gespielt.
Geht in die richtige Richtung. Okay, Miles Morales hast du.
Bumstick auch Scheid. Das ist echt. Das Spiel, eines der Spiele, wofür es sich lohnt, dann auch das auf der PS5 zu zocken, die PS5 zu haben, wo man sich freut, dass man da das Konsolen-Upgrade hat. Vor allem habe ich es ja dankenswerterweise gespielt, nachdem der 60 FPS inklusive Raytracing-Patch da war. Es gab ja am Anfang nur die Option entweder 30 FPS und Raytracing oder 60 FPS, kein Raytracing. Auf der PS5 und dann haben sie es nachgereicht, haben sie es doch hingekriegt. Und es ist subtil. Ich glaube, es ist nicht notwendig, dieses Raytracing, aber es macht es schon sehr hübsch und
Es macht immer wieder Spaß, so wenn man es dann entdeckt und es, glaube ich, bei den Lichtquellen in diesen engen Straßen und den Spiegelungen, glaube ich, macht es schon viel aus. Aber ich habe den Unterschied direkt mir dann nie angeschaut.
Ich auch nicht. Ich habe den Render-Mode auch nicht umgeschaltet im Spiel. Genau, und dann habe ich es halt durchgespielt. Ich habe auch ein bisschen Side-Content gemacht. Jetzt nicht alles wie du. Du hast der Platin geholt.
Angespielt oder durchgespielt?
Durch. Ich habe es durch.
Also es ist relativ kurz, ne? Eigentlich die Main-Story.
Die Main-Story ist überschaubar. Die Side-Missions sind jetzt nicht so viele geile dabei wie jetzt beim Haupt-Spider-Man-Spiel, aber doch genug und so viele so Challenges und so kleine Suchaufgaben und so auch. Halt bei weitem nicht so viele, aber erschlägt dich dadurch auch nicht so viel wie bei dem Haupt-Spider-Man. Das war sehr überschaubar.
Das war, glaube ich, mein Ding, warum ich dabei geblieben bin. Das habe ich ja schon öfter jetzt gesagt, dass es halt sehr stringent und handlich war. Man konnte es einfach dann gemütlich immer weiterspielen und hat auch schnell gemerkt, man kommt voran.
Genau. Ja. Und dank dem Zeittracker der PS5 hat man ja auch gesehen, ich habe 12 Stunden gespielt am Spider-Man. Also habe mir dann
genau, auch. Und ich war, glaube ich, beim Platinieren beim Doppelten, würde ich jetzt sagen, gerade. Hab's auswendig nicht im Kopf.
Ja. Deswegen, also alle, die dann sagen, ja, es ist nur 8 Stunden Content, die machen was falsch. Also wer diesen 8 Stunden durchrusht, das schaffst du, glaube ich, echt, wenn du Nebenmissionen nichts anguckst und gar nichts anderes machst. Die Main Mission und das.
Also ich habe dann für New Game Plus, ich musste für Platin New Game Plus nochmal durchspielen und ich glaube, bei mir waren es dann 5-6 Stunden und da habe ich wirklich mit New Game Plus bin ich erstmal mega mächtig und rush einfach durch, Punkt 1 und Punkt 2, ich habe halt wirklich keine einzige Side Mission dann gespielt. Ich habe wirklich komplett nur Story gespielt. Eine Story Mission nach der anderen. 5-6 Stunden. Ja. Im New Game Plus.
Also ich finde genug Content, speziell, weil es jetzt auch schon günstiger hergeht als wie der Vollpreis. Also ich finde allgemein 80 Euro für ein Spiel zu verlangen, schon happig. Ja. Aber die Zeiten sind halt jetzt so. Damit muss man sich jetzt
gerade für alle, ne? Auch alles, was man gerade preordert, da sollte man echt auch überlegen, ob man das macht und nicht eher schaut, ob man dann noch eine Boxed-Version findet, die weniger kostet als die 80 Euro im Store gerade.
Richtig, richtig, richtig.
Das ist halt schon der Standardpreis einfach. Einfach der Standardpreis, weil man kann es sich halt erlauben.
Ich rede es mir schön, weil ich schaue immer, wenn irgendwo PSN-Cards im Angebot sind, so mit 20% Nachlass oder sowas, dann kaufe ich die und dann ist das Spiel ja quasi 20% billiger und dann geht das schon wieder.
Ja, okay. Aber ist ja dann auch so im Endeffekt. Ja.
Genau.
Nee, war cool, oder?
War sehr cool.
Ja. Hast du jetzt auch verstanden, warum ich gesagt habe, so das Weihnachtsding wird da schon ganz cool eingefangen, ne, in dem Game? Ich glaube, dass gerade wenn man so um Weihnachten rumzockt oder wenn es noch winterlich ist, ist es besonders geil.
Ich fand genau dadurch das Setting sehr viel geiler als wie beim Hauptspiel. Ich kann schon, wird wahrscheinlich so ganz normale so Sommer oder so gewesen sein, aber das Winter war das Besondere an dem Spiel. Also das war wirklich das bringen sie echt gut rüber.
So ein winterliches New York ist halt einfach schon nice auch, ja.
Gefällt einem, ja.
Jo, cool. Und was hast du noch gezockt? Du wolltest noch ein PS4-Spiel anreißen.
Genau, aber ich reiße es nur kurz an, weil ich spiele es hoffentlich noch weiter und dann erzähle ich beim nächsten Mal vielleicht mehr dazu. Nur als kleiner Teaser interessant. Sakuna of Rice and Ruin und Rice geschrieben wie der Reis, also das zum Essen der Reis. Es geht um eine japanische, also spielt in der japanischen Folklore angesiedelt, so im feudalen Japan. Und es geht um eine Kriegsgöttin oder die Tochter der Kriegsgöttin, die aus dem Himmelsreich, Götterreich verstoßen wird, weil sie dummerweise Menschen ins Götterreich reinlässt und sich dann mit diesen Menschen zusammen auf einer Insel niederlassen muss und diese Insel von Dämonen befreien muss. Und dort muss sie mit Hilfe körperlicher Arbeit selbst Landwirtschaft betreiben und die Dämonen verjagen, was ihr ein bisschen missfällt, weil sie eigentlich lieber nur säuft und frisst und sich bedienen lässt, anstatt selber zu arbeiten. Und dann entsteht da eine Freundschaft mit den Menschen und sie da die Dämonen, die hauptsächlich aus dämonischen Hasen, dämonischen Wildschweinen und Elchen und sowas besteht, dagegen kämpft. Und es hat zwei Aspekte. Es ist einmal ein so, also 2D, aber es ist in so einer 3D-Optik, 2D-Side-Scrolling-Brawler, Slasher, so mit, man kämpft mit so einer Sichel und mit einem zweihändigen Hammer, relativ dynamisches, gutes Kampfsystem auf Kombos ausgelegt und Special Moves. Das ist der eine Aspekt und da geht man, kann man frei auf einer großen Karte wählen, die Levels muss ich dann immer neu erarbeiten und zwischen diesen Dämonen-Sledge-Schnetzeleien muss man eben selber Reis anbauen und dafür sorgen, dass der schön gedeiht mit Dünger, den man dann aus dem eigenen Klo nimmt und mit Sachen versetzt, dass er gut wird und dann halt in so Minigames den Reis anbaut. So ein bisschen Animal Crossing gemischt mit Ghost of Tsushima. Ja.
Ich versetze mein Dünger immer gern mit Weißbierrückständen.
Ja, durchaus, durchaus.
Ja. Oh Mann.
Ja, mal was wieder was schön Japanisches.
Aber voll deins halt, ne?
Ich finde es super.
Aber warum spielst du es auf der PS4? Es gibt es auch auf der
Switch. Nein, ich spiele es auf der PS5.
Warum spielst du es nicht auf der Switch?
Es wäre auf der Switch gut, aber ich habe eben gelesen, dass die Version für die Switch ein paar technische Probleme hat.
Ah, okay. Dann ist natürlich ärgerlich. Aber sonst wäre das schon ein gutes Switch-Game auch, oder? Denke ich, mit diesem
Mega. Bisschen. Nee, genau, weil das immer so kleine Missionen sind und genau, und dann immer wieder mal hier. Man kämpft sich so durch die Jahreszeiten, also die sind dann sehr verkürzt, immer so, glaube ich, so 3 Tageszyklen und so ein Tageszyklus dauert ungefähr eine halbe Stunde, ist dann, und 3 Tageszyklen sind eine Jahreszeit. Und du musst halt eben im Winter anfangen, dann deinen harten Boden wieder weich zu klopfen, im Frühling dann eben den Reis zu säen und den dann im Spätsommer zu ernten und im Herbst unbedingt dann noch zu trocknen und dann zu wie heißt es halt hier, dass die Reiskörner da rausgehen halt da. Und dann,
Dreschen.
Keine Ahnung. Aber da gibt es so eine Technik, wo du eine Reispflanze durch so 2 Holzstäbe durchziehst und da wird halt dann dieser Reis von der Pflanze entfernt.
Das heißt sicher
danach anders. Danach wird er noch gehalt auf Englisch, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, verarbeitet, das ist halt vom braunen Reis zum weißen Reis, also wird halt die Schale entfernt.
Geschält?
Halt. Ja, genau.
Jedes einzelne Reiskorn.
Ziemlich gut. Korn. Und Hall als Schale wäre auch gar nicht so schwierig gewesen.
Danke. Enthüllt. Du kannst auch sagen, das Reiskorn wird enthüllt.
Oh, enthüllt. Jetzt aber. Und je weißer der Reis, umso kräftiger wirst du dann nach dem Upgrade. Und dann genau, weil also
du kriegst das aber ein bisschen rassistisch jetzt, oder?
Upgrade.
Ja, nein. Ja, aber der Entwickler heißt ja auch Edelweiß.
Ja.
Ohne Witz, die Entwicklerstudie heißt Edelweiß.
Ja. Mhm. Edelweiß.
Starship Edelweiß.
Nein, nicht so.
Kennt das noch jemand?
Ja. Jetzt habe ich doch länger drüber gesprochen, weil ich schon wieder ins Schwärme gekommen bin. Also für Fans des obskuren japanischen Spiels. Aber
es schaut nett aus. Schaut wirklich nett aus. Ich habe jetzt ein bisschen so reingeschaut gerade neben mir. Es schaut wirklich nett aus. Also es ist jetzt nicht so was. Du hast schon mal japanische Sachen gebracht, die obskurer waren, wo ich mehr den Kopf geschüttelt habe. Hier sage ich, das kann ich sogar verstehen. Also das wirkt schon nett. Und die Kombi ist auch irgendwie witzig. So, Kampfspiel und doch auch dann hier Reis anbauen. Bisschen Micromanagement betreiben. Animal Crossing mit Schwertkampf.
Reis.
Mit Tsushima.
Reis. Vegetable Crossing.
Bevor wir noch ein bisschen ein paar wenige Metathemen beackern, Philipp, du hast noch was Zweites auf der Liste und da würde es mich interessieren, weil ist ja doch gar nicht so frisch, oder, was du da gezockt hast.
Death by Daylight. Ja. Das gibt schon relativ lang als Early Access auf Steam. Da habe ich es auch schon mal gespielt. Und jetzt halt nochmal auf Xbox, ist im Game Pass. Ist halt auch so ein asymmetrischer Slasher-Multiplayer-Titel. 4 gegen 1. Also einer spielt wieder so ein Psycho-Killer. Haben auch inzwischen, ich glaube, relativ viele einige Bekannte, die du dazu kaufen kannst.
Mir ist es immer nur aufgefallen, weil irgendwie im Wochentakt irgendeine bekannte Horrorfigur als Bösewicht dazu erschienen ist.
Genau, und irgendwelche Unbekannte. Und die haben alle ihre Special-Fähigkeiten und du jagst halt dann die Teenies, die auf deiner Map unterwegs sind. Die müssen in der Zwischenzeit Generatoren reparieren. Wenn 4 Generatoren repariert sind, geht irgendwie ein Tor auf. Haben wir aber nie geschafft.
Die Frage ist, kann man mit dem Auto rückwärts fahren?
Das ist die wichtige Frage. Genau deswegen wollte ich es auch unbedingt spielen, weil nach dem großartigen
Für die, die möglicherweise Geekzone 7 oder was auch immer das war, gehört haben, die haben den Gag jetzt verstanden.
Genau, es gibt keine Autos. Das ist das Problem. Das ist das größte Problem bei dem Spiel.
Das ist echt ein Problem.
Es ist, man muss sich, glaube ich, echt reinfuchsen, weil es geht sehr viel auf, was hörst du, welche Special Skills haben deine Figuren, du kannst die Figuren auch zig Sachen customizen und irgendwelche Special Sachen einschalten, ausschalten und was weiß ich was. Also ich glaube, wenn man Bock hat an solchen Spielen und man fuchst sich da rein, macht es, glaube ich, richtig Bock. So ist es ein bisschen unzugänglich immer noch.
Aber ist es sonst poliert als Spiel?
Nee.
Oder ist es auch
ein bisschen billig? Das ist ungefähr genauso poliert wie Freitag der 13.
Ach, ehrlich?
Okay. Die Animationen sehen immer noch ein bisschen nach Arsch aus. es verbreitet aber gleichzeitig ein angenehm trashiges Feeling. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, also es stört dich beim Spiel nicht, dass die Animationen kacke sind. Ja, weil
mit den richtigen Leuten hat man Spaß, kann man so sagen.
Richtig, ich glaube auch. Und wenn du dich ein bisschen reinfuchst und weißt, was du tust, ich fand es schon, also bei uns hat tatsächlich immer der Killer gewonnen, weil der Job ist einfach definitiv wesentlich einfacher und die Figuren haben auch einen riesen Satz an Skills und du weißt erstmal gar nicht, wie du die auslöst und du merkst halt schon, dass es im Prinzip so ein Indie-Ding ist, ja. Also es ist nicht von einem großen Studio, es ist nicht mit großem Budget entstanden, aber es hat tatsächlich immer noch eine, was ich gelesen habe, eine relativ große Fangemeinde, also da spielen zig hunderttausend Partien täglich. Also irgendwas muss ja dran sein.
Ja, das habe ich eben, also nachdem da ja auch dauernd neuer Content erscheint, habe ich mir das nur gedacht, es ist so gar nicht bei mir in meiner Filterbubble, deswegen.
Ich glaube es, ja. Du brauchst wirklich Zeit, dich da so reinzufuchsen und auch die Leute, mit denen du spielst, die sich da so reinfuchsen, ja, damit das, glaube ich, so richtig seinen Reiz entwickelt. Mhm.
Ja, siehst du, bei Friday the 13th hatten wir ja eben auch Spaß, ja, aber nicht dauerhaft. Ne? Also das hat sich halt nicht so
befestigt. Nee, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob es ein Spiel ist, wo ich sage, okay, wenn ich mich jetzt da 3 Wochen mit nichts anderem beschäftige in meiner Freizeit, als mich da reinzufuchsen, dann hat es mich voll gehuckt. Das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein, wenn du dich in die Feinheiten da rein, aber ich meine, weißt ja, wie die Kiddies sind, ne? Ich meine, die verbohren sich da in die krassesten Sachen komplett.
Ja, bestimmt, ja.
Mhm.
Warum
aber? Also deswegen funktioniert es wahrscheinlich, ja.
Ja, mich würde mal interessieren, wie unterschiedlich halt die Antagonisten halt dann sind. Also wie unterschiedlich spielt sich jetzt es gibt ja alles hier, Jason und Freddy und Ghostface und Pyramid Head und so. Also und eben, wie viel macht es aus, dass man einen von denen dann nimmt oder wie viel Unterschied ist da drin? Das wäre halt mal interessant. Oder ist es nur ein Skin?
Nee, also die unterscheiden sich schon ziemlich drastisch.
Okay.
Also am Ende haben sie zwar immer alle das gleiche Ziel, aber die können alle wirklich arg unterschiedliche Sachen, die auch zum Charakter dann passen. Also der eine haut halt stärker zu, der andere kann irgendwie große Strecken schnell zurücklegen, hat so einen Röntgenblick und alles Mögliche. Also
Habe ich eigentlich in alter Tradition Pyramid Head gesagt oder habe ich Pyramid Head gesagt?
Gute Frage.
Ich habe auf jeden Fall
Second Wind, Pyramid Head, verstehen?
Nee, ich habe es im Kopf einfach in Pyramidenkopf so oder so übersetzt.
Der von Silent Hill, der sagt dir wahrscheinlich nichts, das ist bei Silent Hill 2 dieser bekannte Figur mit so einem Pyramidenkopf.
Nö, sagten die Leute
nicht. Da haben sie ja genau, Konami hätte wieder irgendwas gemacht mit dem Pyramid Head und das ist ja wieder Pyramid Head, und der irgendwas getwittert. Und dann ist die ganze Fangemeinde steil gegangen, dass es kommt neu Silent Hill. Und dann wurde einen Tag später angekündigt, ja, ist Charakter für Dead by Daylight.
Beim Stichwort Silent Hill fällt mir ein, dass ich total ignoriert habe, was zu The Medium zu sagen.
Und das,
ja, genau, du hast doch The Medium gezockt.
Ich habe. Und
machen wir das jetzt noch?
Ich habe es tatsächlich nicht wirklich lange.
Warum steht es auf deiner Liste nicht drauf?
Aus Zeitgründen, ja, weil ich es tatsächlich nicht wirklich lange gespielt habe.
Ersteindruck.
Ersteindruck ist gut. Ersteindruck gefällt mir. Es ist kein Action-Game. Aber das ist jetzt keine große Überraschung. Ich kann nicht 100%, also ich habe nur so ein bisschen die Tests gelesen, drüber geschaut. Es ist kein Far Cry, was jetzt die Grafik angeht, aber ich war jetzt zumindest von der Grafik nicht enttäuscht, wie es irgendwo teilweise dann zu lesen war. Es ist, wie gesagt, es ist ein, ich glaube, es ist nicht mal ein Action-Adventure, es ist ein Slow-Adventure. Ja.
Aber du spielst ja zurzeit sowas eigentlich ganz gern, oder?
Das könnte ja echt entgegenkommen. Das heißt ja noch lange nichts Schlechtes eben. Ja.
Nö, das war der, ja. Das war die
Second Reason. Für Atmosphäre oder sowas ist das ja gar nicht verkehrt.
Die Second Reason, warum ich noch nicht weitergespielt habe, weil ich Man of Medan vorher durchspielen wollte, damit sich mir die Stories nicht so sehr mischen, weil sonst komme ich da nämlich durcheinander. Aber so der, ja, nee, irgendwann wird's albern, ne? Und der Ersteindruck ist, würde ich tatsächlich sagen, also es, für mich könnte es so in diese Silent Hill-Kerbe schlagen.
Aber jetzt mal eine Frage. Warum haut man dann als erstes Exclusive nicht was raus, als wenigstens grafisch auch irgendwie einen vom Hocker raus? Gibt's da einen Grund für?
Ich tippe mal drauf, dass die einfach alle an dem Punkt, ich meine Microsoft, dass die wirklich ihre Studios gekauft haben, so lange ist das noch nicht her.
Eben, das, die sind da noch nicht so weit, dass sie da
sind. Die sind noch nicht so weit. Ich glaube, da werden ein paar coole Sachen kommen. Aber ich sag mal, die Erkenntnis bei Microsoft, dass sie halt doch eigene Studios brauchen, das ist ja erst in den letzten 18 Monaten, 20 Monaten so richtig gereift und in der Zeit entsteht kein grafisch opulentes Spiel.
Genau.
Es ist jetzt definitiv nicht so, dass das Spiel hässlich wäre oder sonst irgendwas. Du hast nur einfach keinen so krassen Aha-Effekt, wie jetzt eben zum Beispiel bei Far Cry Crisis oder irgendetwas, ja. Oder hier Spider-Man mit Raytracing oder so. Aber ich behaupte mal, dass sich das bei diesem Spiel auch einfach nicht anbietet.
Was willst du denn? Ja, das ist wahrscheinlich das Nächste, ja.
Also wenn du dir die Thematik anschaust von dem Spiel, das ist eher düster, das ist langsam, da hast du keine schnelle Action mit irgendwie geilen Reflexionen in Hochhäusern oder in Wasserpfützen oder sowas, ja. Also es hätte nur halb so viel Sinn gemacht, da jetzt irgendwie groß irgendwas reinzustopfen, was dieses Spiel nicht sein möchte. Und so von der Stimmung her gefällt es mir gefällt mir wahnsinnig gut. ich habe gerade hier ein kleines Problem mit dem hauseigenen Experten für Katzen-Content.
Würde er dir die Bierdecke klauen gerade.
Nee, er randaliert.
Vom Rammler.
Er frisst gerade den Rammler. Nein, er frisst gerade einen Bleistift. Ich werde das nächste Mal noch ein bisschen ausführlicher dazu
berichten. Ja, nimm dir das mal vor, dass du das mal noch in the deep zockst. Das wäre interessant beim nächsten Mal. Ja. Kam das eigentlich auch für Last Gen raus oder nur für Series X?
Nee, nur PC und Series X. Weil ich habe extra geschaut.
Ah ja.
Weil du ich hätte
nicht Xbox. Auf der alten.
Nee. Ich habe extra so geschaut, wie es rauskam. Ob es da ist, aber nee, ist nicht da im Game Pass.
Da sind sie so schnell ihrer eigenen Philosophie untreu geworden, dass alles für alle Generationen erscheinen soll.
Richtig, aber es ist ja auch
ein Marketing-Vehikel, oder?
Es ist aber auch kein Microsoft-Titel.
Stimmt, es ist nicht von Microsoft, das ist richtig. Nee.
Das kommt ja auch noch, es kommt auch noch für die PS5 raus, ich glaube nächsten oder bald April oder so.
Ja, ja. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ist ein Microsoft-Titel.
Nein, das ist nur exklusiv.
Genau, ein PC habe ich es runtergeladen, aber mein PC ist viel zu schwachbrüstig. Das war aber auch ein sehr
kleines Studio, die das gemacht haben, glaube ich.
Ja, okay.
Hier schnappt den
dafür hat es einen relativ großen Medienecho eigentlich bekommen.
Ja, weil es halt eines der ersten Next-Gen-Spiele war.
Genau.
Das eine der ersten Exclusives auf der Xbox.
Ja, die Studio ist ja dieses, wie heißt es, Blue Bar. Und die haben doch, wie heißt es, Layers of Fear gemacht. Das Das eine Layer so 4, das fand ich richtig, richtig gut. Und dann war der Rest war ja so ein bisschen umstritten. Die haben das Layer so 4, 2 war nicht mehr so gut, also nicht mehr so begeistert, die Leute. Und Blair Witch haben sie gemacht. Da waren ja auch ziemlich zwiegespalten. Ich habe es aber nicht gespielt.
Ja, Blair Witch habe ich auch nicht gespielt. Also ich habe von denen auch gemacht. Observer, genau. Observer habe ich mal angespielt und Layers of Fear habe ich mal angespielt, wobei ich Layers of Fear relativ geil fand eigentlich.
Ja, Hammer. Das fand ich richtig gut.
Das war auch mir so ein fast
Rätselspiel.
War mir nur ein bisschen zu gruselig zeitweise, aber das ist beim Gruselspiel vielleicht so gedacht.
Aber da sind wir jetzt gespannt. Also wir sind auf jeden Fall gespannt. Vielleicht nächstes Mal hast du The Medium noch mehr zu berichten.
Habe ich vielleicht sogar eine Meinung dazu, ja.
Cool, cool. Da der Tax jetzt auch schon eingeschlafen ist, anscheinend, vielleicht, wollte ich...
Nein, überhaupt nicht.
Da ist er. Da ist er, sehr gut.
Ich ärgere mich nur, wann es mal eine PS5 geben könnte.
Ich habe noch zwei Themen, die ich unglaublich gerne ansprechen würde, und zwar gehen die in den Bereich des Lesens. Oh, jetzt wird es aber richtig wild, und Tax, da weiß ich, dass ich dich sofort abhole, wenn es ums Lesen geht. Also da bist du ja auch Feuer und Flamme, oder? Lesen ist so dein Hobby.
Tax kann lesen.
Ja, die Fachbücher, oder worauf willst du jetzt?
Na, da schau. Es ist eigentlich ein bisschen ein Fachbuch. Der Christian wird auch gleich große Augen bekommen. Ich muss mal eine Lanze brechen für dieses Unternehmen und auch über ein Buch speziell berichten, und zwar Bitmap Books. Wir haben schon öfter über Bitmap Books gesprochen. Christian, du hast sicher auch ein paar Bitmap Books bei dir daheim. Diese Firma aus UK, die immer wieder sich als Aufgabe setzen, irgendein Thema in einen echt opulenten Bildband mit coolen Texten zu gießen und den dann zu verkaufen, sowohl digital, aber auch natürlich als echtes Buch, das man sich dann ins Regal stellen kann, das auch sehr kleidsam ist. Wir haben uns diverse schon geholt. Wir haben dieses CRPG-Book, glaube ich, beide, oder? Für Rollenspiele.
Ja.
Ich habe mir dieses Adventure-Book geholt, wo sie wirklich Adventures...
Auch, noch schöner, die Art of Point-and-Click-Adventures. Ja.
Ganz, ganz großartig. Es gibt zu Super Nintendo und so weiter, gibt es Bücher, wo die Spiele drin sind.
Genau, ich habe noch das Famicom, also NES und SNES und Amiga
super
und
gut.
64 Compendiums jeweils. Also da sind dann immer die einzelnen Spiele auf jeder Seite.
Ja. Was sie halt machen, genau, großflächig die Spiele abzubilden, dazu ein bisschen einen Text zu schreiben, der oft auch nette Trivia-Infos enthält, geradezu auch zu den Covers auch, also den Covers der Spiele, wie wurde das gestaltet, welches Cover wird da gerade gezeigt und so weiter und so fort. Also wirklich Liebhaber-Content, und da kam ja dann Ende letzten Jahres Game Boy, The Box Art Collection raus, wo halt wirklich die Box Arts der wichtigsten Game Boy-Spiele abgebildet sind auf einer Seite und auf ein paar Spiele auch, ein paar Screens aus den Spielen auch dargestellt sind und ein kleiner Text dazu. Ganz großartig, da ich sowieso gerade ein bisschen im Retro-Game-Fieber bin, kann man da auch durchblättern, findet einige Gameboy-Games, die man natürlich damals auch selbst gespielt hat auf dem Gameboy. Und ich spreche vom klassischen Gameboy natürlich, ne? Also da geht es wirklich um die klassischen Gameboy-Spiele. Und man entdeckt noch ein paar Games, die man gar nicht gespielt hat früher, die aber echt total spannend aussehen. Genau, das hatte ich mir vorbestellt, das wurde dann auch released und wurde dann über Weihnachten, hieß es dann, eigentlich sollte es erst zu Weihnachten rauskommen, dann haben sie es erst um Weihnachten rum verschickt, und jetzt kommt die Krux an der Sache, die Kollegen sitzen in UK und wir wissen ja alle, dass es zum Jahreswechsel zum Brexit kam. Ja, und dann kam mein Buch erstmal nicht an. Bis ich dann festgestellt habe, ich habe eine E-Mail bekommen, ich muss irgendwie zusätzliche Zollgebühr jetzt auch noch obendrauf zahlen, irgendwie um die 15 Euro waren das, die ich überweisen musste, beziehungsweise die per PayPal halt zahlen musste, damit überhaupt das Ding verschickt wird. Also es wurde noch gar nicht verschickt. Ich habe es dann irgendwann sogar wirklich Mitte Januar bekommen. Es kam mit meinem Lieblings- Parcel Service DPD, wurde es wieder irgendwo abgegeben, aber ich habe es bekommen. Es kam zu mir und ich war sehr glücklich. Und dann war es so, dann haben die ein Mailing rumgeschickt und haben gesagt, liebe Leute, wir entschuldigen uns dafür, ja, Brexit hat uns da ordentlich in die Suppe gespuckt, das war alles nicht geplant. Ihr könnt jetzt einfach uns eine formlose Mail schreiben, dann überweisen wir euch diese zusätzliche Zollgebühr zurück. Und wichtig, diese zusätzliche Zollgebühr überweisen wir euch zurück. Die kriegen wir aber nicht, sondern die zahlen wir euch. Und das war halt ein Move, wo ich sage, ziemlich cool, dass sie das machen.
Das ist ja super korrekt.
Ich habe es dann auch direkt deswegen nicht gemacht, sondern ich habe es jetzt einfach gelassen, weil ich es einfach cool fand, dass sie das so gemacht haben. Und gleichzeitig, ich hatte noch ein zweites bestellt, das lustigerweise nicht mal eine Mail kam, sondern das ging einfach zurück. Ne? Das ging einfach zu ihnen zurück. Und dann hat mir der Kollege, dann hatte ich auch E-Mail-Kontakt und gesagt, ja, das zweite Buch kam halt nicht an und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, okay, du hast jetzt zwei Optionen. Entweder wir schicken es nochmal los, dann wird halt da und da noch hier ein bisschen Zoll draufkommen. Das heißt, für Neubestellungen müssen sie das jetzt schon verlangen. Hilft ja nichts. Ne? Ist halt einfach gerade sonst
problematisch
für die Kollegen. Oder aber er hat mir gesagt, wir können es jetzt einfach stornieren und ich kann dann bestellen. Sie arbeiten gerade dran, an einer Möglichkeit aus UK nach EU zu liefern mit geringeren Gebühren. Sie müssen es nur ausarbeiten, so, da gibt es Möglichkeiten und es dauert halt noch ein bisschen. Ja, dann konnte ich das einfach stornieren sozusagen und warte jetzt drauf, beziehungsweise derjenige, für den ich es bestellt habe, der wartet halt jetzt drauf, bis dann jetzt auch ein EU-Shipping da ist. Das heißt, wenn ihr gerade oder wenn ihr Interesse habt an diesen Büchern, schaut ruhig auch mal bei Amazon, da gibt es, glaube ich, noch immer welche von den Älteren. Also es gibt immer welche, die verkaufen, die sind ein bisschen teuer, als wenn man sie direkt bei Bitmap Books bestellt. Oder wartet einfach und unterstützt die direkt. Das wäre natürlich für das Unternehmen wahrscheinlich am besten. Ich glaube, die hatten da schon ordentlich zu rudern jetzt mit dem Thema. Und ich kann nur sagen, auch dieses Gameboy-Buch ist einfach mega geil. Gerade wenn man Gameboy, für mich war Gameboy die erste Konsole sozusagen. Das war meine erste echte Konsole. Vorher war ich nur mit PC unterwegs, wenn überhaupt schon. Eigentlich war Gameboy so mein erstes Ding, wo ich drauf gezockt habe. Und da ist dann schon viel Nostalgie drin. Und es ist toll gemacht, wie immer. Die Dinger sind einfach schön gemacht. Da ist Liebe, steckt Liebe drin in den Dingern.
Ja.
Und das Unternehmen ist geil. Also so ein Move finde ich halt schon faszinierend dann, weil wenn da jeder jetzt sein Geld zurückfordert, das kostet schon ein Stückchen, ne? Für das, dass sie das nicht mehr zurückbekommen. Fand ich cool. Bitmap Books, Empfehlung und Gameboy, The Box Art Collection sowieso. Aber wartet ruhig noch, bis es ein EU-Shipping gibt, ja. EU-Shipping sollte es dann schon sein. Oder zahlt den Aufschlag für UK-Shipping, um sie halt zu unterstützen,
Wenn ihr sagt. Laut Webseite shippen sie momentan gar nicht nach.
Ah, okay. Ja, gut, weil sie ja eh nur drauf zahlen würden.
Vielleicht nach European Fall. Countries, ja.
Okay, krass. Und das Zweite, was ich euch empfehlen will, Christian, da haben wir heute schon ein bisschen zugeschrieben. Ich habe jetzt endlich mal, also erstmal, wir haben ja noch, das haben wir noch bei uns auf der Liste für die Geeks, dass wir mal über das Thema Game oder überhaupt über Zeitschriften sprechen wollen zu Medien, Games, Filme und so weiter. Gibt es ja genug Zeitschriften da draußen, besonders auch Zeitschriften, die uns in der Jugend oder in der späteren Jugend ja auch begleitet haben. Also das war für uns ein wichtiger Faktor, oder? Game-Zeitschriften zum Beispiel, nicht für alle, weiß nicht, ob jeder hier, aber ich hatte ärgerweise diese Games-Zeitschriften. Und es gab Zeiten in meinem Leben, da glaube ich, hatte ich immer von den vier großen Magazinen damals immer die neuesten Ausgaben gekauft. Also da wurde auch ordentlich Geld investiert damals in diese Zeitschriften. Und ich habe sie leider alle weggeworfen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Irgendwann habe ich sie mal alle weggeworfen. Sehr ärgerlich, kurzer
Auszug daheim habe ich sie dann alle wegschmeißen müssen, ja.
Genau, bei mir ist es genauso. Die hätte man eigentlich in irgendwo einfach hinpacken müssen, in irgendeinen Container oder so.
Genau.
Ärgerlich, aber, genau, Games-Zeitschriften. Und jetzt ist es immer noch so, es kommt jetzt auch ein bisschen darauf an, wie ich Zeitschriften lese. Ich bin eher jemand, ich blättere gerne in Zeitschriften. Ich bin jetzt gar nicht unbedingt der eine Zeitschrift von hinten bis vorne, ein Magazin von hinten bis vorne durchliest. Ich lese meistens auch nur die Artikel, die mich wirklich interessieren. Andere Sachen, ich blätter gerne drüber und lasse mich da ein bisschen so inspirieren. Ich finde es einfach schön, durch eine Zeitschrift zu blättern. Und dann habe ich mitbekommen, es gibt die Readly-App. Kriegt man aktuell relativ häufig mit, weil die relativ viel Werbung machen. Sowohl auf Social Media, aber auch in anderen Podcasts habe ich jetzt schon des Öfteren gehört, dass einige dafür Werbung machen. Für diese App und da gab es so ein Deal, 3 Monate für, weiß nicht, 3 Monate für 2 Euro oder so. Normalerweise kostet, glaube ich, ein Abo von der App, die hat monatliche Tarife, kostet 10 Euro im Monat. Im Prinzip ist es nichts anderes als Netflix für Zeitschriften und Zeitungen. Und zwar Zeitschriften und Zeitungen weltweit, auch in verschiedensten Sprachen. Man kann dann auch entsprechende Filter einstellen und bekommt dann halt genau die Zeitschriften für diese Sprachen zurück, die man auch selbst spricht. Ich sage mal gleich, Zeitungen können wir mal kurz außen vornehmen. Da ist das Angebot noch sehr gering und ist in erster Linie sind es Publikationen des Axel Springer Verlag, die ich jetzt auch nicht unbedingt täglich lesen möchte. also Zeitungen noch nicht das große Ding. Ich denke, das werden sie weiter ausbauen. Magazine hingegen hat mich erstmal total geplättet, weil ich festgestellt habe, dass da wirklich gamingmäßig auch die deutschen Zeitschriften irgendwie alles drin ist, was man haben möchte oder was es halt so gibt, was Rang und Namen hat aktuell. Sind ja gar nicht mehr so viele, leider. Aber ist schon sehr krass, was drin ist. Es ist auch eine Play 5 drin, die ich eigentlich seit Jahren immer gekauft habe und jetzt auch noch gekauft habe, obwohl ich die Readly-App bereits hatte. Habe ich mir trotzdem die Papierversion gekauft. Aber eigentlich noch gar nicht reingeschaut, weil ich habe mir zusätzlich dann auch noch zu Readly-App, weil es natürlich sehr praktisch ist, ein größeres Tablet genehmigt. Es muss kein iPad Pro 12,9 Zoll sein, das habe ich jetzt gemacht. Es reicht auch einfach ein größeres Tablet. Man muss sagen, je größer, desto besser, weil natürlich die Zeitschriften haben ja eigentlich ihr eigenes Format und die sind ja doch größer als ein normales Standard-Tablet. Und dann kann schon sein, dass die Texte sehr klein sind. Man kann natürlich immer reinzoomen und so weiter. Aber für diese reine Blättererfahrung, ich blättere durch ein Magazin, ist natürlich schön, wenn das Display relativ groß ist. Das funktioniert jetzt mit einem 12,9 Zoll Display sehr gut. Es geht übrigens auch am Rechner, ganz normal im Browser. Man kann auch da ganz normal lesen, aber das ist auch nicht so gemütlich. Das ist nicht so diese Zeitschriftlesen-Erfahrung. Und was echt krass ist, ich nutze das jetzt täglich. Ich nutze es wirklich täglich und wenn ich nur ein neues Magazin mir anschaue, ein bisschen durchblätter und hier und da was Spannendes finde, ist das schon richtig geil. Und ich habe, da ist das PlayStation-Magazin drin, da ist Edge drin zum Beispiel, das Edge-Magazin, da habe ich heute ja auch dir erzählt, Christian, dass es da ja coole Sachen zu gibt. Retro-Gamer, gibt es UK-Version, die deutsche Version beispielsweise. Man könnte alle aufzählen, ich glaube auf der Webseite kann man es auch einfach durchsuchen. Kann man genau.
Ich habe da heute ja auch dann, ich habe nur falsch gesucht gehabt, deswegen hatte ich die Retro-Gamer zuerst nicht gefunden, weil ich die halt auch abonniert habe. Ja. Und auf readly.com einfach mal suchen und das ist Wahnsinn. Ja. Also es schreckt mich ab, wie viel Content
das ist. Genau. Es schreckt mich eigentlich auch ab, weil eigentlich ist es wieder ein großer Pile of Shame, weil wir haben jetzt nur gerade von dem Bereich Gaming gesprochen. Da gibt es natürlich auch im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft, alle Bereiche, Sport, Zeitschrift, eigentlich alles, was du dir vorstellen kannst.
Also wir nutzen das ja auch.
Freizeit,
auch so ein Familienabo, das ist ja gar nicht verkehrt. Ja. Also
auch so, das ist super
eine krass. Person, sondern wir haben das hier über den Haushalt sozusagen hinaus echt gut genutzt.
Das Familienabo ist krass, oder? Weil das ja auch sehr einfach ist. Sehr einfach gemacht ist, dass man da jemanden dazu einlädt und schon zack, kann da jemand mitlesen. Ja, hat sein eigenes Profil und
weiß noch nicht, super easy gemacht. Es wird so viel angeboten, mir fehlt nur die CT, wobei ich sie nicht unbedingt brauche, aber ich dachte, naja. Also
das ist ein Punkt, ich glaube,
aber es ist
halt man muss drüber hinwegsehen, dass man natürlich sofort schaut, ist denn das genau alles drin, was ich gerne lese? Man wird auf jeden Fall ein Delta finden, man wird halt sagen, okay, das ist nicht drin, das ist nicht drin, aber man muss wahrscheinlich andersherum sehen, was ist alles drin, was man vorher noch gar nicht auf dem Radar hatte. Und ja klar, es fehlen natürlich ganze Verlage. Das ist ähnlich, wie wenn du einen Streamingdienst hast und sagst, ist denn der Film XY drin und dann ist der nicht drin. Dafür bekommst du aber viele andere Filme, die du vielleicht noch gar nicht auf dem Radar hattest. Das ist eigentlich der Faktor. Das heißt, im Prinzip ist es ein Netflix für Magazine und dieses einfach mal was durchblättern, ist es super gut gemacht. Es merkt sich die Position über die Devices hinweg, kann ich woanders hingehen und kann weiterlesen. Aber gerade auf dem Tablet, auf der Couch, ist es wirklich das Zeitschriftenfeeling. Und Christian, man hat auch, mir ist es oft passiert, ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist auch jemand, der Zeitschriften kauft. Ich habe auch öfter mal Zeitschriften gekauft und habe sie dann viel zu wenig eigentlich gelesen. Also ich habe das Geld investiert, hatte die Zeitschrift dann irgendwie, aber habe sie dann nicht wirklich intensiv angeschaut.
Richtig, genau, weil ich bin eigentlich auch einer, ich überblätter vieles von Sachen, ach, ja. Gerade bei Videospielzeitschriften oder Computerspielzeitschriften, wenn du die heute kaufst, dann sind die ja schon beim Erscheinungstag nicht mehr aktuell. Und dann ist es aber ganz oft, dass halt ein paar Sachen drin sind, mit denen sie sich halt hervorheben, damit sie mit dem Internet halt konkurrieren können. Und das sind meistens nicht Testberichte, weil da hast du dich schon im Vorfeld, weil meistens sind die Testberichte in der Zeitschrift, nachdem das Spiel schon längst erschienen ist, aber oftmals Previews oder tolle Specials oder sowas.
Oder so Reportagen wirklich zu einem Thema. Also in der Play 5 haben sie den Bereich zum Beispiel stark ausgebaut, dass sie, da war sogar vor zwei Ausgaben, gab es Dark Souls, um das auch nochmal zu pluggen hier, Dark Souls, Christian. Da wurden die ganzen Dark Souls-Teile beleuchtet.
Ich habe gekauft, weil es mir einfach nicht mehr viel gebracht hat. Wenn wir gleich mal hier die, weil die sind auch alte Ausgaben dabei, glaube ich, bei der Readly-App. Ist nicht
mehr genau, das ist der Punkt. Die sind wirklich, die gehen weit zurück, die alten Ausgaben. Ich weiß nicht, ob hinten mal welche dann runterkippen. Habe ich jetzt so gar nicht so wirklich geprüft. Aber was halt sehr witzig ist bei der ganzen Sache, die Reue ist halt viel geringer, weil du zahlst halt die 10 Euro und wenn ich dann nur eine Zeitschrift durchblätter, ist nicht so schlimm. So, dann blätter ich, habe ich sie wenigstens durchgeblättert und habe vielleicht ein, zwei Seiten gefunden, die ich cool fand, die ich mir genau durchgelesen habe und wo ich was mitgenommen habe draus. Und was auch spannend ist, einige Zeitschriften bieten an, dass man in so einen Reader-Modus sozusagen umschaltet. Das Ganze ist halt dann optimiert mit großen Texten und so weiter und sieht halt eigentlich aus wie eine Webseite. Das nimmt dem Ganzen den kompletten Charme. Weil dann könnte ich gleich sagen, ich surfe im Internet auf den entsprechenden Seiten und lese mir da Berichte durch. Es ist einfach für mich ein Unterschied, ob das Ganze gesetzt ist wie eine Zeitschrift, die ich durchblätter, oder ob es halt einfach nur um den Inhalt geht. Da merke ich, dass es mir teilweise gar nicht so sehr um den Inhalt geht, sondern um dieses, ich blätter durch und lasse mich so ein bisschen berieseln.
Es geht schon
und
um das ästhetische Layout
auch. Ja, richtig. Genau, und Sonderboxen mit da eine Info über den und so.
Ganz genau. Und das ist so toll. Und für 10 Euro ist es für mich schon so amortisiert bei Zeitungen oder Zeitschriften, die ich mir gekauft habe und kaum gelesen habe oder die ich dann nicht kaufe, wenn ich mir denke, nee, das ist mir jetzt das PlayStation-Magazin ist mir jetzt keine, also die UK-Version, die das echt cool gemacht ist, ist mir jetzt keine 12 Euro wert, was es bei uns dann kostet. Da habe ich es halt einfach und kann auch mal durchblättern. Und ja, ich bin echt überrascht und ich habe es auch echt coole Sachen da jetzt drin. Und man hat halt dann seine Favoritenliste, da kriegt man automatisch die neuesten Ausgaben und kann da immer so einmal am Tag mal reinschauen, gibt es was Neues, ein bisschen durchblättern. Und es fühlt sich nicht so an wie ein Pile of Shame, Christian, weil du das ja auch so gedacht hast so oder geschrieben hast. Es fühlt sich nicht so an, also du hast nicht so dieses Fear of Missing Out, wenn du was mal nicht gelesen hast, dann blätterst du das halt nicht durch. So, es tut nicht so weh. Es fühlt sich eigentlich eher ganz cool an, dass du immer die Möglichkeit hast, mal irgendwie eine Zeitschrift dir zur Hand zu nehmen und mal reinzuschauen. Echt schön.
Das sagst du.
Und ehrlich, ich bin ja auch so ein Pile of Shame-Typ und mich schlägt ja manchmal der Pile of Shame auch eher. Und da ist es so, weil es ja eh nur ums Blättern geht und nicht ums 100% alles durchlesen, ja, dann habe ich halt, dann blätter ich halt einmal da, einmal da, einmal da und da tut es echt irgendwie nicht so weh. Und Tax, ihr nutzt das auch zu Hause. Das ist auch im Einsatz sozusagen.
Genau, ich schaue sozusagen sporadisch immer rein. Für die üblichen Lifestyle-Zeitschriften wird es hier im Haus stark konsumiert.
Okay. Aber du...
Der Peter nimmt auch gerne mal was in die Hand.
12,9 Zoll.
Angeber.
Super Geschichte.
Das ist ein Fall keine 20 Zentimeter, lieber Peter.
Ach ja, übrigens, es gibt ein Monat-Test, aber für 1 Euro, wenn ich nicht irre.
Ja, genau, erster Monat 99 Cent.
Kann man sich eh mal schauen, ob das in den Style passt. Genau, und ich bin auch jetzt total happy, so ein großes iPad zu haben und auf einmal benutze ich das iPad nicht mehr nur als Fernseher, sondern wirklich als Reading-Device. Auch sehr schön, netter Nebeneffekt dabei. So. Und das um 1 Uhr. Um 1 Uhr erzähle ich euch was vom Lesen. Ob das eine gute Idee war jetzt? Seid wenigstens alle noch wach. Das ist doch schön. Wenigstens ihr seid noch wach. Die Hörer? Wissen wir nicht. Wer uns zum Einschlafen hört, wissen wir nicht.
Das war so aufwühlt, da kann
doch keiner einschlafen. Das ist doch überhaupt nicht möglich.
Apropos aufwühlend, haben wir noch was aufwühlendes, was auf jeden Fall genannt werden soll? Will noch jemand? Ja, wir haben jetzt nicht alles angesprochen, ne? Ich will da niemanden vorweggreifen. Tax, bist du erstmal glücklich? Du kannst uns auch noch zu einer späteren Stunde oder ein späteres Mal vielleicht von deinem PC-Setup
ja, ich glaube, das berichten. Sparen wir uns fürs nächste Mal auf, weil ich gerade immer mal wieder WLAN-Verbindungsabbrüche sehe. Das muss ich noch ein bisschen weiter erforschen. Ansonsten.
Und Tax, ganz wichtig, vielleicht nächstes Mal auch wieder eine HomePods, wieder was zu den HomePods nächstes Mal
zusätzlich. Ja, ich muss die ja miteinander verbinden. Natürlich.
Der Tax hat ein neues Mac-Device, Desktop-Device und wird auch die HomePods mal verbinden und wird uns dann ein neues Mac-Setup nächstes Mal präsentieren. Interessant. Da gab es viel im Vorfeld, viel Recherchearbeit, wo wir auch den Tax versucht haben zu unterstützen. Und jetzt hat er, glaube ich, ein Setup,
das ihm nicht gefällt. So leicht, ja. Es läuft erstmal ganz genau.
Ich glaube, über den Philips, sein Consumer NAS jetzt noch zu reden, das würde ihn eher mehr echauffieren als.
Nee, da reg ich mich noch auf und kann nicht schlafen. Wobei inzwischen geht's wieder. Also ich habe es im Griff.
Eigentlich kann man nur sagen, wenn ihr euch ein NAS anschafft, spart einfach nicht, oder? Muss man dann nee, wirklich sagen.
Kauft wenigstens eins, das nicht so eindeutig ein Consumer-Gerät ist. Das macht dann auch meistens ein bisschen länger, was es soll.
Der Tag ist halt wieder für ein Motto. Komm, Tag, sag nochmal dein Motto.
Dein Motto.
Wer viel zahlt, kriegt viel geil.
Genau, wer viel zahlt, kriegt viel geil.
Vielleicht ist auch das der Sendungstitel. Das ist nicht ganz so anrüchig wie der Rammler. Ne? Muss man wahrscheinlich.
Ach so, was gegen meinen Rammler?
Wer viel zahlt, kriegt viel geil. Das ist doch toll. Das könnte auch von Saturn sein, eigentlich. So
ein Slogan. Ja, habe ich mir auch gedacht, ja.
Wer wenig zahlt, kriegt viel geil.
Oh, ich glaube, ich muss schlafen.
Ich glaube auch, weil dann schauen wir noch kurz zum Christian und da können wir zusammen machen und sagen, ein Diablo 2 Remake Remasters angekündigt und wir finden es beide total super. Ne?
Ich bin so hooked, weil sie schon gesagt, also es läuft ja die Original-Engine darunter und man kann ja auch umschalten auf die alte Grafik. Das heißt, nix irgendwie von wegen Loot anpassen. Ich meine, Diablo 2 war ja schon so viel Loot und so viel Content. Dass es so jetzt genau nochmal erscheint, dass ich das nach so vielen Jahren nochmal nachhole. Ich habe mir immer wieder gedacht, naja, eigentlich müsste Diablo 2 doch nochmal spielen, weil das war super. Und ich habe es zu wenig gespielt. Ich habe es, glaube ich, mit einem Charakter auf jeden Fall. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es mit dem zweiten Charakter überhaupt nochmal durchgespielt habe, was ja für Diablo 2 nix ist.
Und wir werden es hoffentlich im Vierer-Koop dann auch wieder spielen.
Das hat man doch jeden Abend durchgespielt, oder? Eigentlich.
Und bei Diablo 2 kommt bei mir dazu, das ist sogar, ich habe das sogar ausgelassen. Ich habe nur das 1er und das 3er gespielt, ich habe das 2er gar nicht gespielt. Das ist krass, ne? Wie geil ist das jetzt? Ich kriege jetzt sozusagen Diablo 2 wie neu.
Was ist denn jetzt zeig mal deine Geekzone-Lizenz her, wenn du Diablo 2 nicht gespielt hast.
Und die wird jetzt gleich entzogen, hä?
Weiß nicht, in der Zeit habe ich relativ wenig gezockt. Es gab so eine Zeit in meinem Leben.
Ja, ja die gab es auch.
Wenn ich jetzt auch noch sage, ich habe mal in der Zeit wenig gezockt, das kann ich jetzt eigentlich nicht machen.
Ne? Ja, 2000 ist das rausgekommen, ja. Also ich habe 2001 angefangen zu arbeiten. Das heißt, bis dahin, das wäre wahrscheinlich der Grund, warum ich Diablo 2 dann nicht nochmal öffne.
Und ich war 16, Freunde der Sonne.
Ja. Da gab es andere Prioritäten als Spielen kurzfristig.
Da war irgendwie Diablo 2 jetzt nicht so, genau, stand da nicht so voll vorne.
Dafür war naja. Ich war 26 und seit langem in einer festen Beziehung, also.
Alles schon egal.
Ja. Alles schon egal.
Ah, alles schon egal. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort nach wiederum drei wunderbaren Stunden mit ganz viel geilstem Content und einem langen Exkurs nach Tenet. Wahnsinn. Wo wir herkommen und wo wir jetzt geendet sind, ist schon wieder faszinierend. Ich kann eigentlich nur sagen, schön war's. Und Ende März werden wir euch wieder beehren mit Infos und besonders auch FIPS, ne? The Medium Deep Dive
dann. Ja, wird tief eingetaucht diesmal.
und der Tax wird uns berichten von neuen HomePod-Geschichten. So, und es reimt sich. Jetzt noch ein Rhyme am Ende ist natürlich auch der Hammer. Und bevor wir jetzt noch komplett in den Käse reinkommen, sagen wir Adios. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Servus und Baba.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis
euch.